Liebe schwarze Damen und hallo liebe rote Türme. Herzlich willkommen zum 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher, Episode 13. Hallo liebste Jenny, willkommen in 2024 und herzlichen Glückwunsch, ein Jahr Podcast.
Ja, hallo Katrin, ich freue mich total und es ist immer so, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, weil wir sitzen natürlich ja jetzt hier und es ist ja noch das alte Jahr. Das ist mir jetzt immer so ziemlich so Brain-Fuck-mäßig.
Das macht das Brain kaputt,
ja, genau. So ein bisschen schon, ne? Aber ja, wenn ihr uns jetzt hört, herzlich willkommen im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und
vielleicht und habt vielleicht noch einen Kater oder ja. So. Aber vielleicht, wir sind so ein super Katermittel, glaube ich, hoffe ich. Oder ihr hört uns später, wenn wir dann doch zu schrill sein sollen.
Ja, das könnt ihr euch selbst aussuchen. Und ich hoffe, ihr hattet eine tolle Silvesterparty. Und wir hatten die hoffentlich auch. Wir müssen jetzt in die Zukunft reden. Gewesen haben, werden, okay. Sein. Foto 3.
Können wir jetzt unserem Ich in der Zukunft auch sagen, war geile Party gestern.
Ja, okay, oder?
Ja.
Ist witzig, okay. Aber
das bringt auch kein Unglück. Das ist
Überhaupt nicht. So, wir sind jetzt im neuen Jahr.
Und das ist auch so lustig, weil eben ich hatte eben noch einen Lametta-Weihnachtshut auf und Jenny hat einen fantastischen 3-Fragezeichen-Weihnachtspullover an und im Hintergrund ist der Baum.
Ja, es ist voll schön. Ne? Und wir stehen eigentlich ja noch so noch vor Weihnachten und so und eigentlich würden wir uns jetzt gerne hier ein schönes Fest wünschen, aber das haben wir euch ja letzte Folge schon gewünscht. Also das lassen wir jetzt alles weg. Wir freuen uns.
Genau, also wir haben den Baum ja schon weggepackt. Ich habe meinen Baum schon wieder im Karton.
Richtig. Wir haben ein Jahr Podcast hinter uns und wir eröffnen jetzt das neue Jahr mit der ersten frischen neuen Folge.
Ist das cool.
Oh, mega.
Und können aber auch, also du bist jetzt schon so nach vorne gewandt, ich möchte noch ein bisschen nach hinten gucken. Wie war denn unser erstes Jahr?
Ja, das war toll. Also es war echt schnell, es war kurz, also kurzweilig, ne? Also es hat sich aber, man hat sich jedes Mal wieder auf diesen Monat gefreut, die neue Aufnahme zu machen. Also man hat ja immer so irgendwo darauf hingefiebert und dann war es natürlich total toll, dass wir so wohlwollend angenommen wurden, dass wir so viele schöne, tolle Reaktionen bekommen haben, auch nach wie vor. Und auch so nach so einem Jahr, da auch nochmal sich neue Menschen gemeldet haben, die noch gar nichts gesagt hatten. Und aber wo man dann feststellte, okay, die haben wirklich jede Folge gehört und haben sich jeden Monat gefreut. Und da gehen wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf ein natürlich. Aber es ist so ein richtig ein Teil des Lebens geworden und ich freue mich, dass wir das weiterhin, also das nächste Jahr jetzt angehen und wieder 12 frische Folgen im Petto haben.
Auf jeden Fall. Und wo du das gerade angesprochen hast mit dem Wohlwollenden und so, da könnte ich direkt das schon mal ein bisschen mischen. Das machen wir eigentlich gleich, ne, mit den Reaktionen. Aber der Christian zum Beispiel, der hat uns geschrieben über unsere E-Mail-Adresse. Und zwar sehr ausführlich noch am 30.11. kam die Mail und er hat uns ein großes Kompliment gemacht. Und deshalb würde ich das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Er ist nämlich begeistert, weil wir trotz der Länge unserer Podcast-Folgen das immer so sympathisch, schön und kurzweilig machen. Vielen Dank, Christian.
Danke.
Grüße gehen raus. Und das fand ich ganz spannend, wie er das so wahrnimmt, dass wir eine Lücke füllen, von der schreibt er. Und das ist so, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt ja nun mal ein paar Podcasts dieser Sorte über die 3 Fragezeichen. Und das ist einfach schon teilweise sehr männlich geprägt, weil es einfach sehr viele Jungs und Männer machen und das deren Hobby ist. Und wir sind da das. Ich glaube, es gibt ja gemischte Teams, aber ich glaube, wir sind das einzige weibliche aktuell. Und dass wir da so vom Blickwinkel so ein bisschen da anders rangehen, mit Warmherzigkeit und Empathie arbeiten. Und er meint, das hat bis jetzt auf jeden Fall gefehlt in diesem Kosmos.
Ja, voll schön, dass wir das jetzt so ausfüllen dürfen. Und und glaube auch so, dass wir den Fokus halt wirklich so extrem auf die Bücher legen, ist eben ja auch das absolute Novum gewesen. Fließt ja bei anderen auch so mit ein, aber da sind ja die Hörspiele mehr im Fokus. Und deswegen ist es so schön, den Büchern einfach den Raum zu geben.
Ja, und wir merken, es bringt uns wirklich was, weil nur die Hörspiele wiedergeben, wäre mir ehrlich gesagt jetzt auch zu wenig. Und wir machen es ja sowieso, dadurch, dass ja die Hörspiele noch ein bisschen mit einfließen. Aber also mir bringt es vor allen Dingen sehr viel Neues, weil natürlich könnten wir jetzt auch einen reinen Podcast darüber machen, dass wir uns zusammen die Hörspiele anhören oder getrennt und dann darüber reden. Aber dann, also da würde man natürlich durch die Meinung der anderen noch immer irgendwie ein bisschen neuen Input kriegen. Aber so kriege ich halt auch beim Lesen schon dauernd neuen Input und denke, ach, guck mal.
Ja, und ich finde auch gerade jetzt in unserer aktuellen Folge, die wir dann ja jetzt gleich noch besprechen, ist das wieder mal mehr bewiesen, weil wenn man jetzt, du hast ja wieder ein wunderschönes Intro gewählt, ne? Was die geneigten nur Hörspielkenner sich verwundert
Nicht
fragen, zumindest bei
verstehen.
einer Sache sagen, wat? Ja, aber da kommen wir später noch dazu. Deswegen finde ich das gerade so schön, ne? Dass da die
Das
Bücher so
stimmt.
viel liefern und dass es schöner ist, die Bücher mit dem Hörspiel zu vergleichen, als die Hörspiele mit dem Buch zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Und Christian hat sich auch vielleicht noch gewünscht oder angeregt, wir sollten mal eine Sonderfolge vielleicht machen, die Frauen in der Welt der drei Fragezeichen, weil er meint, da gäbe es ja jede Menge. Und naja, tendenziell seien die aber oft eher negativ dargestellt, die Frauencharaktere. Ob das mal was ist? Ja, ist das mal was?
Ja, das ist mal was. Also ich denke, das ist auch was, was sehr eine Folge füllend auf jeden Fall zu besprechen wäre. Warum nicht? Na, also
Ja.
da ließe sich bestimmt was arrangieren.
Ich weiß nicht, ob ich dann nicht sehr grundgenervt bin, weil Christians Anmerkung finde ich auch, dass die fast immer eher, also eine, die man so richtig ins Herz schließt, da fällt mir nur eine bis zwei, maximal drei ein und die anderen sind dann doch in der Überzahl.
Ja.
Aber wir denken mal drüber nach und nehmen das auf jeden Fall mal mit ins neue Jahr. Das war auf vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Christian, für dein Kompliment und deine ausführliche Mail. Das
Ja.
passte doch schön auch zu diesem Jahresrückblick.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank. Und es gab natürlich auch Rückmeldungen zur Mumie, ne? Also es wurde ja von vielen erstmal sehr wohlwollend auch hingenommen, dass wir uns der Folge widmen, ne? Weil es ja nun auch der Klassiker mit schlechthin ist, ja.
Ja, da gucken sie alle. Da gucken sie alle drauf. Mit
Genau.
Argusaugen und Ohren.
Genau, und wehe, wehe hier irgendwas. Aber wir haben das ja, also die Folge ist ja einfach nach wie vor toll, wie sie ist. Und das haben wir ja nun auch gut rausgestellt, ja.
Fand ich auch. Haben wir sehr gut
Und
gemacht.
an dieser Stelle hat sich auch Professor Carswell gemeldet. Das werde ich jetzt gleich mal hier eruieren. Aber er hat sich sehr ausführlich schön gemeldet. Wir hatten so ein bisschen ja überlegt, weil wir hier sprechen den Namen und haben Namen eine Bedeutung. Und bei Yarborough war uns jetzt nicht so wirklich was in den Sinn gekommen. Aber
Nee,
Professor.
bis auf das Messer,
Genau.
was so eine Auszeichnung ist. Und ich glaube, ich hatte noch rausgefunden, dass das irgendein Blatt beim Bridge ist.
Ja, richtig, genau. Ne? Und Professor Carswell hat nochmal uns eine Nachricht geschrieben, die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Also zur Bedeutung des Nachnamens eines Professorenkollegen muss er als passionierter Entomologe uns noch ein bisschen aufklären. Das fand ich ganz toll. Yarborough ist ein englischer toponymischer Nachname, abgeleitet von dem Ort Yarburgh im Bezirk East Lindsay in Lincolnshire. Und Yarburgh wiederum leitet sich von dem altenglischen topografischen und Wohnortnamen Erdburg ab. Und mit einer Erdburg ist eine Bodenfestung gemeint, ne? Also von Earth dann abgeleitet, ne? Also, und Burrow, also ein Tierbau. Ne? Also so ist das dann zusammengesetzt. Was ja wieder so zum Professor Yarborough ja auch passt, ne? Als ja, Ägyptologe, Forscher, ne? Dass er dann
Ach
irgendwie ins
so.
Grab rein, ne? Grab tief, ne? Gehen, also ein Erdbau, ne? Die sind ja da irgendwie auch in diesen Entschuldigung, ja, da, ne, denke ich mal, ist es vielleicht,
Ja.
kann man das vielleicht sich auch dann so herleiten, dass der Name doch dann auch da entsprechend gewählt wurde, vielleicht von Robert Arthur.
Mega. Sehr schön, dass Professor Yarborough, Quatsch, Professor Carswell uns da noch ein bisschen erhellt hat. Super.
Ja, danke. Das ist super. Weil es war so das kleine eine Puzzleteil, ne, wo man sagte, da ist immer schön, wenn wir dann nochmal eine Info kriegen.
Auf jeden Fall. Hast du dein Handy weggelegt? Ich muss kurz kurze Kontrolle
Also ich
machen.
weiß
Nicht, dass
nicht,
wenn nachher so
wie
bzz,
weit,
bzz,
ich
bzz,
hoffe, das reicht. Ich könnte jetzt auch aufstehen und es noch ganz weit wegbringen. Was meinst du,
Ich
Tisch?
kann es halt nicht hören, ne? Wir hören
Reicht
es ja nur auf der
Tisch?
Aufnahme.
Ja, stimmt.
Das wird schon. Aber so ein paar Meter vom Mikrofon auf jeden Fall
Ja,
weg ist
also
schon
es
mal
ist schon
gut.
das Weiteste, was ich jetzt
Sonst
vom Tisch
werfen.
schaffe. Genau. In die Küchenspüle. Lieber
Nein!
nicht.
Lieber nicht. Wollen wir mit den Reaktionen dann machen wir doch mit den Reaktionen insgesamt weiter,
Ja.
oder? Was noch so gab? Wir haben auch eine andere sehr ausführliche E-Mail bekommen von Tobias und seiner Frau. Schön zum 1.12. Und das ist ganz schön. Die haben nämlich, was sie sich immer vorgenommen haben, sie wollten immer mal die Bücher lesen. Und jetzt haben sie ihr allererstes Buch fertig gelesen, Ende November. Und es war, tata, Die flüsternde Mumie, wie unfassbar passend zu unserer Dezemberfolge. Und sie meinen. Genau, und das fand ich spannend. Denen ist auch aufgefallen, dass sich das Wort just auch so häuft. So wie dir das auch aufgefallen, wie gesagt, mir weg. Und was habe ich denn hier noch?
Das Witzige ist, dass sie ja auch geschrieben hatten, ne, dass es auch komisch ist, dass es eher in der, also dann im Erzählermodus vorkam, ne, weil es doch sonst eigentlich eine Abkürzung ist, die ja nur jemand sagt, so als Spitznamen. Dass man das ja gar nicht so schreibt, sonst würde man ja in einem Erzähltext als Erzähler dann die vollen Namen schreiben und weniger die Spitznamen.
Ja.
Und das eher in die wörtliche Rede packen. Aber der Robert Arthur hat ja auch den Justus in der Erzählerpassage auch Just nur genannt. Ne?
Das würde mich ja persönlich eher stören, weil ich finde auch, dass es eher, also im Gespräch und ich glaube auch aus den Hörspielen kenne ich es eher so, dass es, dass Justus so angesprochen wird als Just und jetzt ist vielleicht aber auch sehr.
Ist tatsächlich in der aktuellen Folge auch. Da habe ich jetzt natürlich auch vermehrt drauf geachtet, ne? Und das ist auch im Buch tatsächlich so.
Na gut, das habe ich ja jetzt nicht gelesen. Ich habe übrigens jetzt erkannt, was ich hier hinschreiben wollte. Es ist schlecht, wenn man Abkürzungen macht. Und die Mitschriften sind schon 2 Wochen alt. Ich so, WT-Erfahrung, verstehe ich gerade nicht. Und jetzt ist mir eingefallen, Walkie-Talkie.
Ah.
So. Tobias hatte selber auch Walkie-Talkie-Erfahrung. Darum geht es ja auch unter anderem in der flüsternden Mumie. Und er sagt, er hatte auch mal mit einem Freund 2 und dann haben sie ja da halt irgendwie miteinander rumgefunkt und da war dann auch plötzlich ein Typ bei denen und der hat sich furchtbar aufgeregt in einem anderen Gespräch, dass 2 Jungs ihm irgendwie dauernd auf dem Kanal dazwischen funken würden und sie haben dann auch so eine Art, so ähnlich wie die 3 Fragezeichen auch, ne, dass da irgendjemand sagt, geh aus dem Kanal raus und was machen die Kinder hier und so eine WT, so eine Walkie-Talkie-Erfahrung hatte Tobias selber in seiner Kindheit und Jugend. Genau. Cool. Er fand es übrigens gut, wie wir analysiert haben, dass Lord Carter ja eine Mischung aus Lord Carnarvon und Howard Carter ist.
So. Ja, mega geil, ne? Also das finde ich auch toll recherchiert und dann macht das ja auch wieder Sinn, dass das immer so auch übernommen wird, ne? Also wirklich echte Menschen ne, werden da eingebaut, ne? Und dann gibt es irgendwelche Zusammenstellungen von Namen und das ist, finde ich auch total toll.
Das kann kein Zufall sein, das fand er auch. Und ihm ist noch so aufgefallen, dass ich suche ja immer nach diesem Bitte, sowohl im Hörspiel als auch im Buch. Und Bob würde sehr oft genau sagen, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dir?
Als er das geschrieben hat, ich habe das auch gelesen, dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. ne? Also ich kann es zwar jetzt auch nicht wiedergeben, in welcher Folge er das jetzt, ne? Also, aber das passiert tatsächlich oft. Und dann muss man jetzt im Nachhinein natürlich, habe ich natürlich auch Lust, mir wieder ganz viele Folgen anzuhören, um das einfach auch nochmal zu hören. Aber ich habe quasi die Stimme im Ohr, wie er das sagt und dass er das auch nicht nur einmal, sondern echt auch öfter macht. Ja.
Genau.
Ne? Also auch so mit so einem ganz bestimmten, ja genau. Ne? Also man hat so richtig diesen Klang, habe ich im Ohr, ne?
Das ist so mein Bitte, dass ich nicht wegkriege aus dem Gehörgang.
Genau.
Ich hatte mir, als ich die Mail las, habe ich gedacht, oh, jetzt achte ich drauf. Und es ist mir aber noch nicht aufgefallen. Also dann war es wohl wieder hier, ne, Brain kaputt, wieder aufgefallen. Aber zumal ich, und da sind wir so ein bisschen bei den 3 Fragezeichen-Momenten der Vergangenheit oder der letzten Wochen, ich habe unglaublich viel 3 Fragezeichen gehört. Also für meine Verhältnisse und gerade für die Zeit des Podcasts sehr viel, weil ich habe da ähnlich wie manche andere Macher auch, dass man plötzlich denkt, okay, ich kümmere mich während des Podcasts und der Bearbeitung des Podcasts und der Vorbereitung intensiv darum und in der Zwischenzeit höre ich aber, weiß ich nicht, TKKG.
Mhm.
Und ich hatte jetzt aber doch sehr viel 3 Fragezeichen. Ich habe zum Beispiel das Neue mit der Yacht, habe ich gehört?
Das habe ich angefangen und ich habe es blöderweise, ich mache das ja sonst nie, ich bin keine Einschlafhörerin, weil ich immer einschlafe dabei und dann nichts mehr mitkriege, konnte ich aber nicht schlafen und ich dachte, oh, ich war noch so munter gefühlt, dass ich dachte, ach komm, hörst du dir mal an, ja, ich bin natürlich nach der Hälfte eingepennt. Ne? So.
Aber es, da kann man gut bei einschlafen, da ist niemand, der schreit, es gibt wenig Explosionen, insgesamt. Ich fand so, also ich finde toll, dass Ian Carew, falls das jetzt ein Spoiler ist, aber das steht, glaube ich, schon auf dem Cover. Also Ian Carew kehrt zurück, der aus dem Doppelgänger, der Junge, der genauso aussieht wie Justus Jonas, nur spricht wie Tarzan aus TKKG, weil es der gleiche Sprecher ist. Ein paar Jahrzehnte älter. Also die Idee fand ich gut. Insgesamt fand ich es ein bisschen wirr.
Okay. Also ich wag mich auf jeden Fall auch noch ran, aber ich habe es dann erstmal zur Seite gelegt, aber ja. Steht noch auf dem Programm.
Das kannst du ja auch jederzeit machen. Was man so, finde ich, im neuen Jahr schlecht machen kann, ist dann, also das finde ich ziemlich strange, wenn man sich dann jetzt noch so einen Adventskalender anhört. Den habe ich mir jetzt angehört, den aktuellen 3 Fragezeichen Adventskalender. Und habe auch sehr mit meiner Schwester diskutiert. Und ich fand's, also ich, immer wenn wir uns getroffen haben, hatte ich ein Stück mehr gehört. Nicht täglich, sondern dann immer schon so mehrere Rutsche. Boah, also ich muss sagen, ich glaube, für mich war es bis jetzt der schlechteste Adventskalender der drei Fragezeichen. Boah, fand ich den zusammengehauen. Und da sind so Sachen, ich weiß nicht, ich möchte es ja jetzt eigentlich auch nicht auf André Minninger schieben, der den ja geschrieben hat. Aber da sind so, ich glaube, André Minninger hat überhaupt keine Ahnung von Frauen zum Beispiel. Ist mir da wieder aufgefallen. Weil da verhält sich Tante Mathilda und ihre Freundin Emily, die verhalten sich derartig komisch und machen da Fässer auf über Freundschaften und wann die beleidigt sind und wann das irgendwie auseinandergeht. Ich denke, okay, manchmal sind Frauen ein bisschen komisch und ein bisschen drüber. Aber das, so, ist es ein Grund, ich erzähle dir nicht, dass ich in Urlaub gefahren bin und du bist jetzt tödlich beleidigt?
Okay, nee.
Fand ich nicht überzeugend als Grund, um dann das nächste in Gang und irgendein Geheimnis aufzumachen. Also insgesamt fand ich's, ich weiß ich nicht, also.
Okay, ne, vielleicht.
Und dafür ist es, 3,5 Stunden ist das Ding auch.
Oh, krass, ja.
Und ich weiß nicht, also der ganze Grund und auch, es geht ja um Glocken, sagt ja der Titel schon. Und irgendwie war es so, also bis die da überhaupt zu diesem Geheimnis mal hinkommen. Oh, es ist es sind harte Plätzchen, sage ich mal.
Ja.
Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die fanden es total cool und es ist ja auch schön, wenn es immer neues Futter gibt. Also von daher mag ich das schon. Aber da fand ich zum Beispiel, ich glaube, die Folge davor mit dem, wo sie da zusammen in Urlaub
ja,
fahren.
Ja, das war toll. Die mag
mit
ich.
Mit dem Krumpatschnee. Mit diesem Wesen da aus dem Bergen.
Ah, hier ist Herr Squash. Nee.
Ja,
naja, nee, so Yeti-mäßig, so Bigfoot-mäßig. Nee, auch nicht, nee?
Nee, das ist kein Bigfoot, das ist ein... Ma, wie heißt der denn? Den kennt man in Österreich halt auch mit so Hörnermaske und so.
Ach, wahr. Tja, da war
Brain kaputt, ihr merkt es im neuen Jahr. Auf jeden Fall, die fand ich gut.
Ja.
Und die war auch so schön stimmungsvoll, wenn sie im Auto schon dahin fahren und Plätzchen essen und Weihnachtslieder singen. Und da fand ich auch die Location gut. Also von daher, ich bin nicht gegen jeden Adventskalender, aber den, gut.
Ja.
Und du so noch?
Ja.
3 Fragezeichen-Moment, abgesehen von deinem Granatenpullover.
Ja, Granatenpullover, den habe ich aber schon ein Jahr. Habe ich in meinem Adventskalender, wir haben uns an der Arbeit so ein bisschen mit so kleinen Wichtelpaketen, jeden Tag konnte einer so ein Tütchen aufmachen. Man musste 2 Kollegen quasi ziehen und die beschenken. Hatte ich in meinem 15. Dezember-Tütchen 3 Fragezeichen-Socken. Wo ich sage, ja, sie kennen mich. Ja, und,
welche Folge?
Nur die Fragezeichen. Sie stand zwar davor und hat gesagt, und sie hatte so die Phantomseesocken in der Hand. Und ich habe ihr dann so erzählt, als sie die 3 Fragezeichen, also sie hat einfach die mit den Fragezeichen drauf ausgesucht und stand aber auch vor denen, weil die ihr farblich so gut gefallen haben. Und meine gehen gerade kaputt. Ich habe die so oft getragen, dass die schon total abgescheuert sind und schon Löcher kriegen. Und dann gedacht habe, na, die hättest du auch nehmen können. Die hätte ich auch neu gebraucht. Ne?
Aber das Schöne ist, solange Thalia da irgendwie nicht die Produktion einstellt, kommt da ja immer noch mal, kann man ja sich sowas auch noch mal doppelt kaufen.
Ja,
und ich finde die auch von der Qualität richtig
gut. Die sind super.
Gut.
Ich habe die aber wirklich auch sehr, sehr, sehr oft getragen. Ne? Und dass die natürlich dann auch schneller natürlich dann auch verschleißen, ist ja vollkommen klar. Und ja, also ich werde mir da auf jeden Fall noch ein paar holen. Ha.
Und da hätte ich, also wenn man noch wünschen darf am Anfang vom Jahr, also da würde ich doch, liebe Thalia Buchhandlung, also da gäbe es noch so ein paar Folgen, die würde ich sofort unbesehen kaufen, so mit der schwarzen Katze.
Ja.
Und da wären noch ein paar Sachen, die wären echt cool.
Ach, einige, ja. Also.
Also gerade die Klassikerfolgen. Und ich freue mich ja jetzt, neues Jahr, jetzt kann ich ja endlich den Kalender, den ich vor Monaten schon bestellt habe, den ich übrigens auch in der Thalia, glaube ich, letztens habe hängen sehen. Also man muss ihn nicht bestellen, man kann ihn auch direkt kaufen mit den Covern. Sehr schön. Und der darf jetzt hängen, endlich.
Sehr geil. Nee, das war's eigentlich. Ja, Hörspiele halt auch gehört, ne? Also auf Autofahrten wieder und so. Was haben wir da letztens auch gehört? Haben die Kinder ausgesucht. Ja, ich habe schon wieder vergessen. Das kann aber nicht wahr sein. War doch erst am Sonntag.
Oh was Mann. Altes, was Neues.
Nee, es war was
Mittelaltes.
Mittendrin steht nur dabei. Gibt's das denn? Wieso habe ich das denn vergessen? Das haben wir gerade so bis zum Ende, weil die war ziemlich lang. Weil wir waren auch ziemlich lange unterwegs und haben die auch noch bis zum Ende dann geschafft.
War es so eine Sonderfolge mit mehr Teilen?
Nee.
Da muss es das irgendwas nach 100 gewesen
sein. Ja,
es
war auf jeden Fall was nach 100, aber es ist, ich komme noch drauf, denn wenn nicht, werfe ich es ein.
Wenn es dir Tourette-artig nachher einfällt, einfach reinrufen. Ich
werfe es einfach rein. Das ist auch, das muss man die ganze Zeit drüber nachdenken. Egal, wir machen einfach mal weiter.
Genau. Und dann, also wenn dir jetzt so nichts mehr einfällt, ich finde, Reaktionen haben wir besprochen und drei Fragezeichen, Momente und so. Und Jahresrückblick oder Geburtstagsrückblick haben wir auch gemacht. Dann können wir ja jetzt nach knapp 20 Minuten, da können wir doch mal eigentlich zu unserer Mission des Tages kommen.
Richtig.
Und zwar, welche Folge wir heute besprechen.
Genau. Und wir besprechen den geheimen Schlüssel.
Genau.
Unser erster Marx.
Unser erster Marx, genau. Und ich weiß noch, als wir, also so, wenn ich daran denke, also da fällt mir natürlich sofort Schlupfkrabbler ein.
Ja.
Und das wusste ich noch. Aber ich habe das Hörspiel dann auch länger nicht gehört und habe jetzt wieder auch erst das Buch gelesen. Und das war eine sehr weise Entscheidung.
Auf jeden Fall, ja. Und ich muss auch noch mal sagen, dass es eigentlich ziemlich krass ist, dass wir 12 Folgen schon aufgenommen haben, ohne an André Marx ranzugehen. Ist auch ziemlich kühn, aber es wird Zeit. Und ich finde es toll, dass wir jetzt mit einem André Marx-Fall das Jahr eröffnen.
Finde ich auch. Und ich meine, das stimmt, was Jenny sagt, denn er ist zusammen mit Marco Sonnleitner einer der, oder er ist derjenige, der bis jetzt die meisten Bücher veröffentlicht hat, nämlich über 30. So, über 30 drei Fragezeichenbücher. Also, dass man da nicht mal irgendwo einen Marx hat. Naja, wahrscheinlich machen wir jetzt 2024 einfach immer Marx, Pause, Marx, Pause, Marx,
ja, genau.
Pause.
So. Ich habe nichts dagegen, weil ich muss echt sagen, dass auch tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen, da sind einige dabei, tatsächlich auch einfach Marx-Folgen sind. Ne? Der geheime Schlüssel,
welche
den hatte
ich
auch
deine Lieblings?
Meine absolute Lieblingsfolge und die beste Folge aller Zeiten und von allen, die noch kommen werden, ist für mich immer Nacht in Angst.
Ach, den Angst.
Wird es auch immer bleiben. Das ist für mich die auch absolute Ausnahmefolge. Also man kann auch, also die steht über allem. Also da gibt es nichts, was da drüber kommt. Und dann kommen andere Folgen, die ich super abfeiere. Ja, und die halten sich manchmal auch so ein bisschen die Waage. Da kann ich mich manchmal nicht entscheiden. Da sind immer so Phasen.
Muss man auch nicht.
Welche ich mal mehr mag, mal weniger mag. Aber Nacht in Angst ist für mich die. Das war schon immer so. Also seit es die Folge gibt und seit ich die als Kind kenne, habe ich das Buch am häufigsten gelesen. Ich habe das Hörspiel 1 Million Mal gehört und kann das auch immer wieder und kann sie immer wieder gleich geil finden. Ja?
Meine Güte.
Ja.
Ich fühle mich jetzt gerade fast ein bisschen schuldig, dass die Folge bei mir nicht so hoch hängt. Aber das hat so, also das ist nicht böse gemeint, sondern die ist bei mir irgendwo im Kanon irgendwo anders untergebracht. Allerdings sind wir ja auch unterschiedlich sozialisiert. So, ich bin ja wirklich noch mit den Klassikern aufgewachsen.
Genau.
Und das läuft, das Nacht in Angst war in so einer Phase, wo die zwar noch bei mir auf dem Schirm waren, aber nicht mehr so intensiv. Und ja, es ist eine gute Folge für mich, aber also die, das, was bei dir jetzt gerade passiert, habe ich eher bei den Klassikern.
Ja, genau. Ne? Und bei mir war das halt wirklich genau dann da die Zeit, wo mich das auch genau abgeholt hat. Ne? Also wo ich auch genau in der Altersgruppe war, für die das gedacht ist und mich das einfach komplett mitgenommen hat. Aber wenn man sich den Marx sonst noch mal so durchguckt, was er alles gemacht hat, ne? Wenn ich auch überlege, Labyrinth der Götter und habe ich auch als Kind schon geliebt, der Nebelberg.
Ja, denn ich finde den Nebelberg ja sehr super.
Ja.
Erstes offizielles Buch war auch Poltergeist. Ist ja auch für den Erstling
geil. Ja.
Nicht das Schlechteste.
Richtig, absolut. Also auch eine ganz tolle Folge. Ne? Auch richtig gut. Nach wie vor finde ich auch immer noch, wo habe ich es jetzt? Das versunkene Dorf, ne, ist auch eine richtig, richtig gute Folge. Spur des Spielers habe ich total abgefeiert. Ne?
Echt?
Also, ja.
Das ist doch mit dem Schachspiel,
ja, genau,
oder?
Ja, genau. Aber einfach, weil mich das Thema halt auch dann da schon so gecatcht hat und ich aber den ganzen Fall halt auch so, wie er auch aufgemacht ist, ziemlich geil finde. Aber ja, also ich bin ein André Marx Fangirl durch und durch.
Und ich bin jetzt bei der Recherche darauf gestoßen, dass er ja schon, also er war ja früher auch Fan und dann hat er in seiner Freizeit sein erstes Drei-Fragezeichen-Buch, Fanbuch geschrieben. Und das ist ja dann später auch erschienen, das versunkene Schiff. Und das ist zum Beispiel ein Fall, den mag ich total gerne. Das war ja so ein Planetariumsfall, der so ein bisschen außerhalb der normalen Rotation lief. Und das mag ich sehr.
Ja.
So, das ist, weil da halt auch der Typ, für den die arbeiten, der ist so schön durchgeknallt. sympathisch, polterig, den finde ich super.
Ja. Ne, es ist überhaupt auch generell, also wir werden das ja auch noch feststellen, wenn wir dann das Buch besprechen, also im Vergleich zu den anderen, ne, weil ich ja mal gesagt habe, dass man schon, ich weiß nicht, ob dir das inzwischen auch aufgefallen ist, weil wir ja doch jetzt schon viele Autoren verschiedener Art hatten, dass die drei Fragezeichen auch alle anders schreiben, also dass die schon alle irgendwie auch ihre anderen Charakter, sie haben zwar schon ihre festen Charaktereigenschaften, so wie Robert Arthur das auch etabliert hat, ne, aber letztendlich spielt jeder Autor ja irgendwie anders damit und lässt die anders interagieren, auch so als Freunde und als, als Teampartner. Und da muss ich auch sagen, wo mir ja die drei Fragezeichen schon auch bei André Mininger so gefallen, wie er sie so schreibt und agieren lässt, und auch bei Marco Sonnenleitner, gefällt mir halt die Marx-Version am besten. Ne? Also so, wie die da so miteinander sind, finde ich mich immer am ehesten mit denen zurecht, sage ich mal.
Okay, das, ich glaube, da habe ich einfach noch nie so drauf geguckt. Mhm. Also da bist du die Expertin, welcher Autor die wie behandelt, charakterisiert, miteinander agieren lässt. Da bin ich auf deine Expertise angewiesen, weil das kann ich einfach, das fällt mir mal auf, aber da würde ich nicht sagen, ah, das ist ja aber genau wie bei
Das ist spannend. Ich finde das halt, das ist klar, bei so vielen Autoren, die so für eine Reihe schreiben, ne, ist es ja sowieso total spannend, wie da wer so die schreibt und so. Also das finde ich.
Ja, und was ich so noch gelesen habe und was mir dann jetzt im Nachhinein dann auch aufgefallen ist beim Lesen, dass André Marx ja auch so nachgesagt wird, dass er das ursprüngliche Konzept sehr mag und sich auch daran orientiert, wie also die drei Fragezeichen vorher waren. So.
Ja, so back to the roots, ne? Das hat mal, es ist, glaube ich, immer auch im Zuge, als er dann auch angefangen hat zu schreiben, auch als der Poltergeist rauskam, ne, das gab es ja auch mal da diese Aussagen darüber, dass er ja dann, vorher waren die dann, war ja echt Crimebuster-Era dann vorbei, ne? Dann kam André Marx und dann ging es so mit dem Back to the Roots, ne? Wieder mit diesem mystischen Element und weniger Crimebuster, ne? War ja halt einfach dann vorbei sozusagen. Ne? Und
da wird einfach wieder mehr Fahrrad gefahren, das ist ja auch
gesund.
Und weniger gefettschämt.
Ja,
und
genau,
so.
Ganz genau. Ne? Und wenn, dann halt nur mal so ein bisschen, ne, so mal gestichelt, aber jetzt nicht mehr ganz so extrem. Ne? Ja.
Ja, und was ich sehr schön finde, bin ich zufällig drauf gestoßen, er hat das Buch seinem Bruder Olaf gewidmet. Entdecker des Mobimax, Testrätsler und Lieblingsbruder.
Ja.
Fand ich großartig.
Schön, steht das in deinem Buch drin?
Ja, das steht in der Widmung. Das steht vorne da, wo auch immer steht, wann erschienen
genau.
Und so. Genau, und das habe ich da.
Es ist schön, dass du das nämlich hast. Ach hier, ach ja, auch schön. Weil ich habe hier so eine Dreierausgabe. Ich habe jetzt nur so ein Dreierband gekriegt. Und da steht das natürlich nicht mit dabei, leider.
Aber guck mal.
Aber schön.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da sonst immer so genau drauf gucke, aber das war mir aufgefallen und das fand ich super schön. Aber wenn man es dann nochmal von außen nimmt, das ist ja, lass uns doch über das Cover reden.
Genau.
Und es gibt auch noch ein paar Zeichnungen, warte, die zeige ich dir zuerst.
Oh ja, genau, das wäre natürlich auch schön. Du hast ja das Buch. Das hat mich nämlich auch interessiert. Wie sehen da die Alternativgeschichten aus?
Keine wirklichen Alternativen, aber es gibt
Skizzen.
Quasi Skizzen. Und auf den Skizzen sieht man halt so, also es sind so Bleistiftskizzen und man sieht den Schlupfkrabbler ein bisschen näher oder auch mal von so einer Draufsicht.
Ja, mega.
Bevor er in eine Höhle kriecht. Und diese drei Gestalten, die auf dem Cover sind, da sieht man noch so ein bisschen mehr vom Hintergrund. Also das sieht aus wie ein Labor, oder?
Ja, richtig. Also zumindest auf dem einen, ne? So, und dann ist es ja, also sind ja diese Kolben und so, also das Ganze, was so ein bisschen laborchemisch mäßig da ist, das wird ja dann weggelassen auf dem Cover, ne? Aber das
würde auch zu weit führen, weil Labor.
Ja.
Findet man also Labor findet sich ja nicht unbedingt. Aber wenn wir uns jetzt so einfach mal das Cover von Silvia Christoph angucken.
Ja, also man sieht da wirklich diese drei Schattengestalten, obwohl die hintere, die uns das Gesicht auch zuneigt, ne, da sieht man, die hat eine Brille, da sieht man Gesichtszüge, ne? Die anderen sind doch sehr, also trotzdem alles sehr schattig und schemenhaft gehalten. Mhm. Die Lampe, die da drauf, auf den Schlupfkrabbler drauf scheint, ne? Und die tüfteln da dran rum, ne?
Genau, also ich finde den Schlupfkrabbler jetzt auf dem Cover relativ groß. Ich habe mir den immer kleiner vorgestellt. Allerdings macht es natürlich Sinn, für so ein Cover den auch ein bisschen zu vergrößern, damit wir als Leserinnen und Leser das einfach sehen.
Genau.
Wenn der jetzt so itzi-bitzi wäre, wenn der jetzt irgendwie nur so Streichholzschachtel groß wäre, wäre ein bisschen schlecht fürs Cover. Mhm. Aber ich habe mir so überlegt, wer sind denn diese Leute? Also ich war unentschieden. Es könnten die drei Fragezeichen sein. Oder es könnten die Geschwister aus dem Buch sein. Aber wer ist dann die Frau? Weil ich finde, die Schattenrisse sehen eher alle drei nach Männern aus.
Richtig. Also ich denke, am ehesten wäre die Frau natürlich die Vordere mit diesen doch so ein bisschen buschig wilden Haaren, ne? So, sag ich mal, doch so kurz geschnitten und so ein bisschen wellig, ne? Und das andere sind eben die zwei Kopperschmidt-Brüder, ne? Also ich denke, also ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht die drei Fragezeichen sind.
Könnte aber auch sein. Rein theoretisch. Oder einer mit Brille, einer mit Wuschelhaaren.
Kämen sie mir sehr alt vor.
Also vielleicht wären, Realität. So.
Ja, also da würde ich, nee, weiß ich nicht, könnte ich jetzt nicht.
Na gut.
Also ja, wäre spannend, müsste man mal Silvia Christoph fragen.
Ach, das weiß sie wahrscheinlich gar nicht mehr.
Hat sie im Sinn gehabt, als sie das gezeichnet hat, ne?
Das Problem ist ja immer, ne, so manchen Rätseln kann man nicht mehr auf den Grund gehen, weil ich glaube, die sagen einfach vergessen. Ja,
genau. Aber rein von der Story her würde ich mir persönlich die Geschwister wünschen auf dem Cover.
Das stimmt. Das würde ja auch viel besser passen, zumal die drei Fragezeichen, da kommen wir noch drauf, aber die hatten ja gar nicht mit einem Schlupfkrabbler alleine zu tun.
Ja.
So, ich glaube, jetzt ist aber wirklich an der Zeit, dass wir hier nicht nur vorspoilern, sondern dass wir so richtig mal in die Vollen gehen. Und was ich sehr schön finde übrigens, das habe ich ja auch von dir übernommen, ich gucke ja jetzt auch immer, wie heißen denn die Kandidaten? Und deshalb finde ich, würde ich auch für uns, also die Folge heute damit überschreiben, ein Buch für Jenny und Katrin.
Jawohl, sehr schön.
Eine Einspielung auf die Kapitel, die nämlich...
Ja, immer mit dem gleichen Wort beginnen, also immer mit dem unbestimmten Artikel ein oder eine.
Genau, und immer ein
einen.
Für.
Mhm. Genau.
Und so sind alle Kapitel überschrieben. Und das ist schön.
Finde ich cool.
Das mag ich.
Ich mag das auch. Na, ich mag das, wenn das so eine Satzstruktur hat. Ich mag das, wenn das nur ein Wort ist. Ich mag das, wenn das irgendwie...
Wenn es eine Zahl ist,
ja auch schon. Genau, also das finde ich ist ein geiles Gimmick. Ne? Also dass man einfach nochmal so... das ja, geil. Also, der geheime Schlüssel startet mit dem ersten Kapitel. Ein Schlüssel für den Mobimac.
Genau, also da hört ihr schon ein für. Genau, und es ist ähnlich wie im Hörspiel. Es beginnt auf dem Schrottplatz und Justus Jonas hat eine sehr anspruchsvolle, schwierige Kundin, die zum Verrecken nicht dieses Klapperäffchen, was er ihr da andienen möchte, haben will oder interessant findet. Und er kann es gar nicht verstehen.
Nee, ganz toll. Das finde ich auch voll niedlich, wie er es ihr so offeriert. Ne? Und dann eigentlich dann Begeisterung heischend sie anguckt und sie dann so sagt, ja. Nee, den Schrott kannst du behalten. Ich suche ein bisschen was Exklusiveres. Ja, man hatte mir gesagt, dass es hier Spielzeug von der Firma Kopperschmidt zu geben hat. Ja, also sieh mal zu, dass du auf deinem Schrottplatz hier mal mir das mal herbringst. Also sie wird schon sehr gut eingeführt.
Auf jeden Fall. Und Justus kuscht sehr. Also, dass er sich selber so als Aushilfe bezeichnet und ein bisschen überfordert ist, gibt es ja auch eher selten. Jetzt sind auch irgendwie Tante und Onkel irgendwie gerade nicht in Reichweite. Und also selten, dass er sich so rausredet mit, ich bin hier nur die Aushilfe.
Ja, und dann kommt aber Onkel Titus dann doch noch vorbei und er fragt ihn dann nochmal und sagt, muss dann Titus Auskunft geben und sagt, nee, ich kenne zwar Kopperschmidt, es ist Titus ein Begriff, ne? Aber sie haben davon jetzt gerade nichts da und sie dampft dann doch sehr pikiert ab, lässt aber ihre Karte noch da, ne? Und
genau, und da erfahren wir auch, dass sie selber eine Kopperschmidt ist, denn das wäre schon großer Zufall, dass sie so heißt und gerade was von dieser Firma sucht. Und da haben wir schon unseren ersten Aha-Moment und das ist so die erste Szene und die ist im Hörspiel auch sehr, die ist eigentlich originalgetreu.
Ja.
Also wir haben es da sehr szenisch auf dem Schrottplatz. Auch diese Atmo finde ich sehr schön auf dem Schrottplatz. Man hört wieder eine Kreissäge und man hört das Äffchen, was so ein bisschen die Schellen aneinander schlägt und so.
Schön, ja.
Und das ist schön, um reinzukommen.
Genau, also das ist erstmal richtig schön. Ne? Wir wissen, okay, die sucht da irgendein Spielzeug, ne? Und wird erstmal nicht fündig und dampft dann wieder ab. So. Schön, dass am nächsten Tag nach der Schule der zweite Detektiv die Zentrale betritt, finde ich immer schön. Ne? Das sind gerade keine Ferien, sondern sie müssen gerade in die Schule gehen, finde ich auch immer ganz nett, wenn sie nicht die ganze Zeit Sommerferien haben, nonstop. Und da entdeckt Britta einen Briefumschlag, den Tante Mathilda wohl vermutlich dort deponiert hat. Das heißt, Tante Mathilda kommt in den in die Zentrale. Also das ist tatsächlich wieder so ein Fall, wo, weil manchmal hat man es ja so, dass die Tante, Onkel vielleicht nichts mehr so richtig von der Zentrale wissen und da ja offensichtlich ja schon auch genau wissen, aha, die gehen da ein und aus, die wissen, die Jungs halten sich da auf und da wird auch mal die Post dahin gelegt. Ne?
Na, zum Post vorbeibringen darfst du dann vielleicht da mal irgendwie rein. Und naja, so, also der Brief ist aus New York von Liz und Peter ist sehr neugierig und denkt, Mann, die ist doch schon seit Monaten weg, was ist eigentlich mit der? Mhm. Aber er hat sich nicht getraut zu fragen, weil Justus scheinbar da ein bisschen kurz angebunden ist und da irgendwie keine Infos rauslässt. Und oder vielleicht lehnt der Brief auch nur an der Zentraltür und er bringt den mit rein. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Auf der Treppe, Treppe entdeckt.
Der doch, der weil Justus und Bob genau. sind ja Justus und Bob sind ja schon drin und er bringt
eben,
den
er
Brief
bringt
den
einfach
rein.
Mit, sie hat den einfach an die Treppe gestellt und er sieht den und ja, bringt ja. den mit rein, ne? Und sagt, hier, guck mal, da ist ein Brief für dich angekommen und Justus legt den, guckt auch nur drauf und legt ihn zur Seite und sagt, ja, danke.
Ja, aber dann ist Peter weiterhin neugierig und Justus liest den Brief dann, aber sagt nichts und legt den dann zur Seite. Und wir denken, Mist, so kein Gossip und wir erfahren gerade nichts. Ja. Was ist denn da los?
Warum denn nicht, ne? So, und dann will aber Peter das wissen, aber Justus sagt, nee, mach ich nicht, später vielleicht oder so, ne? Und damit müssen wir erstmal leben.
Genau. Und ihr müsst auch damit leben, wenn ihr nur das Hörspiel kennt, da ist die Lys-Nummer, die kommt einfach nicht vor, auch später nicht. Die ist einfach komplett rausgelassen. Von daher lohnt sich's schon, wenn euch das interessiert, da das Buch zu lesen. Da kriegt man nämlich viel mehr Infos. Genau. Und dann passiert es aber ähnlich wie im Hörspiel. Es klopft zaghaft an die zentralen Tür.
Ja, genau. Und da wird sich auch darüber gefreut, dass der Onkel wenigstens so nett ist, anzuklopfen, während ja Tante Mathilda immer Justus einfach quer über den Schrottplatz schreit, ja. Und der Onkel wenigstens so höflich ist und vorsichtig anklopft und sagt, darf ich euch stören, Jungs? Da ist jemand, der nach euch fragt, ja.
Ja. Das stimmt. Und es ist wieder jemand, der Interesse an Kopperschmidt-Spielzeug hat. Diesmal ist es ein junger Mann mit Wuschelhaaren, deshalb dachte ich so ans Kammer.
Ja.
Er hieße Jeremy und er suche Arme, Beine und Schlüssel für Mobimax.
Mhm. Können sie leider wieder nicht helfen, weil schon mussten sie ja schon der Dame sagen, dass nichts von Kopperschmidt hier da ist. Und was ist überhaupt ein Mobimax?
Genau. Und dann erzählt er so ein bisschen, ja, der Schlupfkrabbler, das seien halt sehr handgefertigte Einzelstücke und es gäbe immer einen siebeneckigen Schlüssel, der da reinpasst. Also irgendwas zum Aufziehen. So. Und Justus denkt, wir können doch vielleicht mal den einen mit dem anderen zusammenbringen und sagt, so, ich hätte hier eine Visitenkarte. Gestern hat schon eine Frau nach Kopperschmidt-Kram gefragt.
Genau.
Wollen Sie sich nicht mal an die wenden? Und der eigentlich ganz nette Jeremy kriegt sehr schlechte Laune und sagt, nein, das möchte ich nicht.
Genau.
Und die kennt er auch, die heißt Caitlin und das ist eine Tochter von Felix Kopperschmidt. Und nö, nee,
mit
nicht.
Der nicht so gerne. Ne?
Aber Justus sagt, die hat aber einen Schlüssel.
Genau, die hat nämlich den Schlüssel schon gezeigt, weil die hat gesagt, sie hätte gerne ein Kopperschmidt-Spielzeug, was zu diesem Schlüssel passt. Das haben wir vorhin ganz vergessen, noch zu erwähnen,
genau.
Weil
hat
die hat
Schlüssel,
nämlich den
genau.
Schlüssel und er kommt auf einmal.
Und er hatte er die Beine oder
nee,
hatte
er hat
den
nur
Körper?
Den, er hat den Körper. Nee,
er hat den Körper.
Er sucht ja nach Beinen und Sachen und Schlüssel.
Arm und Schlüssel.
Genau.
Und dann ist er aber auf jeden Fall nicht mit dem Ergebnis zufrieden, weil Schrottplatz, also das Gebrauchtwarencenter T. Jonas hat ja auch leider aktuell nichts von Kopperschmidt am Lager. Und dann haut er ab und währenddessen, er hatte so eine Kiste dabei und da durfte Justus auch kurz drauf gucken. Und während er so abhaut, dann fällt ihm die auch noch runter und dann fällt da ein Zettel raus, was aber nur Justus bemerkt. Und da ist ein Rätsel über den Krabbler.
Genau. Drin. Richtig.
Also auch das ist ähnlich wie im Hörspiel.
Genau.
Mit dem verlorenen Zettel. Also ich finde, insgesamt ist es ein ganz gutes, aber kein knallermäßiges Startkapitel. So.
Nee, genau. Also man erfährt erstmal ein bisschen was und es kommen irgendwie zwei, die nach dem gleichen fragen, was ja schon mal erstmal ein bisschen verwunderlich ist, wo man denkt, okay, kann kein Zufall sein. Und dann merkt man aber auch, okay, wäre ja eigentlich, wie Justus schon sagt, das Einfachste, wenn die sich hier mal zusammenfinden. Die hat einen Schlüssel, der hat hier auch irgendwas davon. Und dann merkt man aber schon so, okay, die kennen sich anscheinend irgendwie, weil der gleich sagt, nee, mit der nicht, mit der will ich nichts zu tun haben.
Ja.
Und lass mal, krieg das schon. Aber melde dich doch mal, wenn du was kriegst. Ne? Also
genau. Und durch dieses gefundene Rätsel sind wir natürlich schon angefixt, so wie Justus, weil ne, in dem Moment, wo es Rätsel gibt, wo man Sachen was ausknobeln muss,
on fire. Da ist ja Justus und wir.
Da sind wir on fire. Ja, wir aber auch. Wir finden das ja auch. Also ich finde
das
auch schön.
Ich mag das auch. Ne? Und auch wieder echt ein schönes und ausführliches Rätsel. Ne? Aber es wird ja auch im Hörspiel, glaube ich, auch schön auch besprochen und auch
genannt. Ja, es wird schön vorgelesen, ne? Ja. Und wiedergegeben. Ja. Also wir kriegen auch in dem Hörspiel, natürlich ist da einiges gekürzt. Wir wissen es, ist es wie immer. Aber was die Rätsel angeht, das ist sehr, sehr ausführlich. Genau. Und dann gehen wir auch schon ins zweite Kapitel, ein Drink für Caitlin.
Ja, nehme ich auch, ne? Also habe ich mir gedacht, schön. Was kriegst du denn Schönes? Da war ich ganz erpicht drauf zu erfahren.
Ja, irgendwas Alkoholisches. Aber erstmal kehren wir mit Justus in die Zentrale zurück und er merkt sofort, dass Peter an seinem Brief von Lys war.
Ja, der liegt nämlich
und den wohl gelesen hat.
Ja, und Justus findet das gar nicht gut, ne? Also der sagt dann wirklich, hast du einfach den Brief gelesen, er kann es gar nicht fassen und
du hast mein Vertrauen missbraucht.
Ja, wirklich, ne? Also ja, aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation.
Macht man auch nicht, man liest auch nicht die Post von anderen Leuten.
Nee.
Aber es sei sein Privatleben, sagt Justus. Und dann finde ich, mit Satz, ja. Satz der Episode, ja. Peter sagt, wir sind dein Privatleben.
Ja. Bäm, ja, musst du auch erstmal fressen, ja, so, das ist,
ich gut.
Ja, ist, ne? Letztendlich ist es ja so, ne, also er rückt ja nicht mit der Sprache raus und sonst gibt es ja nur die drei und Justus ist ja sonst immer, ja, was Mädchen angeht, ja auch nicht so affin, sage ich jetzt mal.
Ja, und aber da merken wir es, dann lässt Peter ja auch nicht locker und dann sagt Justus irgendwie sowas wie, ja, aber es ist auch aus. Mit Lys, die ist eh zu schön und zu alt und ich bin zu jung und zu dick.
Und zu dick,
und das
ja,
hat sowieso nicht gepasst. Ja. Also das ist das Einzige und dann spricht das selber an so. Mhm. Und das hätte ja irgendwie nicht gepasst, denn Lys ist mittlerweile auch auf dem College in New York. Also es ist halt auch, es wäre eine Fernbeziehung, also sie ist sehr, sehr, sehr weit weg. Und Peter will noch weiter reden und Justus nicht.
Nee, gell, er sagt jetzt, reicht das jetzt? Und Peter, nee, es reicht nicht. Ne? Warum erfahren wir jetzt erst davon? Ne? Warum sagst du das nicht schon eher? Ne? Und
wir haben mal wieder wirklich Probleme. Also das ist ja auch was einen beschäftigt. Und wer weiß, wie das dem Justus auch zu schaffen macht.
Ja.
So. Also wenn er das, also das, was er ja kurz so erzählt, ne, mit ich bin, ne, die ist zu schön für mich und die ist ja auch viel älter und das passt alles nicht und ich bin zu dick und so. Also diese ganzen Probleme oder vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe, die er so hat, vielleicht mit seiner Figur und so, brechen sich da kurz so Bahn. Lässt er ja aber nicht so richtig an sich ran.
Nee, genau. Ne? Also weil er es einfach von sich wegschieben will. Ne? Er will da gar nicht drüber reden und will da irgendwie gar nicht erst irgendwas aufkommen lassen. Ne?
Aber so über emotionale Sachen reden die ja eh wenig.
Richtig.
Also das kennen wir ja auch von Bob, wenn der Probleme hat, das macht er ja auch mit sich aus. Oder geht zur Psychologin oder so und redet nicht mit seinen Freunden.
Genau, ne? Das wird auch nochmal spannend nochmal sein im Verlauf des Falls auch. Aber es ist schön, dass das so im Buch auf jeden Fall Platz findet. Ne? Ich meine, dass man das vielleicht nicht mit ins Hörspiel genommen hat, kann ich auch verstehen, ne? Weil das ja nochmal eine Sache aufmacht, die jetzt unbedingt mit dem Fall ja nichts zu tun hat. Ne? Aber für uns als Leser ist das trotzdem schön, da auch noch mal aus dem Privatleben der drei Fragezeichen noch mal was zu erfahren, dass sie auch noch mal oder wie die untereinander als Freunde agieren, ne? Und da wieder mal da es nicht schaffen, miteinander zu sprechen, ne?
Aber auch das ist ja vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Deshalb glaube ich, dass das durchaus eine realistische Situation ist. Das ist und da unterscheiden sich Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen schon oft voneinander, während Frauen solche emotionalen Probleme eher miteinander austauschen, machen Jungs und Männer öfter ein Geheimnis aus sowas und sagen, lassen sie nicht so an sich ran und da reden die nicht drüber. Und also auch da gibt es natürlich Ausnahmen, das will ich ja jetzt gar nicht sagen, aber so tendenziell ist es schon so, dass Frauen sowas eher besprechen, was jetzt vielleicht mit ihren Freunden gerade passiert. Und warum irgendwas nicht geklappt hat, das ist das Erste. So, wenn man sich getrennt hat, da rufe ich jetzt sofort meine beste Freundin an oder meine Schwester oder so und erzähle der das.
Ja.
Und dann wird das halt durchgekaut bis zum.
Ja.
Also, ne, aber das hilft halt und das nimmt halt auch, das macht es nicht wieder gut, aber es nimmt so ein bisschen Druck vom Kessel.
Genau.
Und na, Männer sind da oft ja eher schweigsam.
Aber mir gefällt der Peter da so unglaublich gut, dass der nicht locker lässt, dass der sagt hier, wir müssen das jetzt ausdiskutieren, ich will das jetzt wissen, du kommst jetzt hier nicht so leicht aus der Affäre. Also der sagt dann nicht, ja, okay, mir egal, ne, sondern dem ist das wirklich ein Bedürfnis und einfach wichtig. Also entweder, weil er es einfach wissen will, weil er neugierig ist.
Ich glaube, er ist auch sehr neugierig. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihm jetzt die ganze Zeit nur um Justus Jonas Schellen halt
wahrscheinlich
geht, sondern
nicht,
so,
aber
ich will neue Informationen.
Genau, ne? Aber trotzdem zeigt das ja ein Rieseninteresse einfach an seinem Freund, ne? Dass er einfach sagt, ich möchte es halt trotzdem wissen. Aber Justus schafft es dann doch, dass er davon ablässt und sie sich dann doch eher lieber dem Rätsel zuwenden, ne? Weil er das mit dem Schlupfkrabbler total faszinierend findet. Und sie fragen sich auch, ob der Jeremy jetzt weiß, dass es den Zettel gab oder ob er jetzt dieses Rätsel vermisst oder ob er jetzt vielleicht auch gar nicht wusste, dass das in der Kiste ist und nur durch die Tatsache, dass die runterfiel, das Rätsel quasi offenbart wurde. Ne? Das fragen sie sich ja schon.
Genau. Das fragen Sie sich schon, und da kommt zum Beispiel das Wort Koinzidenz vor, dass Justus sagt, dafür interessiert er sich sehr. Habe ich auch nochmal nachgeschlagen, damit ich wirklich weiß, Koinzidenzen, zeitliches und/oder räumliches Zusammentreffen von Ereignissen.
Schön. Ja.
Und das ist es ja.
Ja.
Also er lässt, ne, der Zettel fällt raus, aber wusste er das wirklich?
Ja,
So.
genau. Richtig. Und dass sie natürlich jetzt total angefixt sind und das spannend finden, ist natürlich klar. Jetzt wollen die irgendwie das Rätsel lösen,
Ja.
ne? Also was machen? In der ersten Linie wollen sie sich jetzt nochmal mit der Caitlin auseinandersetzen, ne?
Genau, das ist ihr Packende, weil da wissen sie halt, die hat Justus ja ihre Visitenkarte gegeben, da steht die Adresse drauf, weil er sich ja melden soll, wenn wieder neues Kopperschmidt-Material rankommt. Und mit dem Rätsel kommen sie nicht wirklich zurande.
Nee.
Also das ist so. Und genau, und deshalb überlegen sie, nach Santa Monica zu fahren. Da wohnt sie nämlich. Und ihnen macht ein George die Tür auf. Und sie erschleichen sich dann Einlass mit, ja, sie wüssten da was. Und Caitlin denkt, oh,
Die haben was.
die haben was von Kopperschmidt, also mal rein da. Und genau, und dann kommen wir auch zum Titelgebenden dieses Kapitels. Sie macht sich gerade einen Drink und bietet den drei Fragezeichen auch was an. Dann merkt sie aber,
Ups.
huch, nee, das ist gar nicht so. Und dann sehen wir was sehr Schönes. Wir
Ja.
erleben nämlich einen mechanischen Cocktailshaker, den sie da in ihrer Wohnung hat.
Genau, also ziemlich cool, ausgetüftelt. Na, also wirklich, man kann sich das richtig gut vorstellen. Ich habe das gelesen und dachte so, ja, ich kann mir das gut vorstellen, wie die mechanischen Hände da kann man diesen Shaker da reinsetzen, ne, und dann durch diesen Mechanismus, Shaking Hands heißt der ja auch, ne, schüttelt der dann den Drink zurecht. Das Geile finde ich, das ist ja irgendein grüner Drink, den sie, hellgrüner Drink, den sie sich dann macht, ne. Habe ich letztens auch erst einen so ein Basilikum-Gin, Basil Smash Gin irgendwas. Geil, ja, also ich,
Ja,
ja, war
okay.
richtig gut.
Das letzte Grüne, was ich getrunken habe, war, glaube ich, Grüne Witwe, und das ist sehr lange her.
Was
Das
sind
ist
das?
Blue Curaçao mit
Ach
Orangensaft.
ja.
Und Blue Curaçao ist ja so ein blauer,
Ja.
sehr schlimm aussehender
Ja.
Likör. Frag mich auch nicht, wonach es schmeckt. Und dann mit Orangensaft wird es halt grün.
Ja, genau, stimmt. Ja, ich glaube, ich kenne das unter grüne Wiese oder sowas. Oder irgend sowas,
Ah
ja.
ja.
Aber geil, ja. Also irgendwas macht's.
Nee, und da sind wir schon ganz fasziniert von diesem Technikkram, der da halt
Ja.
rumsteht. Und sie erzählt, das sei ein Geschenk von ihrem Vater zum 21. Geburtstag gewesen.
Ja, wie passend, ne? Und na, ab 21 dürfen die doch trinken in Amerika.
Ach, stimmt, hatte ich, ja, stimmt. Du, und dann da, Daddy, so, jetzt
Jetzt
aber, und
kannst du aber
jetzt
richtig
darfst du.
saufen, meine Tochter. Ist doch nett. Genau, und dann will sie natürlich wissen hier, was habt ihr jetzt Neues für mich an Kopperschmidt-Spielzeug und so. Und dann fragt aber Justus, ja, was können Sie denn uns über Schlupfkrabbler und Höhlen und so sagen? Und dann ist sie natürlich, Schlupfkrabbler? Das habe ich nie erwähnt. Woher wisst ihr das denn jetzt? Was wollt ihr eigentlich? Und ne? Und dann rückt halt Justus mit der Sprache raus, dass sie sich informiert haben und sagt dann eben auch, dass auch jemand da war mit etwas, das zu ihrem Schlüssel passt. Ja, und dann sagt sie gleich, ah, das war bestimmt Craig. Ah, und ist gleich total ablehnend und oder Jeremy, ne? Also sie kommt dann schon so, wirft ein paar Namen um sich und sagt dann, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn die euch angestiftet haben, dann raus! Die ist ja echt, die fackelt ja echt nicht lang, die schmeißt.
Die ist sehr impulsiv
Also
und
wirklich.
sehr fordernd und launisch und ist jetzt keine extreme Sympathieträgerin auf den ersten,
Les.
auch im zweiten Moment
Nee.
nicht. Die war ja auf dem Schrottplatz schon sehr
Richtig.
unangenehm,
Richtig.
obwohl ich finde, von der Stimme her ist es noch okay. Also es ist jetzt nicht so eine
Kretschmer. Es
Kreischerin.
ist keine
Ja,
Jodorowsky
genau. Es
Kretschmer.
ist,
Ja.
aber sie sagt halt, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt, vor allen Dingen, was ihr nicht gefällt, was auch sehr süß ist, ist es ja im Hörspiel auch so, abgesehen von dem Drink, da macht sie den, aber sie haben das mit den Shaking Hands weggelassen. Aber als sie da rauswirft, hört man Bob im Hintergrund so,
Aua!
aua, sagen.
ist so geil. Man kann sich richtig vorstellen, wie sie die so, so am Schlafittchen rausschubst so. Oder rauszerrt oder irgendwas, ja. Genau, dieses Empörte so, so richtig, aua. Ja. Das macht er richtig geil.
Das war mir auch sehr im Gedächtnis geblieben.
Großartig, ja. Das stimmt.
Und ja, wir erleben in diesem Kapitel eine sehr wütende Caitlin und einen sehr zurückhaltenden Justus da mit dieser Lys-Geschichte. Und, aber am Schluss haben wir ja rausgefunden, dass es wohl um Geschwister geht.
Ja, genau. Also es ist schon klar, weil sie sagte, das sind ja meine Brüder. Ne? Also irgendwie kommt das dann schon auch raus. Ne? Und wir merken schon mal, aha, die sind anscheinend nicht gut aufeinander zu sprechen. Zumindest die Caitlin mit den Brüdern nicht. Was unter den Brüdern ist, wissen wir noch nicht. Aber zumindest
ja,
scheint
sie... Jeremy war ja auf seine Schwester auch nicht gut zu sprechen.
Ja, genau.
Der wollte ja auch keinen Kontakt. So, also
ja,
mit den beiden geht es auf jeden Fall nicht,
beiden?
Was der Dritte da noch zu tun hat.
Genau.
Aber da scheint wohl einiges im Argen zu liegen.
Allerdings.
Und das schlussfolgert Justus auch Anfang des nächsten Kapitels, während Peter und Bob noch total sauer sind über den Rausschmiss und sie halt wieder durch Santa Monica radeln. Ein Job für Peter heißt übrigens auch das nächste Kapitel wieder ein für. Sagt Justus so, oh, weißt du, wir haben doch schon mal rausgekriegt, dass es jetzt um Geschwister geht.
Genau. Und dass sie aber ja anscheinend nicht gut miteinander aufeinander zu sprechen sind, zumindest mit der Schwester nicht. Und genau, und dann müssen sie jetzt halt überlegen, was sie jetzt als nächstes machen. Und Justus hat ja weiterhin noch über das Rätsel nachgegrübelt und da war irgendwie die Rede von einem roten Turm. So,
ja.
Und da hat Justus mal ein bisschen nachgedacht und radelt jetzt auch gar nicht zur Zentrale, sondern sagt, wir fahren jetzt mal ins Industriegebiet nach Santa Monica.
Zum roten Turm.
Fahren jetzt zum roten Turm, so, bitte.
Und im Hörspiel ist es auch so, dass Peter wieder mein Bitte sagt.
Ja.
An der Stelle so, weil er halt nicht weiß, wo das ist. Und es war wohl irgendwie eine Fabrik, die nie fertiggestellt wurde. Also die stand schon fast, dann gab es ein Erdbeben und dann ist nur der Turm stehen geblieben. Und den haben sie auch stehen gelassen. Und jetzt ist da alles abgesperrt und da darf eigentlich auch keiner hin. Und Justus sagt, ja, dann soll der Peter doch da mal auf den Turm klettern. Vielleicht ist da ja irgendwas versteckt.
Genau, ne? Und das ist so schön, Peter protestiert natürlich wieder typisch, ne? Warum muss ich das machen? Ja, du bist ja sportlich hier, da sind auch so Dinger dran, wo du dich festhalten kannst.
Ja,
das
ist fast wie ein Aufzug.
Ist doch gar kein Thema, das Ding ist ja auch nur, weiß ich nicht, wie hoch ist so ein scheiß Turm? Ich stelle mir hier so 15 Meter vor, ja, also so ein riesen großer Industrieturm, ne? Stand das drin, wie hoch der ist? Das habe ich jetzt gerade vielleicht
überlesen.
Nee,
leider nicht, aber klar, also der wird jetzt nicht irgendwie 3 Meter hoch sein, sondern ein bisschen länger. Und schön ist auch, Bob macht auch gleich mit und sagt und schmeichelt ihm und sagt, ah,
das machst Peter, du doch mit links.
Rauf da.
Genau,
so.
Mach mal.
Und Peter wehrt sich und sagt so, Justus, warum nicht du?
Ja.
Und Justus hat plötzlich Höhenangst gekriegt.
Ja, so ganz, ganz plötzlich, so ganz, ganz passend, ne?
Spontan Höhenangst.
Er kennt sie nicht, die spontane Höhenangst, ja. Ja gut, es bleibt halt nicht alles übrig. Peter macht es dann am Ende natürlich, wie
Peter
immer.
Macht's.
Peter macht's.
Natürlich. Er wird auch mit einer spitzen Aussicht belohnt, also man kann wohl auch sehr weit gucken und so. Und als er dann aber runterschaut, wird ihm dann doch plötzlich ein bisschen komisch, also als er schon ordentlich hoch ist an diesem Turm. Und das ist super beschrieben, finde ich. Der Wind zerrt an ihm und der Turm wird immer dünner und er hat auch den Eindruck, das schwankt so ein bisschen. Das kann auch sein.
Klar.
Ich weiß nicht, so ein bisschen kann das auf und so. Und ich denke mir so, also Justus tut so mit, der hat schon alle Erdbeben überlebt und so, aber der ist ja nicht, der ist dazu gemacht, damit der Rauch hochsteigt. Der ist da nicht unbedingt zu gemacht, dass da Menschen rauf und runter klettern, außer mal zu Wartungsgründen und so. Von daher denke ich so,
ist schon wieder,
und wie instabil, das weiß ja keiner, wenn der jetzt unter ihm wegbröselt.
Ja, also Justus Leichtsinn Jonas, ja, also ist er wieder mal gar nicht, ne, also nur bedacht, du musst jetzt da hoch, du musst da jetzt gucken, ob da was ist. Ja, im schlimmsten Fall ist da vielleicht sogar nichts. Hat er den umsonst da hochgejagt.
Ja, oder auch eins von diesen Trittstufen, vielleicht ist da auch mal irgendwas irgendwie korrodiert im Laufe der Zeit.
Ja, weil das wartet ja dann auch keiner mehr, wenn der nur noch dumm da rumsteht, der Turm. Da kommt ja auch keiner und guckt.
Deshalb ist das auch abgesperrt. Mhm. Das ist ja nicht so, damit da Leute rauf und runter klettern zum Spaß. So.
Also
da war mein erwachsenes Ich sehr empört. Mhm. Und,
ja, und auch zu Recht, weil er klettert dann auch hoch und ist ja dann schon fast da. Und doch, er ist ja dann schon da. Auf dem Rückweg passiert das ja dann erst, ne? Dass dann
Warte.
Das ist doch nicht beim Hochklettern, sondern beim Runterklettern erst, weil er klettert ja dann noch schneller runter wieder, damit er schneller aus der Schussbahn kommt, ne? Oder schießen die schon am Anfang?
Nee, es ist beim
Hochklettern,
ist beim
ne? Sogar, oh Gott.
Das, Und das macht Peter für mich in meinen Augen ja noch viel mutiger. Ja. Weil also wir hören einen Schuss auf den Turm oder Peter oder beides. Und Peter überlegt dann ja auch und entscheidet, nein, ich klettere weiter nach oben. Und dann kommt er zu einer schallplattengroßen Öffnung.
Pass auf. Ich habe hast du mal was vorbereitet? Ha, sehr geil.
Ich habe da was vorbereitet, damit wir uns noch mal kurz vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie groß der am Fuß war, dieser Berg, ja. Dieser Turm. Aber so, warte mal, ich gehe mal zurück. So,
ja,
so, ich habe eine Schallplatte aus meinem Drei-Fragezeichen-Arsenal genommen. Es ist übrigens der Karpatenhund. So, und so groß war die Öffnung. Also das heißt, so ist dieser Turm.
Der Turm ist unfassbar groß.
Das ist nicht mehr, also da ist Peter schon wahrscheinlich im Umfang mehr oder so, als dieser, oder so. Also von daher, ich finde es, also es könnte bröseln, aber Peter ist mutig, guckt oben in diese schallplattengroße Öffnung und findet eine Kiste, die reingeklemmt wurde und nimmt sie raus.
Ja, genau.
Eine Kopperschmidt-Kiste, die er sich auch, vor allem dann auch mit so einer Kiste wieder runterklettern, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und dann klettert er sehr, 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 sehr schnell runter, weil, ne?
Ja, man weiß ja nicht, ob dann nochmal ein Schuss kommt, ne? Also da wird einmal geschossen, wird vielleicht zweimal geschossen. Wie gut schießen die? Was ist das hier überhaupt, ne? Und er klettert ganz schnell runter und ist dann halt auch froh, wieder auf dem Boden zu sein. Und der Schrecken sitzt aber tief, ne? Also wieder mal muss Peter hier in die Schusslinie geraten, gell? Also.
Ja. Und das ist im Hörspiel auch so. Allerdings finde ich schon, dieser Schuss ist schon so, da haben sie aber tief in die Westernkiste gegriffen. Also das klingt so.
Man kann es gar nicht nachmachen, das ist aber mega geil. Es ist so wirklich wie, wie aus, so, dem, also aus dem Wilden Westen so. wenn die so gegen, wenn so ein Querschläger so gegen so eine so ein Glas schießt oder so, genau. Ne?
Aber sie fahren dann erstmal in die Zentrale und einigen sich da, finde ich auch ganz süß, einigen sich darauf, das war Zufall mit dem Schuss.
Ja, das ist ja auch geil, genau, da hat einfach mal zufällig jemand geschossen, na klar. Ne?
Ich will mir da gar nicht weiter Gedanken drüber machen. Peter ist auch zu Recht noch ein bisschen geschockt, denn wird erstmal Tee getrunken zur Beruhigung und sie gucken sich mal die Kiste an.
Genau, und da schließen sie aber auch gleich messerscharf, dass das wahrscheinlich die Höhle für den Schlupfkrabbler ist, weil das ist ja nun wahrscheinlich die Bedeutung halt davon, ne? Der Schlupfkrabbler brauchte, sagt ja auch das Rätsel, ein Schlupf.
Also sie holen einen Mini-Berg aus dieser Kiste, als sie die auspacken. Da ist ein kleiner Berg drin und deshalb glauben sie, das könnte die Höhle für den sein. Genau. Sieht so ein bisschen aus vielleicht wie in einem bei so Modelleisenbahn.
Ja, genau. Ne? Das kann man sich richtig gut vorstellen. Ne? Das ist so schön, auch so mit schön angemalt und alles. Ne? Und dann auch diese Öffnungen und dann kommt man so an sich nicht rein, sondern es muss da schon irgendwas reinkriechen, was dann den Inhalt preisgibt. Ne? Das ist eigentlich voll schön gemacht.
Genau, und Bob hat ein bisschen recherchiert. Also er soll recherchieren und dann kommt er halt wieder und bringt halt Recherche mit, so über Kopperschmidts.
Genau, und dass der die Firma halt auch schon lange gibt, ne? Und dass der halt jetzt nicht wirklich, sag ich mal, Spielzeug herstellt, sondern schon echt mehr, also ja auch schon kleine Spielzeuge, aber dass es eher nicht dafür gedacht ist, damit halt zu spielen, sondern es sind wirklich technisch versierte Sachen, die auch, weißt du, Haushaltshelfer und, ne, wie man jetzt auch schon bei Caitlin ja gesehen hat, ne, wenn der halt solche Sachen herstellt, dass es dann schon auch eine Funktion tatsächlich hat, ne? Also dass das schon.
Genau, also wirklich kein billiges Kinderspielzeug, sondern ein hoch ausgetüfteltes, hochwertiges Spielzeug. Und die kommen aus der Schweiz, die Familie ursprünglich, und waren Uhrmacher, die Kopperschmidts. Und Felix ist in jungen Jahren ausgewandert in die USA und hat da dann diesen neuen Geschäftszweig eröffnet mit diesem mechanischen Spielzeug.
Genau. Kommt da auch schon raus, dass die Frau nicht mehr lebt? Nee.
Nein, da ist nicht recherchiert, nicht die Rede.
Keine Rede von, ne?
Nee, das geht erstmal darum, dass der wohl diese Mobimax erfunden hat und auch einige Mitarbeiter dann auch hatte und jahrelang sehr erfolgreich war. Doch irgendwann ist die Firma ein bisschen geschrumpft und irgendwann hat sie die Produktion komplett vor einigen Jahren eingestellt. Und im Hörspiel heißt es, da muss der Felix ja jetzt steinalt sein und rauskommt. Ja, also Mitte 60. Hatte keinen Nachfolger und weil er der Kopf war, deshalb konnte das keiner so machen wie er.
Ja.
Und er wohne jetzt bei seinem Sohn Craig.
Genau.
Und Bob hat auch schon alle Adressen und direkt auch schon Treffen mit Craig ausgemacht.
Ja, herrlich, das ist ja auch super, ne? Der nimmt es halt auch in die Hand. Ne? Ist auch schön, dass die drei Fragezeichen da auch wieder so agieren, eben in ihren Rollen agieren, aber ohne, dass jetzt Justus, bis auf, dass er Peter auf den Turm gejagt hat, aber jetzt immer sagen muss, du gehst jetzt dahin, du machst jetzt das, sondern die erfüllen ihren Auftrag, also zumindest Bob als Rechercheur, schon von ganz alleine, ne? Und bringt da einfach.
Finde ich auch, also Bob ist da sehr, er greift sehr die Initiative und das, was so sein Bereich ist, da erwartet er jetzt nicht immer auf Anweisungen, sondern in dem Fall hat er halt schon mal gleich ein Treffen ausgemacht und hat gesagt, ja, das ist so ein Schulprojekt und wir würden gerne mal ein paar Fragen stellen. Das ist sehr, sehr clever, weil bis jetzt, die wollten ja nicht wirklich alle so mit ihnen reden, Caitlin und Jeremy. Und deshalb ist dieser Vorwand, muss ich sagen, hat Bob sehr clever gemacht. Und jetzt überlegen sie, dass sie in der Zwischenzeit nochmal vielleicht zum Jeremy fahren.
Genau. Ich finde es auch schön, dass sie das auch überlegen, weil sie dann mit dem Craig am nächsten Tag verabredet sind, ob der Felix Kopperschmidt dann vielleicht auch da ist, weil der wohnt ja da. Mhm. Und das wäre natürlich ja super, ne? Weil dann könnten sie ja gleich noch mehr herausfinden und noch mal nachfragen und sowas. Ne? Also das finde ich halt auch schön, dass sie da noch denken, dass sie ihn vielleicht auch antreffen könnten.
Ja, klar. Und an dieser Stelle ist das Kapitel dann zu Ende und dann könnte ich ein bisschen Recherche hineinbringen in Sachen Blechspielzeug.
Jawohl.
Also heute, wenn wir heute, das kannst du gut beurteilen. Also heute ist sehr viel Spielzeug aus Plastik. Ja. Das ist einfach so. Das steht uns zur Verfügung. Aber früher war das halt anders. Früher war das eher aus Blech, also genauer aus Weißblech. Wir kennen das vielleicht noch von einem Brummkreisel. Der ist auch heute immer noch aus Blech. Und ganz früher hat man Spielzeug aus Holz gemacht, aus Ton, auch aus Knochen. Also was so da war, aus dem man dann irgendwie Figürchen schnitzen könnte oder Dinge machen. Und Blechspielzeug kam erst ab der industriellen Revolution auf. Und da wurde es dann auch ein bisschen erschwinglich. Und meistens waren das so mechanische Spielzeuge, die man aufziehen konnte. Das ist ähnlich wie bei diesen Kopperschmidt-Geschichten. Und in Deutschland gab es die erste Blechspielzeugfabrik, die war von der schwäbischen Firma Rock und Graner. Und das war aber auch damals schon eher was für wohlhabende Leute und deren Kinder. Also jemand, der halt, also ein einfacher Arbeiter, der konnte seinem Kind halt kein Blechspielzeug schenken. Aber ab 1890 wurden dann Blechspielsachen, weil die in Massenfertigung gingen, auch immer etwas erschwinglicher. Das farbig wurde es dann ab 1889. Mhm. Da kam dann so ein Druck drauf, dann wurde das auch gleich viel schöner. Mhm. Und kurz vor der Jahrhundertwende kamen dann die ersten deutschen Blechspielzeugautos der Firma Bing auf den Markt. In den Weltkriegen brach die Produktion dann komplett wieder ein, weil da brauchte man das Material halt für andere Dinge, sprich für den Krieg. Mhm. Und da wurde halt nichts mehr für Kinderspielzeug ausgegeben. Und ab 1948 lief die Produktion dann halt wieder an. Also nach dem Krieg ging das besser. Und vielleicht erinnern sich auch welche von uns, dass ihre Großeltern da nochmal was von erzählt haben. Schwierig wurde es dann ab den 50er, 60er Jahren wieder, weil dann die Japaner sehr viel günstigere Sachen auf den Markt gebracht haben und haben die deutschen Produkte irgendwann abgehängt. Und außerdem kam dann immer mehr Plastik- und Zinkspielzeug auf den Markt und da ließ das Interesse am Blechspielzeug ließ dann halt nach. Bis in die 1980er Jahre, da gab es dann wieder so eine Mode, dass dann Blechautos wieder so einen Retro-Trend ausgelöst haben. So eine Nostalgiewelle hat dieses Geschäft dann nochmal sehr angekurbelt. Ja. Das passt ja auch ganz gut zu diesem hochwertigen Kopperschmidt-Spielzeug. Und Jungs fanden wohl klassisch Autos, Traktoren, Schiffe und Militärspielzeug sehr interessant. Und Mädchen Karussells oder die Laterna Magica. Und für beide gab es halt Brummkreisel. Die waren dann so übergeschlechtlich. Mhm. Und der konnte dann so ein Lied brummen. Meine Schwester, der hat mich auch mal eingeschenkt, als sie noch klein war.
Ich kenne das auch noch.
Dass der dann so surrte und manche konnten wohl ganze Lieder spielen. Und es gab aber auch Tiere zum Aufziehen. Also am Anfang haben wir ja dieses Äffchen, von dem Justus berichtet und den er so zeigt. Das war ja wirklich so, dass es so ein Äffchen war, was die Pfoten aneinander geschlagen hat. Und es gab aber auch sehr, für den kleinen Geldbeutel, fürs günstige Taschengeld gab es zum Beispiel Knackfrösche oder auch mal eine Blechtrommel.
Ja.
Auch wenn man da, also es ist wirklich eine Trommel, also auch die von Günter Grass. Es geht wirklich um eine Trommel aus Blech, mit der Oskar Mazerat immer gespielt hat. Und das war halt für Kinder, dass die dann noch zwei Klöppel hatten.
Ja.
Und dann haben die den ganzen Tag getrommelt, wie
verrückt.
Nichts Gutes.
Ja.
Genau. Und es ist halt heute sehr beliebt noch bei Sammlern, dieses Blechspielzeug. Da gab es dann Propellerenten, die auf dem Dreirad saßen oder auch ein Trommelpanda. Und Roboter gab es auch zum Beispiel. Also kann man heute noch auch bestellen im Internet, wer daran Freude hat. Aber so, ich glaube, bei Kindern machst du da heute kein Start mehr, musst du sagen. Du hast welche.
Ja, das stimmt, aber wir haben auch wenig also Blechspielzeug. Ne? Ich habe natürlich noch so alte Relikte, die hat man natürlich noch, wie so ein Brummkreisel zum Beispiel. Ne? Aber da ist heute doch mehr Plastik und Holz tatsächlich. Also eigentlich ist Holz eher wieder im Kommen. Ne? Also deswegen.
Da wollen wir ja auch wieder zurück. Genau. Es ist nachhaltiger. Ja. Es ist so, ne, mit, ja. Und ich komme halt aus so einer Kindheit, die war halt geprägt durch Plastik.
Ja. Genau. Hast du Kopperschmidt mal recherchiert, ob das irgendwie?
Ja, ich habe aber nichts gefunden.
Nee, nur irgendeine Firma, Gebäudereinigung oder irgendwas.
Ja, genau. Und da habe ich dann schnell weitergeklickt. Also das scheint eine reine André Marx Erfindung zu sein, was ich aber auch ganz schön finde.
Ja, richtig. Also ich finde den Namen sehr geil. Ne? Also das ist schon, das klingt schon irgendwie wie Spielzeugerfinder. Also ich weiß auch nicht. Ne? Also ich finde das mega geil. Das ist halt irgendwie sehr ja, wie soll ich denn das sagen? Doch ein sehr außergewöhnlicher Name, doch, auch, ne?
Außer Schmidt, das merkt man
außer
sich
Schmidt,
auch.
Außer Schmidt, das ist natürlich ein Allerweltsname, gell? Aber so Kopperschmidt, das hat irgendwie, hat das was, ne? Und ist halt auch sehr hohen Wiedererkennungswert, richtig.
Total.
Und Mobimax, gibt's da was?
Nee, obwohl ja es irgendwie am Anfang heißt, der Erfinder des Mobimax irgendwie sei ja der Bruder von André Marx, der Olaf, aber ich habe unter Mobimax nichts gefunden. Nee,
ich habe auch geguckt, ne? Ich finde es nur also anders geschrieben mit X hinten, dann sind das irgendwelche Möbel. Da gibt es irgendwie Esstische und Sachen irgendwie davon, ne? Aber jetzt der Mobimax, so wie er da im Buch geschrieben ist, komme ich auch nur auf die drei
Fragezeichen. Ich glaube aber auch, dass es eine Erfindung. Es muss eine Erfindung sein, weil so wie sich das gestaltet, hätten wir das gerne, glaube ich, alle.
Ja, ja,
aber
richtig.
Wahrscheinlich ist das ja unbezahlbar. Und ob das wirklich mit Mechanik möglich ist, so feine Bewegungen,
müsste
ich jetzt mal ein Physiker oder ein Maschinenbauer mehr dazu sagen.
Ach,
aber ich glaube, das ist wirklich eher so im Reich der Mythen. Aber deshalb passt es umso besser, weil ich denke die ganze Zeit, will ich auch.
Ich will auch so einen Schlupfkrabbler.
Genau, und jetzt erfahren wir ja im nächsten Kapitel noch mehr, was es da alles so gibt aus dem Hause Kopperschmidt. Wir sind nämlich bei Jeremy.
Genau.
Und treffen auf Pluto.
Ja, genau. Das ist nämlich tatsächlich, wenn die dann da hinkommen, ne, und dann wollen sie gerade zur Haustür und auf einmal werden sie angebellt, was auch im Hörspiel sehr, sehr schön umgesetzt ist, ne, wo man da natürlich deutlich, finde ich, deutlich hört, dass es ein mechanisches Bellen ist und kein echtes Hundebellen.
Danke.
Bitte.
Deshalb finde ich da Peters Angst so vor dem Dobermann so ein bisschen bescheuert, weil du hörst halt, du hörst schon im Bellen, dass es irgendwo quietscht und metallisch ist.
Ja, total halt, ne, so, ja.
Aber okay, also der scheint wohl sehr realistisch zu sein, dieser Pluto. Und der hat auch komplett das Nonplusultra. Der wird mit Solar betrieben, also das ist ein elektrischer. Normalerweise sind sie ja nur mechanisch, die Mobimaxe. Der ist aber elektrisch und der hat eine Spracherkennung. Also das ist schon so eine Siri Alexa.
Also Wahnsinn, ne? Also richtig, richtig cool.
Ist vor 20 Jahren halt auch wirklich sehr fortschrittlich. Also heute spreche ich mit meiner Nachttischlampe und sage Licht an, Licht aus und so. Aber vor 20 Jahren so, Anfang der 2000er, war das noch nicht so. Also von daher sehr kreativ gedacht.
Ist echt super. Ne? Und der erkennt natürlich Justus auch gleich wieder, gell? Weil er war ja auf dem Schrottplatz und hat sich ja auch erkundigt und hat gesagt, oh, das ist aber schön, du bist doch von dem Trödelmarkt, also es wird dann auch wieder oft, Justus muss ganz viel korrigieren wieder, Gebrauchtwarencenter, macht er auch diesmal, weil sonst ignoriert er das ja immer so schön, ne, und diesmal.
Ich sage aber auch Schrottplatz.
Ja klar, das sagen wir ja auch alle, ne, aber Justus ist da immer sehr, er ist ja nicht pikiert, aber er korrigiert dann immer gerne, ne? Ja. Außer hier in dem einen Fall, das ist mir damals aufgefallen hier, wo sie es als Müllhalde bezeichnen hier bei Spur des Spielers. Ja, der hier Familie Kretschmer. Das ist der Junge von der Müllkippe.
Die ist aber auch doof.
Ja, und da finde ich es auch in dem Moment auch gerade gut, dass Justus das da auch dann nicht korrigiert, weil er denkt, du blöde Ziege, dir nee, da nicht.
Nee, das sehe ich genauso.
Genau,
ja, so. Und Justus stellt sich mit, ne, da, wir haben Visitenkarte.
Genau, es ist total schön, ne? Also das ist toll. Und sagt dann, wir sind jetzt nicht nur hier, um jetzt weiter bei dem Spielzeug helfen, Beschaffung zu helfen, sondern wir sind Detektive und wir wollen da so ein bisschen beim Rätseln helfen, wa? Und wir sind einfach neugierig. Also die Neugierde treibt sie eigentlich her, ne? So.
Ja, da ist findet Jeremy aber nicht ganz so toll. Der ist so, hat so ein bisschen Verfolgungswahn und meint so, na, spioniert ihr mich aus?
Ja, der Vater hat dann gleich wieder seine Geschwister im Verdacht. Ne? Der sagt dann gleich wieder hier, ihr seid doch von Caitlin oder von Craig geschickt worden und so. Ne? Und das verneinen sie aber und sie unterhalten sich dann so ein bisschen mit dem Jeremy und kommt dann auch raus, dass der gerne klettert, ne? Also er ist hier Free
Ja.
Climber, wichtige Info, ja.
Wichtige Info, das denke ich mir auch. Aber jetzt mal doof nachgefragt. Also der hat an seiner Hauswand Griffe, so fürs Klettern. Oder wir würden sagen Bouldern, glaube ich. Jetzt frage ich mich, ist das wirklich attraktiv für einen Kletterer, wenn er das an seiner eigenen Hauswand hat? Weil eigentlich ist es ja spannender. Also die kennt er ja in dreimal hochgeklettert, kennt er die in- und auswendig. Ich dachte immer, für Boulderer sei es viel interessanter, Routen zu klettern, die der noch nicht kennt.
Mit Sicherheit. Also ich würde jetzt fast vermuten, wenn man es überlegt ist, wie groß soll bitte das Haus sein, dass der da auch wirklich als Freeclimber oder als Boulderer Spaß dran hat, dann würde ich einfach nur sagen, okay, der findet das geil, der ist da, macht das gern, der hat das einfach nur als Deko-Element in seinem Haus und klettert
Gut, so
jetzt
ein
nicht
paar
an
Griffe
seinem
dran
Haus dran
geschraubt,
oder
vielleicht ist das
so,
jetzt
ja.
auch nicht so
Oder er lässt
mega
ihn, ich weiß nicht, es
anstrengend.
kommt ja auch nicht raus, ich glaube, der Jeremy hat ja keine Kinder. Er scheint ja keiner von den Kinder zu haben, außer der Craig
Nein.
auch nicht, ne? Also keiner von denen hat Kinder, ne? Wo ich dann sage, okay, vielleicht hat das, um seinen Kindern das, ne, nochmal irgendwie beizubringen dran.
Stimmt.
Aber das kommt dann auch nicht so richtig raus. Aber ich denke, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es nicht, also das ist einfach nur Info. Dump, aber nee, das
Ja.
klingt negativ, es ist einfach nur eine schön gedroppte Info. So.
Genau, und ich bin da wieder die Kritische, die sagt, das weiß der doch dann ganz schnell, dann baut der doch wahrscheinlich nicht alle 3 Wochen seine Hauswand um mit dem Griff. Ist ja geil. Auf jeden Fall, wir wissen, der ist drahtig und der
Genau, er
klettert.
klettert gern,
So.
ja.
Und ehe wir es uns versehen, sind wir auch schon irgendwie auf der Terrasse und lernen Anthony Quinn kennen.
Genau, oh Mist, ich habe vergessen, Anthony Quinn zu recherchieren.
Ich hab's gemacht, weil mir war dir denn Anthony Quinn noch ein Begriff? Das würde mich
Nein,
jetzt mal interessieren. Als,
nein.
siehst du das? Dachte ich mir nämlich. Weil ich dachte auch 2004 ist der Roman
Ja.
erschienen, ne? Wer kennt da zur Hölle außer unseren Müttern, Großmüttern, Vätern, Opas, Onkels noch Anthony Quinn? Also Jenny zum Beispiel nicht. Mir war schon noch ein Begriff, das war ein bekannter Hollywood-Schauspieler. Aber also so habe ich mich schon gefragt, hätte man da nicht wen anders nehmen können? Also. An den Namen erinnert man sich aber vielleicht. Also, der war mexikanisch-amerikanischer Schauspieler, geboren 1915, gestorben 2001, also zur Veröffentlichung des Buches bereits tot. Sehr berühmt in den 50er und 60er Jahren, hat mit Western angefangen. 1940 wurde der amerikanischer Staatsbürger, war oft als Nebendarsteller unterwegs und aufwärts ging es dann ab 47. Da war er nämlich neben Marlon Brando in Viva Zapata unterwegs und hat dafür auch einen Oscar als bester Nebendarsteller gekriegt. Und dann hat er bei Federico Fellini in La Strada mitgespielt und war auch Vincent van Gogh in dem Film Vincent van Gogh, der Maler Gauguin. Da hat er seinen zweiten Oscar bekommen und war auch der Glöttner von Notre Dame, also der Quasimodo in der Realverfilmung. Und ganz berühmt wurde er dann 1964 als Alexis Sorbas. Und seitdem ist er halt total bekannt und es ist so der Vorzeigegrieche, obwohl er ja Mexikaner war.
Ja.
Und damit, das hat ihn so unsterblich gemacht. Auch diesen Sirtake-Tanz, da gibt es vielleicht noch so Bilder, die wir vielleicht noch dunkel
Ja.
haben. Aber ja, also das war ein sehr prominenter Schauspieler. Und wenn man Bilder gesehen hat, also dieses Gesicht ist auch sehr markant von Anthony
Das
Quinn.
stimmt. Ich habe es gerade noch mal auch noch mal nachrecherchiert, ja. So vom
Aber
Sehen,
sagen wir
aber
heute.
trotzdem nee.
Heute kennt den halt fast keiner mehr, außer er ist irgendwie Filmfan. So. Deshalb kann man sich halt fragen, was macht er denn jetzt in dem Buch? Aber André Marx setzt mal voraus, dass Anthony Quinn gerade in der Umgebung von Hollywood durchaus ein
Ja,
Begriff
richtig. Das ist auch
ist.
schön, ne? Ja.
Ja. Und naja, der sagt halt, okay, jetzt bin ich auch froh, dass er tot ist, weil da muss ich
Ja,
nicht dauernd erklären,
ja.
dass ich es nicht bin.
Genau. Klingt erstmal, das auch im Hörspiel auch so schön umgesetzt, ne? So ist und ja nicht, dass ich das jetzt gut finde, ne? Aber ich werde halt dann nicht mehr so viel mit ihm verwechselt und sowas, ne? Und
Genau, ist aber auch ein älterer Herr
ja.
und war ein Mitarbeiter vom Felix und auch ein alter Freund. So.
Genau. Und dann stellen sich 3 Fragezeichen vor und sagt dann eben auch, dass sie von ganz alleine drauf gekommen sind, auf die Schlupfkrabbler und auf das Geheimnis, also auch das Geheimnis, dass sich dann ein Geheimnis hinter verbergen könnte. Und da wundert er sich so ein bisschen. Und der Quinn sagt, ja, das ist interessant, dass er auch schon der Meinung ist, dass der Vater ihnen schon irgendwie was geschickt haben muss, den Geschwistern, ne?
Hat er
Also
ja auch.
eine Botschaft, ne? Also das wissen die auch, sehr klar. Die haben das ja gekriegt und die haben das, und dass er ihnen da also jetzt nicht nur Jeremy, weil die, dadurch, dass sie sich ja nicht unterhalten, haben die ja bis dahin auch nicht gewusst, dass jeder sowas bekommen hat. Also der, die Caitlin und der Jeremy und der Craig, die haben halt was bekommen von ihrem Papa und wussten aber bis dato ja noch gar nicht, dass nur sie, also dass die anderen auch was gekriegt haben. Ne? Die konnten ja auch davon ausgehen, dass nur er was gekriegt hat. Ne?
Genau, Fakt ist aber, Papa ist schon seit Wochen weg,
ja,
und keiner weiß, wo er ist. Und Quinn weiß es auch nicht. Und er wollte auch eigentlich, oder war es Jeremy, die wollten eigentlich die Polizei einschalten. Mhm. Und dann kam aber das Päckchen vom Papa mit irgendwelchen Teilen.
Genau. So. Richtig, ne? Und irgendwie sollen sie ja jetzt herausfinden, also der Jeremy muss ja jetzt die Arme und Beine für den Schlupfkrabbler besorgen, ne? Er hat nur den Körper, ne? Und jetzt überlegen sie halt, was sie machen. Aber bevor sie das machen und weiter drüber reden, wird ihnen erstmal eine Tasse Tee angeboten und ob sie Zucker wollen, ne?
Und das ist so, ja, süß. Dann kommt nämlich jetzt die Zuckerfee und wir hören halt in dem, im Buch hören wir auch die Nussknacker-Musik und dann erklär mal, was passiert da? Also mit dem, was ist die Zuckerfee?
Die Zuckerfee ist eine Zuckerdose, die, da muss man draufdrücken auf so einen Messingknopf und da kommt die Zuckerfee heraus aus diesem Döschen mit einem Löffel und hebt dann wirklich den Zucker aus der Dose in die Tasse. Also man muss es schon auch gut platzieren neben der Tasse. Ne? Also man kann die Tasse da draufstellen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm. Ne? Und dann ist so ein Teller, der dreht, genau, sich, glaube ich, damit sich auch der Löffel drin dreht. Auf jeden Fall wird Zucker kommt in den Tee hinein und es wird sogar umgerührt. Und das ist wunderbar. Und bei Zuckerfee, und das passt ja auch, dass die Nussknacker-Musik dazu kommt, denn die Zuckerfee ist eine berühmte Figur aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowski. Und ich habe mir die Musik auch nochmal angehört.
Schön.
Also gerade die Musik von der Zuckerfee ist ganz, ganz bekannt und die haben wir vielleicht alle noch im Ohr. Und wenn wir uns erinnern, das ist mir jetzt beim Recherchieren erst aufgefallen, das ist also wirklich eine ganz tolle Musik. Und vor allen Dingen ist es ist der Klang einer Celesta. Ich wusste vorher nicht, dass es das gibt. Die Celesta bringt Glockenspieltöne hervor, ui, und sieht aus wie ein kleines Klavier.
Ach.
Und die hat sehr viele Obertöne und ein ganz weiches Timbre. Und Tschaikowski war einer der ersten Komponisten, der dieses Instrument in seinem Orchester eingesetzt hat. Also wir denken vielleicht an ein Xylophon oder was Ähnliches, mhm, an ein Glockenspiel. Es ist aber dieses Celesta, es ist ein Klavier, also wie ein Klavier gebaut und drin werden Töne, ach, angespielt. Das ist ja cool. Und das ist dieser ganz charakteristische Klang. Und andere Komponisten haben das dann auch benutzt. Und wo dieses Celesta-Thema nochmal ganz prominent in der neueren Zeit ist, ist bei den Harry Potter Film. Denn in Hedwigs Theme, also, mhm, diese Anfangsmusik von Harry Potter, auch da im Leitmotiv wird dieser Filmreihe, wird die Celesta eingesetzt.
Ah, das ist ja
also
cool.
Auch dieses auch das ist eine Celesta. Wenn ihr mal gefragt werdet, es ist kein Glockenspiel, es ist kein Xylophon, es ist eine Celesta.
Geil, danke für die Info. Das ist stark.
Wusste ich,
nee,
auch nicht. Und deshalb,
geil,
ist es so, wenn ihr euch das nächste Mal, ich habe mir dann auch noch mal das Harry Potter-Thema, ja, angehört und hört euch doch vielleicht nach dieser Folge auch gerne mal den Tanz der Zuckerfee aus Tschaikowskis Ballett,
oh,
an.
Auf,
oder,
jeden Fall. Das, ja, mache ich nachher auch gleich im Anschluss. Das ist ja geil. Sehr schön, ne? Und dann trinken sie erstmal einen schönen Tasse Tee, bewundern diese tolle Mechanik. Also die drei sind halt auch total fasziniert. Einmal waren sie, mhm, von dem Shaking Hands schon fasziniert, wie das alles so funktioniert mit der Mechanik. Und jetzt mit der Zuckerfee, total toll. Und genau, sie sind eigentlich auch ziemlich sprachlos und finden das total geil. Und dann überlegen sie ja, dass so ein Spielzeug den Alltag schon auch erleichtern kann, ne? Und dann, dass er halt mehrere von solchen schönen Sachen, dass es für ihren Vater auch alles eigentlich ein Spiel ist. Und erklärt dann auch so ein bisschen, wie das auch so früher war, dass die auch immer kleine Rätsel lösen mussten, auch wenn sie ihre Geburtstagsgeschenke bekommen haben oder Weihnachten. Also da gab es nicht einfach hier Geschenk, sondern es war immer irgendein Rätsel dabei, irgendeine Mechanik, irgendwas Ausgetüfteltes. Und die kennen das halt auch einfach nicht anders von ihrem Papa, ne? Und erklärt dann nochmal.
Und das ist so ein toller Typ eigentlich. Mhm. Also so hätte ich auch, ich will immer dauernd rufen, ich auch.
Ja,
ich auch.
Also wie schön ist das denn, ne? Was der sich für eine mhm, Mühe gibt, seinen Kindern sowas zu offerieren, ne? Und einfach, ja, das ist so liebevoll mit seinen Kindern auch halt umzugehen. Also man merkt, dass es ein sehr liebevoller Vater auch ist, ne, der sich da eben auch so viel Mühe gibt, das, was er eben kann, eben diese Sachen zu erfinden, eben für seine Kinder zu nutzen. Ne?
Genau, und dann wird's aber, dann bricht es so ein bisschen ab, auch im Gespräch, denn jetzt wird's eigentlich spannend, denn die Frage stellt sich schon, warum sind denn dann die Geschwister so zerstritten?
Genau.
Und die Erklärung ist, ja, die Mutter ist gestorben und dann gab's Streit um die Erbschaft, weil Craig das Geld bekommen hat.
Genau.
Kann ich sogar verstehen, wenn nur einer was kriegt und die anderen nicht, dass die anderen dann halt sauer sind.
Ja, es ist so dieser typische Klassiker. Ne? Es ist dieser typische Klassiker, Geschwisterschreit. Bei Geld hört die Freundschaft und Familie auf. Ne? Also das ist ja leider oft so.
Es trägt natürlich die Geschichte auch nach vorne, aber ich frage mich, also die Familie war ja bis dahin intakt. Und das wird natürlich leider auch nicht aufgelöst. Aber warum zur Hölle kriegt der eine alles und die anderen nichts? Das wäre doch, also mal abgesehen davon, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. In Deutschland ist es so, das deutsche Erbrecht, du kannst natürlich jedem deinem Kind auch noch irgendwie das vererben, was du möchtest. Aber es gibt einen Pflichtteil, damit eigentlich normalerweise die Geschwister alle das Gleiche kriegen. So. Scheint es da nicht gegeben zu haben. Und warum die Mama das so entschieden hat, weiß man nicht.
Ja, aber der Craig, der ist ja mit seiner Frau dann auch in das Haus gezogen.
Aber die waren doch noch klein. Also die waren noch
nicht. Das klingt mir nicht so.
Also,
okay. Das klingt mir nicht so. Die Mutter ist noch nicht lange gestorben. Also doch schon, also dass sie bestimmt schon länger verstritten sind jetzt. Also schon auch so lange, dass es den Papa natürlich echt angepiept hat. Ne? Aber die ist erst gestorben, als die erwachsen waren.
Okay.
Und ich weiß jetzt aber nicht, ob der Craig halt vorher schon mit seiner Frau dort im Haus gewohnt hat oder ob der erst ins Haus gezogen ist, nachdem die Mama gestorben ist, damit der Papa vielleicht nicht so alleine ist. Und da,
auch das wäre ja eine Erklärung, damit der sich um den Papa kümmern kann.
Genau.
Ne, so. Und dann macht man das ja oft, weil wenn ihr die Arbeit habt, dann sollt ihr auch die finanziellen Mittel haben.
Ja.
Wie gesagt, es bringt die Geschichte nach vorne, dass es halt, ne, es geht ums Erbe, sie haben sich zerstritten.
Genau.
Aber rein logisch, da hätte ich noch ein bisschen mehr Erklärung. Die Geschichte hätte ich an der Stelle ein bisschen ausgefeilter gehabt, um es wirklich nachzuvollziehen. So.
Ja, genau, ne? Weil also zumindest haben wir dann erstmal ein Motiv dafür, dass sie sich gestritten haben, ne? Weil eben Jeremy und Caitlin da, sag ich mal, ein bisschen leer ausgegangen sind, ne? Und dass die Caitlin wahrscheinlich noch mehr als Jeremy, ne? Hört man ja so raus, ne? Dass sie da, gut, die hat auf beiden Hals, ne? Ich meine, wenn am Ende Craig alles gekriegt hat, warum hat sie dann Hals auf Jeremy, ne? Also muss es ja doch auch für sie, in dem Sinne auch, hätten die sich ja gegen den Craig zum Beispiel verbünden können, ne? Aber weil wir haben beide nichts gekriegt, wieso kriegst du alles, ne? Und dann hätte ja auch der Jeremy einen Grund, auf den Craig sauer zu sein. Gell? Das ist halt ziemlich komplex, ne? Aber ich glaube, die haben halt.
Ich finde es in sich nicht konsistent durcherzählt. Also ich finde, da hätte durchaus noch ein bisschen mehr drauf verwendet werden können, diese Entzweiung oder Entdreihung der Geschwister ein bisschen mehr zu erklären. Weil man denkt immer, ach, die sind ja alle geldgierig, die wollen ja alle nur die Kohle. Ich kann natürlich Caitlin aber auch mittlerweile mit meinem Erwachsenen ich sogar verstehen, dass man sich fragt so, warum? Und ne, warum habe ich von meiner Mama nichts bekommen und so? Also so, weil es so ohne Erklärung ist oder die Erklärung gefällt einem irgendwie nicht. So, Craig kriegt alles und zieht auch noch ins Elternhaus.
Ja, genau. Und das scheint aber auch dann auch so zu sein, so ist es ja meistens, ne, dass die dann eigentlich mit ihrem Ärger, mit ihrer Wut darüber oder mit ihrem Unverständnis eher darüber halt nicht drüber reden. Ne? Also, dass die Geschwister es nicht schaffen, sich hinzusetzen und dass da vernünftig drüber zu reden. Da wird das eher, ja, man gibt sich seiner Wut und seiner Unverständnis dahin und redet nicht drüber. Und das ist, glaube ich, ein generelles Menschenproblem. Also ich glaube, das ist die wenigsten schaffen das, dann da rechtzeitig darüber zu reden. Und irgendwann ist dieser Punkt verpasst, wo du dann dich dann neutral hinsetzen kannst, weil ja dann irgendeiner von seinem sturen Ross, sage ich jetzt mal, runtergehen muss oder eben auf den anderen zugehen muss. Ne? Und Menschen fällt das, glaube ich, oft schwer, wenn sie sich benachteiligt fühlen und auch sich im Unrecht fühlen, dann auf den anderen
zugehen. Und verletzt. Ich glaube, da
ist
ganz viel Verletztes auch, weil die ihre Mutter auch alle wohl gemocht haben. Also das war wohl auch eine sehr liebevolle Frau und so.
Ja.
Und da sind ganz viele verletzte Gefühle im Spiel und deshalb reden die seit Jahren nicht mehr und haben keinen Kontakt mehr.
Ja. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen hinderlich, weil die ja, wenn man schon mitkriegt, also die können dieses Papa-Rätsel eigentlich nur zusammen lösen, aber da führt halt einfach keinen Weg rein. Das hat man ja bei Caitlin schon gemerkt, wie die alleine schon nur auf die Aussicht, dass ihre Brüder damit zu tun hätten, wie die das findet zum Beispiel, ne?
Genau, und das ist eigentlich, das gibt uns das Hörspiel auch. Also wir sind auch sowohl bei der Zuckerfee, da finde ich es allerdings nicht gut, dass da nicht die Tschaikowski-Musik zu hören ist, sondern wir hören eine, ich finde, ich glaube, es ist eine kitschige Stille-Nacht-Variante, die wir da hören über Kopfhörer, wo ich auch denke, oh Leute, das, also es steht doch schon da, Herr Mininger, es steht schon drin, dann macht das doch
vielleicht
auch.
Nicht.
Und zumal, meinst du wegen der Rechte?
Keine
das glaube ich
Ahnung,
nicht. Also ich glaube, Tschaikowski ist schon so lange, nein, der ist schon sehr lange tot. Egal, das war noch ein kleines bisschen Gemecker von mir am Rand. Ansonsten wird uns dieser Erbstreit auch im Hörspiel sehr nahe gebracht. Ja. Und was aber generell, und das habe ich mir hier nochmal extra eingekringelt, weil es mir an verschiedenen Stellen dieses Hörspiels auffällt, es ist sehr viel Musik, also auch Zwischenmusiken, und die sind sehr lang. Also deshalb ist es eine gute Einschlaffolge.
Ja, das stimmt.
Und also wenn ich gekürzt hätte, dann hätte ich mal an der Musik gekürzt. Aber gut. Aber gut.
Uns fragt keiner, ne?
Nee, noch fragt uns keiner. Also insgesamt ein gutes Kapitel. Ja. Wir lernen viel über Jeremy und seinen Vater, obwohl wir den ja noch persönlich gar nicht kennengelernt haben. Aber wir finden so raus, was ist der so für ein Typ. Ja. Und durch Anthony Quinn lernen wir auch noch was. Und wir wissen jetzt, warum die Geschwister so zerstritten sind.
Genau.
Aber am Ende soll es ja doch ein Treffen zwischen den Geschwistern geben. Damit gehen wir aus diesem Kapitel raus.
Genau. Und haben sie das da schon? Das haben sie doch schon.
Na, sie leiten jetzt dieses Treffen ein. Sie wollen das mit einer Art Trick. Also genau. Sie wissen schon, das wird nicht einfach deshalb. Und Anthony Quinn will helfen. Und sie versuchen dann irgendwie, sie alle in das Haus zu in das
Kopperschmidt-Haus zu locken. Genau, weil ja der Bob schon einen Termin mit dem Craig ausgemacht hat. Und dann sind die drei Fragezeichen schon mal an Bord. Und der Jeremy kommt dann auch einfach dahin. Der weiß jetzt Bescheid. Und der Quinn holt die Caitlin. Weil der versteht sich noch mit allen dreien, der Quinn. Als guter Freund vom Papa hat er Kontakt zu allen drei Kindern. Und unterm Vorwand lockt er die Caitlin dann auch mit zu dem Haus.
Klingt auch vernünftig, weil wenn man sie jetzt einfach anrufen würde und dahin bestellen würde, würden sie wahrscheinlich nicht sagen, dass sie kommen, sondern diese List ist schon, dann haben wir sie wenigstens mal zusammen und dann gucken wir mal, wie es wird. Aber wir lernen jetzt auch erstmal dieses Kopperschmidt-Haus kennen, was ja auch irgendwie berstet vor lauter Erfindungen und Eigenheiten. Das geht ja am Briefkasten schon los.
Ja, genau. Richtig, so ein halbrunder Briefkasten, ne, mit so einem Holz. Was hat der Besonderes gehabt, wenn man einen Brief reinsteckt? Dann
bedankt er sich, ne? Hebt
genau,
er nicht Mut?
Ja, genau, ja. Das ist so süß. Das kann man sich so richtig schön vorstellen, ne? So, das finde ich geil.
Ja.
Ne? Und dann auch dieser Türklopfer.
Und ich finde ja so, der Türklopfer ist super. Der ist in Löwenkopfform, das kennt man ja durchaus. Aber wenn man klopft, niest
er. Das ist süß, oder? Der brüllt nicht, der niest.
Ja, und das macht er im Hörspiel auch. Also man hört ihn niesen, das ist total niedlich. Und auch im Garten sind so 1000 Sachen noch irgendwie versteckt. Und wir lernen Martha Lynn kennen, das ist nämlich die Frau von Craig, die macht die Tür auf.
Genau.
Nachdem der Löwe genießt hat. Und bei diesem Ganzen, also ich finde ja so Mechanisches auch toll. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das fällt mir gerade spontan ein. Es gibt so eine Spardose. Da kann man dann eine Münze oben drauflegen und dann kommt ein Tier raus, manchmal eine Katze, und die holt dann mit der Pfote diese Münze und dann fällt das in die Dose.
Ja.
Also sowas finde ich halt, toll. Also da merkt man, das könnte auch so ein einfacher Kopperschmidt-Mobimex sein.
Ja,
so von der
das stimmt,
her.
Ja,
das
richtig, das ist geil.
Genau, und im Haus treffen wir dann auch Craig und sehen diese Lese- und Umblätterhilfe im Sessel. Ja,
das ist auch geil. Weil, weißt du, er legt das doch dann irgendwie auch dann dahin und dann kommt das dann automatisch, ne? Und er wollte das, glaube ich, irgendwie gar nicht und dann fängt das schon wieder an, das umzublättern oder so.
Ja.
Finde ich eigentlich auch ziemlich
aber
geil.
Aber die Arme verschwinden dann auch zwischendurch im Sessel, wenn man nicht mehr liest, damit sie nicht im Weg sind.
Ja.
Also auch Felix Kopperschmidt hat durchaus auch praktisch gedacht. Aber so eine Umblätterhilfe finde ich schon gut. Deshalb, ich habe gedacht, ich brauche sowas auch. Weil erstmal, wenn man noch im Papier liest und gerade wenn man so dicke Bücher liest, ist es so am Anfang und am Ende ja immer so eine Unwucht.
Ja.
Also dann ist es sehr schwer auf der einen Seite und deshalb ist es zum Halten ja oft bei so einem, 800 Seiten Wälzer echt anstrengend. Und wenn man dann auch noch eine Katze auf dem Schoß hat, kann man sich ja oft so schlecht bewegen.
Ja.
So. Und da habe ich jetzt gedacht, so eine Umblätterhilfe
ist
eigentlich gar
ziemlich
nicht
geil.
Verkehrt.
Kannst du das schön ablegen und dann blättert das Ding für dich um. Das ist eigentlich mega gut. Da kann man richtig bequem auf dem Sessel lesen. Genau, aber ziemlich schnell kommt dann auch schon, also auch die Martha Lynn sieht ja zuerst den Jeremy, ne, und ist dann auch schon ganz überrascht und
Stimmt.
irritiert zugleich, ne, aber nicht wütend, das ist wichtig. Fand ich ganz interessant, ne, und lässt ihn aber rein und auch Craig ist dann ziemlich überrascht, was sein Bruder jetzt plötzlich da macht, und als dann auch noch Caitlin auftaucht, ist natürlich jetzt erstmal die Bombe entzündet, ne, also.
Ja, also Caitlin ist, Craig ist ein bisschen reserviert, aber Caitlin ist richtig, richtig sauer. Die nennt ja auch die drei Fragezeichen Ratten.
Ja.
Und also die,
Also
also so,
wirklich.
die sind wirklich wie Nitro und Glycerin, die Geschwister, die wollen einfach noch nicht mal zusammen im gleichen Raum sein. Sie wollen nicht miteinander reden und ne, sie wollen gehen. Und dann, nachdem Bob erstmal diese Vorstellungsrunde übernommen hat, weil er dieses Treffen ja auch initiiert hat, übernimmt dann Justus und sagt so: Passt mal auf, Zusammenarbeit scheint wichtig zu sein. Der Felix wollte das wohl so, aber die bocken
Ja,
alle.
total. Also er führte
Die
wirklich gar keinen Weg rein. Und jetzt ist es aber eigentlich ja schon raus, dass der Craig, der hat ja die Arme und Beine bekommen, ne? Der Jeremy hat den Schlupfkrabbler und die Caitlin hat den Schlüssel, ne? So. Und die drei Fragezeichen haben die Höhle, aber das haben sie dann noch nicht, haben sie
Nee.
noch nicht preisgegeben, ne? Und
Dann geben sie es aber preis und zwischendurch kommt dann, zwischendurch versucht Martha Lynn das ein bisschen zu entzerren und sagt, ich gehe jetzt mal Getränke holen und dann lernen wir noch was anderes kennen in dem Haus, das muss ich noch
das
sagen,
ist
weil ich das so toll
geil, das
finde.
ist der absolute Oberknaller, ja.
Das ist nämlich der Hausexpress
So,
und den finde ich so
so
toll.
schön.
Also es ist eine kleine Eisenbahn und die kann in jedes Zimmer fahren. Also die haben dann auch wohl scheinbar irgendwie Löcher in den Wänden und an der Wand fährt dann, also liegen da überall Schienen und da fährt eine kleine Eisenbahn rum und die ist dann so, dass die Waggons oder die Anhängerwagen hinten also auch mal Getränke zum
Genau,
Beispiel
deswegen finde ich das gar nicht so
reinfahren können.
klein. Also ich stelle mir das schon richtig groß vor. Das
Ja,
ist jetzt nicht so wie im Miniaturwunderland in Hamburg, wo du da diese kleinen
nee.
normalen Miniaturzüge hast, sondern ich stelle mir schon so eine richtig schöne große Lok vor mit so großen Waggons, wo man eben auch was draufstellen kann oder wo auch dann die Geschenke drauflagen, meinetwegen, oder so, wenn die hier Weihnachten
Ja.
gemacht haben oder irgendwas, gell? Also schon groß.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was für eine Spur das ist. So, da müssen wieder die Eisenbahnexperten von euch, die wissen das vielleicht. Aber so,
Ja.
es könnte auch, also entweder ein Getränk draufstehen oder ein Katzenbaby, also irgendwie sowas von der Größe
Ja,
her. Ja.
genau. Also das fand ich mega gut, ne? Und da kommen dann die Getränke und wir lernen das halt kennen, dass das hier durchs ganze Haus fährt, und das ist halt auch eine ganz wichtige Information.
Genau, deshalb werden wir da auch noch kurz an die Kindheitstage der drei Geschwister erinnert, aber jetzt packt halt jeder so sein Zeug aus, ne? Du hast es gerade schon gesagt,
Genau,
der eine die Arme und
richtig.
Beine, die nächste den Schlüssel, der eine den Körper und am Schluss holt Justus aus dem Rucksack die Höhle.
Genau. Geil finde ich ja noch, dass das Caitlin dann auch so durch ihren Mann, also durch ihren Lebensgefährten George, sprechen lässt, indem er dann sagt: George, sag den anderen, dass ich den Schlüssel auf keinen Fall rausrücke. Caitlin wird auf
Das
keinen
ist
Fall
also
den Schlüssel
sehr.
rausrücken. Oh, Kindergarten hoch 80, ne?
Wir sind wirklich sehr, ja, wir sind sehr kindisch an der Stelle mit dem Verhalten so. Aber da merkst du, das ist halt, die sind halt mega
Ja,
verletzt.
also wirklich
Also gerade sie.
tiefgründig, nachhaltig, ja. Sauer und
Genau.
verletzt,
Und am
ja.
Schluss heißt es dann, Justus darf den Moby Max aufziehen.
Oder wie hat
So,
Caitlin auch
weil
erstmal
er
ein
einen,
Problem, ne? Sagt sie, warum willst du
ja.
das jetzt machen? Nee, es ist schon okay, wenn das jetzt mal jemand Unbeteiligtes hier macht, weil wir können uns zu dritt ja schon
Ja.
nicht einigen, wer das von uns machen soll, ne? Ich glaube schon, dass Caitlin das ganz gerne gemacht hätte.
Ja, die ist da auch schon die Macherin,
Ja.
glaube ich. So, ja. Und dann im nächsten Kapitel eine Botschaft für die Kopperspitz. Lassen wir den Schlupfkrabbler in die Höhle
Genau, das
krabbeln.
ist auch so schön beschrieben. Na, man kann es richtig vorstellen, wie der dann so, nick, 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 na, da so reinkrabbelt. Na, dann leuchtet die Höhle, dann kann man dann doch, weil es so milchglasmäßig, ne, auf einmal wird das aber dann durchsichtig und die können dann in die Höhle durch dieses Licht reingucken und wirklich auch sehen, wie er da etwas von so einem Bücherregal holt. Und oh Gott, ist das detailliert und liebevoll und total süß gemacht,
Ja.
ja. Also Chapeau.
Und genau, dann kommt der Schlupfkrabbler wieder raus und hat ein Buch in der Hand, ein kleines
Ja,
Buch.
aber da muss man auch, also wirklich,
Und
also der Text ist ja nun auch nicht gerade kurz, gell? wie groß ist dieses Buch? Also ich versuche dann immer so ein bisschen Größenverhältnis, ne, irgendwie rauszukriegen. Ne? Dann ist ja die Handschrift, das ist ja klein und geschwungene Schrift, der scheint das ja wirklich auch ja per Hand geschrieben zu haben, der Herr Kopperschmidt, der Papa. Ne? Also das ist schon, wie filigran ist das bitte? Ne?
Und ja, klein und also das zu machen ist die eine Sache, aber auch das zu lesen die andere. Aber Justus kann es, er liest es dann auch vor und dieses Rätsel und er kann es mit bloßem Auge lesen. Von daher, da fällt mir gerade die Geschichte ein, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass eine Nonne, ich weiß nicht, die Bibel auf ein Reiskorn geschrieben hat, irgendwie sowas und ist dabei auch erblindet in 80 Jahren, wo sie das gemacht hat. Und also es gibt es durchaus, aber lesen kannst du das dann auch nur mit so einem
Ja, Lippen. Eben, genau. Ja,
aber also ich nehme mal an, das ist so, weiß ich nicht, so muss Justus auf jeden Fall schon gut hingucken und das ganze Rätsel steht halt in diesem Buch und das ist auch ähnlich wie die ersten Rätsel, das erste Rätsel, was wir schon hatten, auf dem Zettel aus der Kiste und auf der Kiste.
Genau, und alles schön in Reimform, ne, und wir erfahren eben, dass es geht halt, also er spricht halt aus seiner Person, dass der Felix geschrieben hatte, vor langer Zeit hat er halt ein Meisterwerk erschaffen, was ganz wertvoll ist und aber dunkle Wolken aufziehen und der größte Feind, den er je kannte, droht das Meisterwerk jetzt zu vernichten und nur sie können jetzt diese Tat verhindern, indem sie die schwarze Dame um Rat fragen. Und sie wird ihnen wohl helfen, den Schlüssel zum verborgenen Pfad zu finden. Und da sind die erstmal so, na toll, das ist ja eine Katastrophe.
Genau, aber sie machen dann so ein bisschen auf Familiensache und sagen, alle sollen gehen.
Ja.
Und
raus mit euch.
Und Justus, ach, der find's halt doof, ne? Den wurmt dieser Rauswurf. Total, der würde gerne weitermachen.
Ja klar, ne? Also es ist ja wirklich ein Rätsel sondergleichen, also wie es Justus absolut anfixt. Ne? Und jetzt sind die einmal on fire und jetzt werden die einfach so, ja danke, dass du die Höhle besorgt hast.
Passt schon.
Jetzt verpiss dich. Ne? Also die ist ja, also auch gerade Caitlin ist ja da auch sehr rigoros. Ja, aber die anderen stimmen aber auch zu. Aber ein bisschen ruhiger zwar, ja. Gell? Aber ja danke für eure Hilfe. Ne? Aber das ist jetzt wirklich eine Familienangelegenheit und tschüss.
Genau, und dann müssen sie halt wieder gehen und sind dann in der Zentrale. Übrigens ist der Rauswurf im Hörspiel ein bisschen milder. Also im Buch ist es, geht es noch ein bisschen höher her, dass sie halt wirklich, also richtig achtkantig rausgeworfen werden. Und aber als sie in der Zentrale sind, ruft Jeremy heimlich an und sagt, also er ist da noch im Clinch mit seinen Geschwistern. Er würde sie aber trotzdem um Hilfe bitten bei diesem Rätsel, weil er so das Gefühl hat, die schaffen
ja,
das nicht.
Ja, genau, weil die sich ja auch noch mal wieder gleich hitzig streiten. Also man hört auch im Hintergrund, auch im Buch und auch im Hörspiel, wie die sich da so noch fetzen und so, ne? Und genau.
Und er gibt ihnen dann mit auf den Weg, sie mögen doch die schwarze Dame befragen und dann legt er auf.
Genau.
Und die schwarze Dame könnt ihr euch abschminken, könnt ihr nicht suchen, seid ihr nicht eingeschlafen, gibt es im Hörspiel nicht, die gibt es nur im Buch. Und Bob recherchiert dann und, Bob hat schon recherchiert und weiß, wer die schwarze Dame ist, genau. Er hat nämlich Kontakt zu den Mitarbeitenden aufgenommen, da wusste keiner was von irgendeinem Meisterwerk, aber er hat eben die schwarze Dame gefunden, das ist die ehemalige Sekretärin von Felix Kopperschmidt.
Genau, Virginia Laughlin und die lebt in Brentwood und das ist gleich hinter Santa Monica, wie passend. Und dann haben sie gedacht, nee, dann müssen sie mal schnell hin.
Genau, und da machen wir im Hörspiel jetzt auch mal eine Pause, weil da sind sie ja schon mit dem Rätsel dran. Das kommt im Buch wesentlich später. Wir besuchen jetzt erstmal die schwarze Dame.
Genau, und die ist dann auch ganz überrascht, dass die drei da auftauchen. Ne, damit hat sie halt auch überhaupt nicht gerechnet. Die hatte ja erwartet, dass vielleicht irgendwann unter Umständen ja Craig, Caitlin und Jeremy da auftauchen. Und sie stellen sich auch gleich als die Detektive vor und genau, ist dann erstmal ganz baff. Ne? Und fragt auch, wie die jetzt da rangekommen sind. Ne?
Genau, und sie berichtet auch, dass sie also, dass sie wohl die Vertraute von Felix war und der hat ihr schon mal angedeutet, dass er vielleicht irgendwann verschwindet und hat sie gebeten, drei Pakete an seine Kinder zu schicken und wenn sie ihm helfen möchte. Und dann hat sie das, als sie gehört hat, dass Felix verschwunden ist, hat sie diese Pakete losgeschickt. Deshalb wissen wir jetzt auch, wo kamen die Päckchen her mit den Mobi-Mail-Teil.
Ganz genau, die hat sie nämlich aufgegeben und sie fragt dann auch Justus, als er ja kommt und sagt, ah, ich nehme an, dass die drei Geschwister beim Schrottplatz waren, sagt, nee, zwei von ihnen, also es war der Jeremy und die Caitlin da, der Craig nicht und sie berichten aber auch, dass die halt ganz schön sich fetzen, also dass sie zwar jetzt so an sich wissen, dass sie da gemeinschaftlich was lösen sollen, aber dass die sich ganz schön in der Wolle haben und eigentlich so gar nicht nicht gesagt ist, dass sie überhaupt zusammen dahin kommen.
Genau, und das Wichtige ist, es hat was mit der Zahl 3 zu tun. Also sie müssen zu dritt sein. Jetzt stehen da natürlich 3, jetzt nicht die richtigen 3, aber da stehen 3. Mhm. Und dann überlegt die schwarze Dame, ach, dann gebe ich jetzt euch 3 Fragezeichen. Eben den Moby Mac, den ich hier in Verwahrung habe.
Genau.
Und das ist der Pfadfinder.
Der Pfadfinder.
Und dann nehmen sie den mit in die Zentrale, den Pfadfinder. Den kennt ihr auch nicht, das ist alles mal schön
weggekürzt. Krass, ne? Das ist nochmal ganz anders, ne? Und nochmal ganz ausführlicher, wie sie dann überhaupt erstmal dahin kommen, ne? Und
das ist super, weil dann fangen sie erstmal an, den auszupacken und dann ziehen sie den auf und der läuft halt auf dem Tisch rum und findet aber nichts, so. Und sie wissen nicht genau, warum. Und draußen ist schon wieder Randale, weil Caitlin und George stehen mittlerweile da und sagen so, ah, ihr wart bei der Mrs. Loughlin und die hat euch was gegeben, das wollen wir haben, das ist meins, so. Und Justus sagt,
ja, die hat uns das aber gegeben, ne? Also das ist tatsächlich auch so, dass die will das dann auch so rausgerückt haben, ne? Sagt, das ist ja von meinem Vater und das ist für uns und so. Und sagt aber, naja, aber die hat uns das jetzt aber gegeben. Also das nur, weil das dein Name da jetzt draufsteht, weil der Kopf auch schon mit draufsteht, heißt es aber nicht, dass du das jetzt kriegen musst. Und bleibt der Lester echt nicht locker und gibt dir das nicht, ne? Was die natürlich wieder extrem fuchsteufelswild macht, ne?
Würde mich aber auch machen, wenn der Junge schon das, was mir zusteht, mir das nicht gibt. Also, ja, und damit endet das Kapitel, dass George und Caitlin halt wutschnaubend abdampfen und Justus eine Idee hat. Wahrscheinlich eine Idee für den Pfadfinder.
Genau.
Für diese Figur. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zwischenkapitel. Weil wir dann halt ne, diese schwarze Dame kennenlernen und wieder einen neuen Moby Mac. Und ja.
Einfach nochmal eine Person auch haben, wo wir wissen, okay, da kommen die Pakete her, ne? Und, und aber dass die dann auch dann das bekommen, wundert man sich zwar erstmal, ne? Aber dann finde ich es schön, dass am Ende aufgelöst wird, warum sie das denen dann doch gibt, ne?
Ja. Und im nächsten Kapitel, wir sind schon in Kapitel 8.
Wollen wir kurz eine Pause machen?
Ja, bei Jenny kommen jetzt gerade liebe Menschen zur Tür rein und deshalb machen wir hier eine Pause. Bei euch geht's aber sofort weiter. So, seht ihr, jetzt müssen wir auch schon selber in unseren Podcast kleine Pausen einrichten, damit wir Dinge, die wichtig sind, wie Kekse besorgen,
Kaffee
und was man sonst noch so macht, Kaffee so besorgen und so, Katzen füttern, dem Postboten die Tür aufmachen, ne, so, den Kindern die Tür aufmachen, Mittagessen kochen. So,
also, genau, das haben wir jetzt alles
daher
gemacht
auch, wir
in
brauchen,
2 Minuten.
Wir haben völlig Verständnis dafür, wenn ihr auch mal ein Päuschen macht, so, solange ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da.
Hauptsache, wir kommen wieder zurück und wir waren bei Kapitel 8. Eine Lampe für den Pfadfinder.
Ja. Justus meint ja, dieser Pfadfinder, dieser Moby Mac, braucht was, was er angucken kann oder so. Weil sie haben schon rausgefunden, dass der so Lampen anmachen kann, ne? Am
genau,
Kopf.
Der hat nämlich so große Knöpfe als Augen, ne? Mhm. Und irgendwie könnten das vielleicht Sensoren sein, ja, die auf etwas reagieren, ja. Und ja, also als ob der Pfadfinder wirklich sehen könnte. Peter ist ja dann gleich auch wieder, ne? Meinst du, der kann wirklich sehen?
Oh. Stimmt, das sind keine Lampen, sondern genau, es sind so Sensoren und dann kommen sie auf die Idee, dass sie ihn blenden. Also sie ziehen ihn erneut auf und sie blenden ihn. Und das ist ja arme. Und das ist ja so, dass er dann da irgendwie rumläuft und umfällt und hinknallt und dann geht sein Kopf auf.
Ja, und da springt aus dem verborgenen, aus der verborgenen Schädelklappe ein winziger Vogel mit seinen Federn hin und her wippt und kurz zwitschert und dann wieder reingeht, oder? Nee, oder bleibt er einfach draußen liegen dann?
Auf jeden Fall fällt ein Zettel raus, das ist viel interessanter für die drei, was jetzt mit dem Gehirn und dem Vogel und der Wippe ist. Also,
die finden es aber kurz lustig
ich mir das
und brechen
auch
kurz raus, ne? So, das ist halt so, ich finde es auch so süß, wenn Peter dann kichert und sagt, das ist das Bekloppteste, was ich je gesehen habe, mach das nochmal. Man kann es wirklich so nachempfinden, gell? So, wie sie erstmal da sitzen, das nicht glauben können, das lustig finden. Ja, und dann wieder zurückkommen zum Eigentlichen und den Zettel finden natürlich.
Genau, und da geht es um eine Kirche und zwar Heilige, um Mutter und Sohn. Und das geht halt im Hörspiel, das kommt dann da, also Da kommen wir gleich. Wir bleiben mal am Buch.
Wir bleiben am Buch.
Wie das da mit dem Rätsel ist. Genau. Und dann denken sie, ah, Heilige, hier auf dem Schrottplatz, vielleicht gibt es ja ein Heiligenbuch. Also sie sind scheinbar nicht so sehr katholisch oder evangelisch verwurzelt und haben das jetzt nicht so drauf. Selbst Justus nicht, der sonst immer alles so weiß. Also gehen sie mal auf die Suche nach einem Heiligenbuch. Was auch eine gute Quelle ist für sowas. Denn es gibt halt schon Bücher, in denen die Heiligen alle aufgezeigt sind. Da steht dann auch, welcher Tag ihnen gewidmet ist, genau. Ne, wo wir dann heute Namenstag haben und was ihre Geschichte ist. Und was vielleicht auch, also oft haben sie noch Symbole dabei. Das steht dann alles bei den Heiligen immer dabei.
Genau. Und Bob hatte so eins gesehen und dann machen sie sich gleich auf den Weg und holen das auch und so eine halbe Stunde suchen und dann schreit Bob auf einmal, Heureka! Ich hab's gefunden! Ja. Und
aber sie wissen nicht genau, nach wem sie suchen. Nee. Weil es ist ja so eine Geschichte, die ist verklausuliert. Sie wissen halt nicht, wie die Heiligen heißen. Und das ist halt schlecht in so einem Heiligenbuch, wenn man nicht weiß, entweder an welchem Tag dieser heilige Namenstag hat oder wie er heißt. Ja. Weil sonst muss man alle Heiligen durchgucken. Und das würde halt unglaublich lange dauern.
Ja, also von A bis Z alle durchzuarbeiten, wobei A schon 50.000 Namen stehen, ne?
Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Heilige. Ja. Und dann kommen sie aber irgendwie nochmal auf dieses Rätselgedicht und da war doch die Rede von Stadt der Engel.
Klingelingeling. Das kann doch nur
das wissen wir ja
Los
schon.
Angeles sein, ja?
Ne, da sind wir ja auch schnell als gefiefte Drei-Fragezeichen-Hörerinnen schnell dabei und denken, ja, das kennen wir schon.
Ja, genau. Und dann geht es halt um einen Ort in der Nähe. Und da gibt es also einige Städte, die ihnen dann einfallen, nämlich zum Beispiel Santa Barbara, Santa Monica, Santa Clarita, Santa Ana, Santa Rosa. Ach, und die Insel und alles. Ach, es ist einfach, die Santa Rosa ist eine lange Insel, ja. Aber die zählen dann halt wirklich so ein paar auf und so viele Heilige gibt es halt dann da trotzdem auch, ne?
Aber da kann man ja dann, wenigstens hat man das dann eingeschränkt, dann kann man bei allen mal eben gucken, die so in der Nähe sind und was die so alles drauf haben können und wofür die so stehen.
Ganz genau. Und dann kommen sie dann auch ziemlich schnell dann auch auf die Santa Barbara, nee, Santa Monica. Nee,
auf die Heilige
auf
Monika,
die Heilige
genau.
Monika, genau. Und dann recherchiert.
Die hat wirklich ihren Sohn bekehrt, so. Ja. Also so die ganze Geschichte, wenn man da mal genau hinguckt, puh, auch ganz schön anstrengend, die Mama.
Ja,
das ist. Die hat so lange rumgenörgelt, bis ihr Sohn Augustinus gesagt hat, ja gut, dann mache ich damit.
Genau, wenn jetzt, wo du so lange hier gebettelt hast. Und das kommt auch im Hörspiel, glaube ich, auch so analog so vor, ne, dass sie dann auch darüber sinnieren. Ne, und
da kommen sie ein bisschen schneller drauf, genau. Da brauchen sie gar nicht das Buch, sondern ich glaube, Bob hat es so schon drauf mit den heiligen Frauen und so. Genau, und am nächsten Tag
Sie machen sich dann auf zu der Kirche, ne? Sie wissen dann, okay, das ist in Santa Monica, ne? Und by the sea, also am Meer, ne? Und da ist natürlich auch eine Kirche da, die steht am Wasser. Und
da wollen sie dann am nächsten Tag hin. Und jetzt wird's nochmal spannend. Auch das gibt es im Hörspiel nicht. Von daher, heute können wir euch so richtig beglücken mit ganz vielen Dingen, die ihr noch nicht wusstet und warum es sich noch mehr lohnt, unseren Podcast zu hören.
Ganz genau, weil wo es ja im Hörspiel nur den Warnschuss gibt, gibt es jetzt im Buch eine erneute Bedrohung, als sie jetzt aus der Zentrale kommen und los wollen,
finden sie ein Päckchen vor der Tür.
Ganz genau. Und in diesem Päckchen sind Figuren drin.
Es sind wieder Mobimexe. Mhm. Sie müssen sie auch nicht zusammenbauen, sondern es sind zwei Figuren und eine hat ein Schwert. Und Bob zieht's auf, scheint wohl ein Ritter zu sein, oder es sind zwei Ritterfiguren. Genau. Und als Bob den Schlüssel loslässt, enthauptet die eine Ritterfigur die andere.
Ja. Ist mal eine Ansage. Kopf ab. Ne? Und in kleinen schwarzen Buchstaben.
Das lässt keine Interpretationsspielräume.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Und da, wo der Kopf des Opfers war, ist nur eine kleine rote, blutrote Flagge aus dem Hals, die da raushängt. Und auf der steht geschrieben, der nächste Schuss trifft. Haltet euch raus und gebt den Pfadfinder zurück, sonst rollen andere Köpfe.
Wie gesagt, also noch nicht mal nur das, was man sieht, sondern auch das, was da geschrieben steht, lässt keine Interpretationsspielräume mehr offen. Das heißt, das ist eine extreme Warnung. Das mit dem Schuss kann Zufall gewesen sein. Das ist persönlich, was da jetzt ist.
Ja.
Und
ja, und es wird ja auch eingeräumt, dass der Schuss kein Zufall war, weil der nächste Schuss trifft.
Das,
ne?
Wissen
also
wir
jetzt ist natürlich einfach klar, dass das kein Zufall war. Und,
also haben wir Warnung Nummer 2 und es wird halt auch massiver. Mhm. Und da scheint der Warner sehr viel zu wissen.
Ja. Absolut, ne, genau. Also der hat die echt im Blick und sie überlegen da dann da schon, wer es sein könnte. Ja, ne? Mhm, und sind natürlich eigentlich ziemlich am ehesten bei Caitlin und George, ne?
Ja, die Unsympathen ist ja klar. Warum sollte man die auch nicht sofort im Verdacht haben? Die haben ja auch ein Motiv. Ja. Sie haben ja vorher auch gesagt, so, wir wollen das haben. Wir wollen den Pfadfinder zu oder wir wollen das zurück, was ihr von der schwarzen Dame bekommen habt. Und
genau, und die
Justus sieht da aber nicht so viel Logik in dieser Annahme. Und
genau, ne, aber er kann sich eben auch nicht vorstellen, warum, ne? Also er sagt dann auch, okay, die kann uns nicht leiden, ja, aber warum sollte die jetzt auf uns schießen oder so, ne? Aber Peter sagt ja auch, damit wir die Hülle nicht finden, also der kann da auch mal, so Justus nimmt das ja gar nicht für voll, aber Peter, der hört ja wieder auch nicht auf, bleibt halt auch dran, ne, und sagt, ja, aber die, wenn die nicht wollen, dass wir die Höhle finden, ne, und wenn die nicht wollen, dass wir auf der Spur sind, ne, und die wollten uns ja sowieso davon abhalten, es ist ja Familienangelegenheit und sowas, ne,
Und er argumentiert sogar, dass jetzt der Warner sehr viel Angst vor den drei Fragezeichen haben muss, weil sie der Lösung scheinbar ja schon sehr nah sind. Deshalb ist er dafür, das Rätsel schnell zu lösen, dann ist wenigstens Ruhe.
Ja, auch nicht schlecht, ne? Wo er sich da sonst immer so dann gleich aus der Affäre ziehen will und sagen will, nee, dann lassen wir das. Also wenn die uns jetzt hier warnen, dann müssen wir das liegen lassen, weil ich will mich jetzt hier nicht in Gefahr begeben, ist ja sonst eigentlich der typische Peter, der dann sagt, da will ich damit auch nichts mehr zu tun haben, jetzt geht's hier ins Eingemachte, dann sollten wir das lassen, sondern er sagt, nee, worauf warten wir, ab zur Heiligen Maria, wir haben jetzt einen Termin da, wir
Monika.
Und dann sagt auch, quittiert das ja Justus auch, du aber überrascht mich immer wieder, ne, also das finde ich schön.
Ja, muss ich aber auch sagen, zollt mir auch Respekt und weil, also das ist schon, also da sind wir schon bei anderen Warnungen schneller in die Knie gegangen, würde ich mal sagen. Aber okay, also wenn Peter sagt, wir ziehen das jetzt durch, dann ist hier Ruhe im Puff. Geht's dann weiter, eine Kirche für Augustinus im 9. Kapitel. Und kurze Recherche von mir, ich habe mal geguckt, du vielleicht auch. Es gibt dieses St. Augustine by the Sea in Santa Monica, das ist wirklich eine Kirche, die steht genau an der Stelle und die sieht auch so aus wie im Buch beschrieben. Mit weißen Mauern, recht moderner Look, Buntglasfenster mit Jesus drauf und kleinem Glockenturm mit Kreuz. Sieht aus wie im Buch beschrieben.
Ja, das ist toll. Ne? Und ich finde das immer gerade schön. Ne? Das ist ja aber auch gerade das Schöne, wenn man dann in Amerika diese Schauplätze hat, hat man ja auch bei der Madonna und so, ne, wo man einfach sagt, okay, man nimmt halt wirklich diese realen Orte mit den realen Gebäuden und pflanzt da diese Geschichte rein. Ja, also das, wo du einfach nachgucken kannst, wo du dann zu deinem Bild, was du dir machst, nochmal auch das echte Bild sehen kannst. Ne? Das ist toll.
Genau, und sie fahren dann dahin und sollen ja laut Rätsel nach Kerzen suchen. Und sie suchen und sie suchen, aber sie finden zwar Kerzen, aber da an den Kerzen ist nichts.
Genau, und dann kommt ihnen doch der Pfarrer da entgegen und dann fragen sie ihn nochmal und was mit Kerzen, bei den Kerzen, zwischen den Kerzen, ne, und sie suchen beim Altar. Und da sagt er, ja, wir haben noch, also Nachtkerzen gibt's hier. Ja, habe ich auch in meinem Leben noch nie gehört, was Nachtkerzen sind. Ne? Also da habe ich auch wieder Bildungsauftrag. Danke. Ich wusste vorher auch nicht, was eine Nachtkerze ist. Ja, dass das nämlich eine Pflanze ist, die ja in Kirchen blühen kann, ganz jährlich, weil die.
Ja, also es ist eine Blume, es ist eine Pflanze, die blüht auch nachts, aber also alle Nachtkerzen, die ich gefunden habe und die ich kenne, sind keine Topfblumen. Das sind eigentlich so Stauden oder Bodendecker, die draußen wachsen. Die werden relativ hoch, die hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du draußen rumläufst, die sind fast mannshoch oder frauhoch und das sieht auch so ein bisschen kerzenartig aus und die haben in der Regel weiße oder gelbe Blüten, die so an den Seiten überall so, da sind so ganz viele Blüten an diesem Stängel.
Ja, ach
so.
No.
Und ich würde sagen, also so, ich bin jetzt keine Botanikerin, aber das als Pflanze im Kübel oder im Pott sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber es stimmt, die öffnen sich in der Dämmerung und blühen nachts. Von daher passt es zum Plot.
Ich wollte gerade sagen, zum Plot passt es und künstlerische Freiheit geschenkt. Ne? Also schön, dass die da in der Kirche wachsen dürfen und der Papa Kopperschmidt das da versteckt hat zwischen den Nachtkerzen. Und der
genau, da findet Justus dann auch diesen Zettel.
Ganz genau. Ne? Und auch wieder in üblicher Schnörkelschrift. Und jetzt geht's darum, den Pfad zu finden. Ne? Und das ist auch ein Rätsel, was man auch aus dem Hörspiel dann, aber die haben ja da auch finden. Ne? Die sind ja da auch in der Kirche und finden auch genau an der Stelle auch diesen Rätselzettel. Genau.
Da sind wir also wieder zurück. Da schließt sich das, das was gekürzt wurde, passt auch also nahtlos. Ich finde, im Hörspiel hat man nicht das Gefühl, oh, da fehlt jetzt was. Wie kommen Sie denn dahin?
Richtig.
Da ging das ein bisschen etwas schneller vielleicht mit dem Finden der Kirche mit den Heiligen. Aber insgesamt haben Sie das da ganz homogen miteinander verbunden, dass wir jetzt ungefähr, dass wir wieder auf gleicher Höhe
ganz
sind.
Genau.
Auch hier wieder sehr lange Musik, als Sie in die Zentrale gehen, hätte man alles so. Und Sie fangen an zu knobeln.
Genau, das ist ja dieses wundervolle Zahlenknobelrätsel, ne? Was man ja erstmal hört und denkt sich nur, nimmt eins von zwei und zwei von drei und gleich danach drei von zwei. Und dann waren es mir zu viele Zahlen, da war ich raus. Also ich liebe ja auch Zahlenrätsel total, ne? Und wenn man jetzt so ein Buch hat, dann lese ich ja trotzdem hintereinander weg. Am liebsten hätte ich mir auch das Rätsel vorgenommen und hätte versucht, das auch selbst zu entschlüsseln.
Du,
ne?
Ich habe sogar ein bisschen gemacht. Ich bin Justus ein bisschen gefolgt. Und weil ich halt das Hörspiel, also ich dachte ja, ich hätte es noch im Kopf, aber irgendwie wusste ich es nicht mehr so genau. Mhm. Und dann hat Justus ja so ein bisschen vorgerechnet und dann war das ja irgendwie 443 durch 70.
Ja.
Aber ich komme dann auf 6,3285714 und ich denke, und das durch 2, ist das nicht Pi?
Na, aha.
So mit meinem gefährlichen Halbwissen, ist nicht irgendwie Pi 1, irgendwas? So. Und da habe ich gedacht, ach, wahrscheinlich habe ich nur noch so aus dem Hörspiel, das habe ich noch so als Resterinnerung, glaube, aber es ist auf meinem Mist gewachsen. Ist das eine nicht und das andere auch nicht, aber ich hatte da so einen Moment, als ich dachte, oh,
das ist aber das ist doch gar nicht so
durch
schlecht.
Durch 2 geteilt ist es.
Ja, ist es, aber du hast ja irgendwas von, was hast du gesagt, 6,
also die Zahl, die hier rauskam, war irgendwie 6,32 und Pi ist ja
3,14159 und so weiter. Siehste? Und so fort. Deswegen sage ich, das ist der echte Hammer. Ja.
Ja, und da habe ich mir innerlich auch gedacht, guck mal, du alte Detektivin und du alte Rätselknoblerin und so, macht, da habe ich auch demnächst irgendwie viertes Fragezeichen sein. Mhm. Aber gut, es hat ja dann nicht gepasst. Aber Justus beißt sich auch die
Absolut.
Zähne aus und ist mal nicht ganz vorne mit dabei. Und das macht dem richtig zu schaffen.
Absolut. Das ist jetzt auch total interessant, weil das ist jetzt auch anders als im Hörspiel. Weil da kommen sie ja ziemlich schnell auf die Lösung. Das wird jetzt hier erstmal noch nach hinten gestellt.
Finde ich aber auch in Ordnung, dass es im Hörspiel ein bisschen schneller geht, weil ich meine, es ist mit 67 Minuten relativ lang, das Hörspiel. Sie hätten noch mehr gehabt, wenn sie an den Musiken gekürzt hätten. Aber insgesamt haben sie ja schon eher so diese atmosphärischen Familienszenen mehr in den Fokus gerückt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber Justus rechnet und findet aber nichts. Aber er sieht dann plötzlich im Dunkeln eine Gestalt am Schrottplatz. Die gibt's auch nicht im Hörspiel.
Nee. Richtig. Und die macht sich da irgendwie zu schaffen.
Und Justus hat auch einen mutigen Moment.
Ja.
Also alle drei sind in diesem Abenteuer sehr mutig auf ihre Art. Justus ist auch mutig und der sagt, ich stell den Unbekannten, ich gehe da jetzt hin. Ist zwar dunkel.
Genau.
Aber, und naja gut, dann macht der Nachbarshund Krach und es ist dunkel und Justus stolpert und ihm wird die Sicht genommen und der Unbekannte oder die Unbekannte kann entkommen.
Genau. Und da findet er auch noch gar nicht heraus, was die eigentlich gemacht haben. Ne? Also, da ist nur jemand, der den Schrottplatz beobachtet hat. Ne? Und er hat sich da irgendwie.
Und er findet
das
noch
schaffen
Sachen,
macht. Ne? Ja, genau.
Die dem Unbekannten irgendwie runtergefallen sind: Geld, Zettel und ein Schlüssel. Ah, und es ist eine neue Warnung am Tor. Es ist wieder eine Kopperschmidt-Kiste.
Ja, genau.
Und das ist auch. Da ist ein Sarg drin.
Oh ja,
der. Mit einem Schlüssel. Mhm. Und wenn man das aufzieht. Erklingt der Trauermarsch von Chopin, den kennen wir auch.
Genau, das ist das Typische, genau, ja.
Ich merke schon, ich bin sehr musikalisch unterwegs in dieser Episode. Es muss noch so diese Nach-Weihnachts-Vibes sein. Genau, und drei lackierte Fragezeichen sind dann in dem Sarg.
Ja, richtig. Das ist ja auch gruselig, ne? Also auch wieder absolut eine Ansage, noch und nöcher, ne? Wieder einmal eine Warnung schlechthin,
nach dem,
ne?
Nach Kopf ab, jetzt ab in den Sarg.
Ne? Also sie meinen es halt wirklich ernst, ne?
Ja, und Peter nimmt das auch zu Recht mit Sorge. Mhm. Justus sagt, das ist ein Spaß.
Ja, genau, ne? Also das ist schon krass, dass Peter da wirklich aber auch jetzt ein bisschen, ne, also das vehementer sagt, ne? Also wenn der uns hier eindeutig in den Sarg bringen will, dann ist das jetzt keine einfache Drohung mehr. Also dann ist das wirklich eine Morddrohung, ja? Und dann sagt aber Justus auch, ja, aber der das da versteckt hat, der hätte mich ja gestern schon kalt machen können, ne? Also wenn er mir wirklich was hätte, aber das ist immer so von Justus so geil argumentiert, ne? Wo ich so sage, Ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er euch nicht anderweitig um die Ecke bringt. Nee. Ne? Also
eben, eben.
Ja.
Und aber er lenkt dann so ein bisschen ab und sagt erstmal so, was hat er denn da gefunden? Also der Zettel ist jetzt irgendwie nicht so aussagekräftig, das ist so ein Einkaufszettel. Ja. Aber den Schlüssel, den er gefunden hat, den findet Justus sehr interessant.
Mhm, da sind die Schlüsselanhänger dran mit I Love San Francisco.
Genau. Und am nächsten Tag passiert dann auch was Ungehöriges. Justus hat die Schule geschwänzt.
Ja, das ist ja total krass. Ne? Also der ist dann nämlich los und hat, was hat er denn gemacht?
Ah, er ist nach Santa Monica gefahren und hat mal geguckt, ob der nicht in Caitlins Wohnungstür passt, der Schlüssel. Passte aber ja, nicht, so ein Scheiß. Genau,
das so ein Mist aber auch, ne?
Jetzt glaubt er, vielleicht passt er ja in das Schloss von George zu Hause.
Ja, genau, weil er ist ja noch Verdächtiger eigentlich Nummer zwei, ne? Und, genau, aber dann kommt ja auch noch raus, dass die in die Kanzlei fahren, ne? Dass die Caitlin Anwältin ist, ne? Und der George anscheinend ja auch, dass die dort arbeiten.
Das vermutet ja Bob, das finde ich sehr, sehr gut geschlussfolgert, dass Bob sagt, guck dir den doch mal an. Ja. Also wenn der nicht aussieht wie ein Anwalt, dann weiß ich es auch nicht, mit seinem schicken Anzug und seinem etwas anstrengenden Gehabe und so. Und dann fahren sie in Caitlins Kanzlei, da haben sie die Adresse, das haben sie halt auch recherchiert, so, ne, wo eine Frau Kopperschmidt halt arbeitet. Und Justus und Bob gehen dann da rein und laufen fast George in die Arme, aber sie können sich gerade noch irgendwie wegducken.
Genau. Und ja, und der ist auch so, also sie belauschen dann, wie er dann noch was irgendwas Wichtiges zu erledigen hat, ne? Und auch sehr verdächtig so ein bisschen ist, ne? Und alles irgendwie noch so darauf hindeutet, dass er halt wirklich da involviert sein könnte und auch hinter den Drohungen stecken könnte, ne? Und dann wollen sie natürlich jetzt herausfinden, was er jetzt noch so zu tun hat und wollen ihm erstmal verfolgen, ne?
Genau. Und sie folgen ihm sogar bis zum Kopperschmidtschen Haus, wo George verschwindet. Und
genau, und die drei Fragezeichen auch reingehen, ne? Also sie sehen ihn dann halt da reingehen und dann ist das Kapitel ein Fall für Bob, ja, was dann beginnt und wo sie sich dann auch noch mal zu erkennen geben und sagen, ja, hallo, wir sind's, wir wollten eigentlich nur noch mal, was haben sie denn für einen Vorwand?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall wollen sie George in Zugzwang bringen, indem sie sich quasi zeigen.
Ja,
so
wollen
sie
nochmal Angst machen.
Wenn
ne?
der uns
genau,
bedroht,
richtig.
Wenn der uns bedroht und wir uns jetzt ihm zeigen, dann weiß er, dass wir es wissen. Und so.
Ja.
Aber sie sind dann erstmal bei Martha Ling in der Küche, die lässt sie ja rein. Und in der Küche schickt sie dann Craig, weil der gerade im Gespräch mit George ist, da können sie ja nicht so reinpoltern,
genau.
Schickt ihm dann per Hausexpress schon mal die Nachricht, dass die Jungs da sind und gerne mit ihm sprechen wollen.
Genau, da habe ich in dem Moment noch gedacht, oh, jetzt schickt die das so. Und dachte schon so, oh Gott, steckt die vielleicht dahinter, ne? So, weil diese Warnung jetzt an Craig, ne? Oh Gott, die Jungs sind da, das war eigentlich so nicht geplant oder so, ne? Da habe ich auch erst gedacht, so, oh, was kommt denn jetzt?
Ja, zumal sie auch, sie ist am Anfang zwar freundlich, aber sie ist dann aber auch sauer auf die Jungs, weil sie meint irgendwie, die mischen sich zu sehr ein, die waren ja auch bei der schwarzen Dame und sie sollten mal mit dieser Detektivspielerei, das sei ihr alles zu enthusiastisch und ihr Mann hätte ein bisschen wenig Enthusiasmus, das sollte mal umverteilt werden. Und,
genau. Ja, und es ist immer noch eine Familienangelegenheit und sie sollen sich doch bitte endlich raushalten, ne? Und,
und George sucht noch seinen Schlüssel. Also das macht ihn natürlich
noch super verdächtig. Dass, genau, habe ich meinen Schlüssel vielleicht bei euch liegen lassen? Ja.
Genau. Und Bob findet was in der Küche, aber André Marx sagt es uns leider nicht.
Ja.
Was er da in der was er da in der Küche sieht und was für Gehirngedanken da gerade bei ihm so losgetreten
werden. Genau, er lässt es aber dann auch so damit zurück, so nach dem Motto, dass das Bob das auch bewusst macht und das auch genießt und sagt, ach, das ist Justus anscheinend nicht aufgefallen. Ah, das behalte ich mal für mich. Und an anderer Stelle werde ich das dann doch da auch mal preisgeben. Ne? Also
das ist
Bob
super.
Darf mal einen Justus-Moment auskosten und das
total.
Da freue ich mich für ihn sehr.
Ich auch. Also in der Zentrale hat mittlerweile Peter auf den AB gesprochen. Der ist irgendwo und observiert gerade wen, glaube ich. Und Justus will dann zur Unterstützung hin. Und Bob sagt aber, nee, fahr du mal, ich habe hier noch was Eigenes vor.
Ja, genau, ne, weil er fragt dann auch, ihr braucht mich doch nicht bei der Beschattung, ne? So, und er sagt, ja, was hast du denn vor? Und da drückt er gar nicht so mit der Sprache raus, erzähl ich dir später. Das muss ja Justus wurmen wie Sau.
Ja, und interessanterweise hat Bob auch den gefundenen Schlüssel, den Justus von dem Unbekannten vorm Schrottplatz gefunden hat, den hat er mal eingesteckt. Und Bobs Alleingang ist dann so, dass er wirklich dann den Schlüssel in eine Wohnung steckt, wir wissen nicht von wem, mhm. der Schlüssel passt. Und in der Wohnung sind Mobimax. Mhm. Und dann ist sehr geil, Bob will auf den Attentäter warten.
Ja.
Und macht das auch.
Das ist so geil, oder? Und da stelle ich mir richtig vor, wie er dann, also eigentlich müsste der so ein, wenn der Mobimax hat, derjenige zu Hause, hat er vielleicht auch so ein Drehsessel, wie man so aus dem Film kennt. So,
ja,
aber auf sie gewartet,
James Bond.
Genau. Und dann so, ne? Und sagt er ja dann auch so Showtime. So, und dann ist er mal aufgestanden und hat gesagt, guten Abend. Also eigentlich hat er.
Guten Abend. So. Das ist ein Megasatz.
guten Abend.
Erst im Dunkeln sitzen ja. und dann guten Abend sagen. Also ich muss sagen, also da hat Bob, also den Bob-Moment, den wir bis jetzt, naja, vielleicht noch irgendwie, als er das bei dem Bild, als er das den Engel bedroht.
Ja, genau.
Mit dem
Palettenmesser, genau. Das Palettenmesser.
Das Palettenmesser, womit man nichts ja, machen kann, aber egal. Aber da hatte Bob ja auch schon mal so einen Mega-Moment. Ja. Und aber der toppt das auf jeden
Total.
Fall. Also so auf einen, der schon 3 Warnungen geschickt
mit
hat.
Mit hier Kopf ab und sowas, ne? Setzt er sich da rein, ja. aber man weiß ja auch letztendlich auch warum, weil, ja, also ich find's geil.
Wir können an der Stelle verraten, und ihr kennt ja auch das Hörspiel, viel anders ist die Auflösung dann auch nicht.
Aber das kommt ja im Hörspiel überhaupt nicht vor.
Nein, aber wir wissen ja, wer da an den Schrippen gezogen hat. Und wer gewarnt hat, das wissen wir
ja
aus dem
also
Hörspiel.
Ja, also zumindest
schon.
Einer davon, da kam ja noch eine dazu,
genau.
aber das erfahren wir später, aber
Und
ja.
da weiß man, okay, der ist jetzt auch nicht
genau.
gefährlich, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein durchgeknallter Psychopath, wo Bob da im Sessel sitzt und sagt,
ganz genau.
Abend.
Aber vor allem,
kein
also,
Hannibal
Lecter. Auf der anderen
oder so.
Seite, jetzt sagen wir mal den Namen, also für Anthony Quinn ist das schon aber auch gruselig, wenn du nach Hause kommst und das ist, steht auf einmal der Bob.
Der ältere Herr, stell dir mal vor, der kriegt da ein Herzkasper, wenn er zur Tür reinkommt, weil irgendwie,
also ich wollte eine Macke kriegen. Ich bin heute auch, ich muss das auch mal noch eine Anekdote sagen, da wird mich mein Mann jetzt dafür schelten, aber ich muss das jetzt erzählen, dass ich heute auch.
Wenn er dich erschreckt hat, schelte.
Er hat mich nicht erschreckt, sondern er hat einfach vergessen, heute die Wohnungstür abzuschließen. Und ich bin ja wirklich wahrhaftig die Erste, die nach Hause kommt mittwochs, ja. Und dann war aber die Tür noch offen. Ich bin auch erst mal rein. Hallo?
Hast du auch Hallo gesagt?
Und da kam aber nichts und ich dachte so, ach, puh. Aber dann habe ich trotzdem unter alle Ecken und Betten geguckt.
Aber ist das nicht, weißt du, wenn man so Filme guckt und denkt, jetzt geht die Tür ist auf. Jetzt geht die da rein. Jetzt ruft die Hallo, wo ich mir immer denke, so reagiert keiner. Das ist total
Warnung.
Bescheuert, sondern man holt sich Verstärkung oder man geht weg und ruft die Polizei. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich bin nämlich irgendwann mal nach Hause gekommen, meine Wohnungstür oder Haustür war auf und bin ich halt auch rein und habe laut Hallo gerufen. Dann habe ich gesehen, wahrscheinlich, ich habe die Tür abgeschlossen, aber die Tür war nicht ganz im Schloss und deshalb hatte ich den.
Ah, oh, das
also
ist
der,
auch fies.
Weißt du, der
ja,
war draußen.
Na klar, der Nupsi und
genau.
dann ging sie nicht mehr zu. Ja, das ist aber auch gruselig. Ne? Also das
ja.
hätte ich ja noch gruseliger gefunden, wenn die komplett aufgewesen wäre oder ein Stückchen aufgewesen wäre, da wäre ich nicht reingegangen.
Aber was erwarten wir denn? Also ich meine, gut, du kannst noch erwarten, dass vielleicht deine Kinder oder dein Mann da rumspringen, aber ich so nach dem Motto so, hallo, alle Einbrecher, bitte mal antreten und sich freundlich melden.
Guten Abend. Guten Abend, Frau Börschen.
Genau, aber wenn einer bei mir hier im Sessel
oh
säß,
Gott.
Wenn ich nach Hause komme und ich mache das Licht an und der sitzt da im Dunkeln, ich würde entweder die halbe Nachbarschaft zusammenschreien, oder also wahrscheinlich schreien.
Ja, wahrscheinlich, oder? Also ich denke mir auch, also ich bin jetzt nicht so einer, die vor Schreck schreit, ne? Also ich bin schon ein paar Mal erschreckt worden und
ja,
ja gut, ich habe auch schon mal, aber ich kreisch dann nicht so hysterisch, sondern es ist eher so ein Huh, ne? Oder Huh, ne? Also irgendwie, aber man weiß ja manchmal dann nicht, wie man in so einer Situation dann reagiert. Vielleicht schreie ich auch.
Kann ich auch nur spekulieren, ist auf jeden Fall keine Erfahrung, auf die ich sehr anlege.
Nee, also erschrecken finde ich auch wirklich
Also
nee.
Es ist ein cooler
ja.
Move in dem Moment, aber es hätte auch der letzte,
hätte auch
Move,
der letzte Move für
sein
Anthony
können,
Quinn
für
sein
den
können.
Anthony Quinn sein können. Okay, aber
wir
wissen das im Buch ja noch nicht.
Schön, das genau. Ne?
Das ist
geil geschrieben.
Also der Schluss ist,
ja.
es ist super gemacht.
Ja.
Und dann geht es natürlich auch, also da ist das Kapitel zu Ende und das nächste Kapitel, ein Rätsel für Justus Jonas, sind wir halt bei Justus und Peter. Also wir werden so ein bisschen
ja,
in der
noch
Luft
nicht ganz.
Gelassen.
Nein, noch nicht ganz. Also es ist ja wirklich, es geht ja los mit Bob, so ist es. Ne? Also
ach, stimmt.
Die reden noch kurz. Ne? Also wir wissen aber nur,
stimmt.
dass Bob redet, aber wer ist der andere, wissen wir nicht. Und er konfrontiert nämlich ihn damit und sagt, also der andere, der also Anthony, weil weiß man hier noch nicht, fragt dann auch, es war der Schlüssel, der ihn auf die
ach,
Spur
so,
gebracht
stimmt.
hat. Ja, richtig. Und der Einkaufszettel. Ne? So, ich habe meinen Einkaufszettel
ja.
verloren, der ist noch ganz perplex. Ne?
Ja, es war bei mir unterstrichen, deshalb hat mein Auge einfach ist zu dem Nicht-Unterstrichenen weitergesprungen. Du hast natürlich recht. Also sie reden miteinander, die Identität des Unbekannten bleibt aber weiterhin im Dunkeln. Also ein super Schreibkniff.
Und Bob sagt eben aber, es ist aber halt auch nochmal wichtig, dass derjenige auch sagt, ihr durftet auf keinen Fall euch weiter mit dem Rätsel beschäftigen, ne? Weil ihr den ganzen Plan ruiniert. Sagt derjenige dann auch noch, ne? Und wenn ihr alle Rätsel löst, dann ist auch alles umsonst. Also der ist verzweifelt.
Da ist auf jeden Fall auch, da ist Verzweiflung und Druck da, aber wir merken auch schon, okay, der scheint nicht gefährlich zu sein, dieser Typ, dem Bob da im Dunkeln aufgelauert hat. Dann sind wir jetzt aber beim Szenenwechsel bei Justus und Peter und da wird immer noch weiter geknobelt.
das Zahlenrätsel, Justus flippt bald aus.
Der arme Justus, der qualmt schon aus den Ohren, weil das ist so gut, dass es nachher eine Lösung findet, weil sonst wird, ich glaube, sowas könnte den echt an den Rand des Wahnsinns treiben.
Ja, und dann ist, finde ich, so schön, was Peter dann einfach ins Blaue hinein, so ein typischer Peter wieder, ne? Er wirft einfach irgendwas ein und diesmal wirft er Buchstaben ein, ne? Und dann, das macht, glaube ich, im Hörspiel Bob, wenn ich mich recht erinnere, das ist mir aufgefallen, ne? Ist auch Peter. Schön, okay, das ist schön, weil das möchte ich auch Peter noch angedeihen lassen, ne?
Das ist auch, du hast recht, das ist auch so ein typischer Peter, dass er irgendwie auf irgendwas kommt und Justus sagt, ja, du hast es. Oder sag das noch
richtig.
Mal. Was hast du gesagt?
Wie ein Gott in Frankreich.
Ja. Und mit den Sohlen und den Fohlen.
Ja, genau. Und dann geht's auf einmal los und ja, es ist natürlich ein Buchstabentext. Ne? Nimm den ersten Buchstaben von dem Wort und den zweiten vom dritten und dann so weiter und dann entschlüsseln.
Aber ist so cool, wenn man es weiß. Es ist mega total cool. Offensichtlich und logisch. Und vorher, wenn man das jetzt noch nie gehört hat, denkt man auch.
Genau, was?
Und das ist richtig super. Und dann haben sie halt, dann haben sie doch die Lösung raus, ne? 685 oder
685. Genau, jawohl. Obwohl ich auch erstmal 600, doch 685, ne? Ja, genau. Steht ja auch als Wort dann auch so da, genau. Also, dass es eben drei Zahlen tatsächlich sind. Mhm. Und dass es um einen Code geht und den haben sie jetzt erstmal und jetzt müssen sie erstmal gucken. Sie wissen auch gleich, wo sie hin müssen.
Ne? Nee, sie verfolgen erstmal George nach Hause und Justus will dann noch den Schlüssel ausprobieren, aber den hat er gar nicht. Mhm. Und dann denkt er, Moment, wo war? Und dann fahren sie zurück zur Zentrale.
Genau.
Und da ist halt Bob schon und sagt, er hat sich mit dem Informanten getroffen.
Das ist auch so geil, so schwurbelig, ne? Und dann Justus.
Und das ist so schön, weil Justus kann da so gar nicht drauf. Und da habe ich mit, das hast du eben schon angedeutet, so, da hat Bob so seinen Justus-Moment und da kriegt Justus Jonas mal seine eigene Medizin zu kosten. Weil das ist ja sonst, das macht einen ja irre.
Absolut, ne?
Mit diesem, ich verrat's erst am Schluss, wartet, kommt noch.
Genau, ne? Und dann rückt aber Bob ja Gott sei Dank schnell mit der Sprache raus, ne? Und Peter will eigentlich total geil von dem Rätsel berichten und ist schon ganz euphorisch und sagt, oh, das Zahnrätsel, stell dir vor, das ist ein Code und wir wissen jetzt auch wofür. Und dann sagt aber Bob, ja, ich weiß, wofür der Code ist, aber ich hoffe, ihr habt es sonst niemandem erzählt. Und dann, hä, wieso, was denn und so. Und dann vergesst George, vergesst das Rätsel, vergesst am besten alles, vergesst alles, was wir bisher gemacht haben, ne?
Ja, genau. Und im Hörspiel ist es ja, also da ist nicht die Rede von einem Informanten, sondern da kommt Anthony Quinn einfach zur Tür von der Zentrale und klopft und warnt ganz offensiv und sagt, ihr müsst da aufhören mit den Rätseln. Wir müssen alles auf Anfang drehen. Und so ist es ja dann im Buch auch. Sie drehen alles auf Anfang.
Das ist ja wirklich auch geil, gell? Die legen wirklich alles wieder dahin. Das war mir im Hörspiel gar nicht so bewusst, ne?
Das ist auch nicht so erklärt.
Das ist ja nicht so detailliert beschrieben, ne? Weil die bringen ja wirklich alles wieder, bis auf die Kiste aufs Dach, weil das war ja schon, also das hatten sehr wirklich schneller gemacht, geschenkt, ne? Aber ansonsten alles wieder hier in die Kirche zurück und das Zahlenrätsel wieder da versteckt und dass wirklich alles wieder auf Anfang ist und und dann lassen sie die Dinge ihren Lauf.
Ja, müssen sie ja auch. Und also die Geschwister sollen dann alles finden und alles enträtseln. So viel ist an der Stelle schon mal klar und sie sollen die Finger davon lassen. Und das ist eigentlich toll, weil es ist ein Kapitel, in dem wir ganz viel erfahren, aber eigentlich auch ganz wenig erfahren. Weil ja so ein paar Sachen, also jetzt wenn wir nur aufs Buch gucken, ist man ja sehr in der Luft und wartet jetzt wirklich gespannt, wie funktioniert das. Und wir müssen jetzt im Buch 2 Wochen warten.
Tatsächlich, ja. Im Hörspiel habe ich das Gefühl, dass das innerhalb von 2 Wochen abgelaufen ist alles, ne? Also vom
Ja, aber da ist auch die Rede von 2 Wochen später.
Richtig, ne?
Und auch da vorher wieder viel Musik, pling, pling. Also ich sag dir,
eine Woche Musik
an die 3 Minuten. An die 3 Minuten hätte ich da rausgeschnitten und hätte für Texte oder Erklärungen vom Erzähler noch was gehabt. Aber gut, 2 Wochen später ruft jetzt der Informant, von dem wir im Buch ja noch nicht wissen, wer es ist, an und sagt, die hätten es geschafft und Treffen sei am Abend im Kopperschmidt-Haus. Bitte hinkommen.
Genau, und es ist so schön, dass sie dazu einladen. Ne? Also, dass dann derjenige sagt, also Anthony sagt, komm, ne? Und die kommen auch gerade noch rechtzeitig und da sind sie alle schon versammelt und Caitlin hat das Rätsel gelöst. Und am besten sollen sie sich ein bisschen zurückhalten, weil die Stimmung hat sich aber schon ein bisschen gewandelt. Das merken sie wohl schon, ne? Also dass die Aggression, die sie erst dann vor ein paar Wochen gespürt haben, jetzt schon scheinbar verflogen war und sie schon eher Teamwork hier hatten. Und
es ist eine ganz neue Situation. Ich kann mich an keine Geschichte bis jetzt erinnern, wo sich die 3 Fragezeichen, speziell Justus Jonas, so rausnehmen und anderen das Feld überlassen, dass er nicht am Schluss brillieren kann mit, ich weiß noch was und das und sie waren es und das war das. Also das gefällt mir gut, dass das mal anders ist.
Ja, also dass man auch mit den 3 Fragezeichen zusammen einfach Beobachter ist und erstmal guckt. Und das Schöne, das kommt ja später noch, ne, dass er ja trotzdem so kleine Hinweise, so kleine Sachen trotzdem noch einwerfen dürfen, damit sie nicht ganz so unbeteiligt einfach nur daneben stehen als Statisten, ne? Dürfen sie ja trotzdem noch so ein bisschen mitagieren und jetzt überlegen ja die Geschwister gemeinsam, wie das jetzt so vonstatten gehen kann.
Genau, und dann kommen sie mit dem, was sie zusammen alle herausgefunden haben, kommen sie dann darauf, dass es was mit dem Hausexpress zu tun haben muss. Aber diese Kombi, diese 685, die ist neu. Also sie wissen nicht, wo dieser Zug hinfährt. Das gibt es bis, also diese Zahlenkombination gab es bisher nicht. Und dann schalten sie es aber trotzdem ein, geben die Kombi ein und dann fährt der, und der Zug fährt und alle folgen dem. Das ist auch eine schöne
total
Szene.
Süß, oder? Wenn man sich so vorstellt, wie die alle da so hinterher machen. Oh, wer hat er jetzt denn? Oh, er fährt ins Wohnzimmer.
Küche.
Oh, er fährt in die Küche. Oh, er fährt ins Bad. Und
erster Stock, genau,
hoch in den ersten Stock und in die Kinderzimmer und ins ehemalige Kinderzimmer und dann ins Bad und dann ist er weg.
Und dann ist er weg. Wie weg. Und das ist halt, so also geil. Es wird sehr schön im Buch auch nochmal erzählt. Das haben wir im Hörspiel auch, das ist im Buch aber noch länger und durch mehr Räume. Und also es scheint ein Geheimversteck in der Wand zu sein und dieses Geheimversteck muss es schon sehr lange geben, weil das hat man nicht erst noch nachträglich da eingebaut. Und dann kommt der Zug aber zurück.
Ja.
Und er hat wieder was dabei.
Eine Kiste.
Wo ich ja erst gedacht habe, aha, da sitzt einer in der Wand und hat das Paket da reingesteckt. Habe ich so gedacht.
Ja.
Und Caitlin erinnert sich an Weihnachten. Da war das nämlich so, dass der Hausexpress die Weihnachtsgeschenke gebracht hat.
Oh, wie süß ist das denn bitte? Oh Gott.
Ich will auch.
Ja. Also man kann wirklich das so richtig schön nachempfinden, wie wunderbar schön hat er das gemacht, der Felix, ja.
Ja.
Und auf der Kiste steht, das Ende eurer Jagd ist da, der Zeitpunkt der Erkenntnis nah. Ne? So. Und jetzt müssen sie noch einen Ort finden.
Ja, und sie müssen erstmal die Kiste auspacken und in der Kiste sind Einzelteile für einen ganz neuen Mobimac. Und dann sagen die, okay, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zu dritt in den Keller und setzen das Ding zusammen und ihr macht einfach irgendwas. Wir brauchen euch nicht. Wir brauchen hier unsere Ruhe. Tschüss. Und dann sind die 2 oder 3 Stunden irgendwie weg.
Richtig. Und dann machen die das, was sie da auf der auf dem Cover machen. Ne? Also ich denke, das ist diese Szene, ne, die, wo sie unten im Keller sind, die 3 und den Schlupfkrabbler da zusammenbauen.
Genau, und in der Zeit erzählt halt Anthony Quinn so, dass die sich in den letzten Wochen echt verändert haben. Sie haben wieder angefangen, miteinander zu reden. Und also ab und zu schreien sie sich noch nicht an, aber nicht mehr ganz so viel wie am Anfang.
Genau.
Also sie sind auf einem guten Weg. Ich finde es auch ganz schön, dass es jetzt nicht sofort irgendwie alles super duper ist, sondern es ist so eine langsamere Annäherung.
Richtig.
Ist. Am Anfang haben sie es ja nicht mal in einem Zimmer zusammen ausgehalten und jetzt lassen sie sich auch mal gegenseitig aus.
Genau, und dann ist es, man merkt auch so den Charakteren an sich, ne? Also auch die Caitlin, die ist natürlich nach wie vor schroff und die ist nach wie vor auch ziemlich so, was habt ihr schon wieder hier zu suchen? Und sonst, wo sie halt als kleine Ratten und macht euch hier weg und raus betitelt hat, versucht sie ja immer wieder so, ja, das war bevor die, ach naja, egal. Ne? Also sie nimmt sich dann schon auch wieder ein bisschen zurück und ist nicht mehr ganz so anti. Es hat sie schon auch da ziemlich verändert, ne?
Ja, als wenn so die Kruste oder die harte Schale bröckelt und Risse bekommt und so. Genau, und dann kommen die 3 halt aus dem Keller wieder und haben einen Professor-Mobimac gefunden. Und den stellen sie halt im Wohnzimmer auf und ziehen den auf. Und das ist schön, weil das gibt es auch alles im Hörspiel nicht. Diese Figur gibt es ja nicht, diesen Moby Mac. Und dann geht der an eine Wand und schreibt und malt.
Das ist auch das geil, kriegst du Gänsehaut. Also wenn du das so erzählst, so, das ist so boah, irgendwie total geil.
Und er scheint eine Schatzkarte zu malen, so sieht es jedenfalls aus. Und Bob hat sofort erkannt, hält sich aber zurück und sagt nichts.
Beißt sich auf die Zunge und wartet ab, ob sie nicht drauf kommen und so. Und dann kommen sie aber ziemlich schnell selbst drauf. Und Bob freut sich, dass er eben auch diese Intuition hat. Das ist nämlich das dieses Spielzeugfabrik-Gebäude. Ne? Und Bob hat das mal beim Recherchieren, hat er das natürlich gesehen, den Grundriss da. Und genau.
Ja, und auch das ist ein ganz schönes Kapitel. Wir haben jetzt den Zeitversatz, wir sind 2 Wochen später und die Geschwister haben alles rausbekommen und die Rätsel gelöst und wir verfolgen diesen Zug in diesem Kapitel und das ist super. Ja. Und am Schluss ist dann dieser Professor Mac, Moby Mac und ja, da sind wir ja gespannt, was jetzt noch.
Und ich finde das so schön,
kann. Das
ist auch wieder Caitlin, ne? Deswegen mag ich so, dass ihre Rolle sich dann auch so ein bisschen nicht jetzt um 180 Grad wandelt, sondern nur so ein bisschen, ne? Mhm. Wenn sie dann auch dann sagt, wir müssen jetzt sofort dahin fahren, wir alle, ja, und dann ja auch alle mit einbezieht, ne? Auch die 3 Fragezeichen und Quinn und, ne? Also und alle dann dahin dürfen, ne? Was ja auch wieder dafür spricht, dass sie nicht mehr sagt, oh, das ist nur eine Familienangelegenheit, hier, macht euch mal weg, ne? Sondern sie nimmt jetzt alle mit ins Boot.
Ja, und sie spürt, die Gemeinschaft ist wichtig, jeder hat da so seinen Anteil und sonst lösen wir es auch nicht. Also vielleicht ist sie zum Teil da auch ein bisschen pragmatisch.
Ja, genau.
Genau, und dann sind wir in Kapitel 13, ein Ei für alle.
Mhm. Alice.
Oh ja, deine Katze liebt ja Eier, aber das wäre, glaube ich, zu hart.
Stimmt.
Also da ist die leere Fabrik, es ist dunkel und sie gehen da rein und da drin steht ein großes Ding. Und zwar genau an der Stelle, die der Moby Mac an die Wand gemalt hat. Da ist nämlich das Kreuz, das Kreuz markiert,
den Schatz. Genau, ne? Es geht ja immer noch um das sagenumwogene Meisterwerk von Felix Kropperschmidt. Mhm. Ne?
Und wer erscheint? Die schwarze Dame erscheint.
Die ist nämlich plötzlich auch da. Die kommt nämlich dann auch aus dem Schatten getreten.
Und sie wusste halt alles, aber sie wusste auch und meinte, ne, nein, die 3 mussten das gemeinsam herausfinden. Also sie meint damit jetzt nicht die 3 Fragezeichen, sondern die 3 Kopperschmidt-Kinder.
Ganz genau. Und
da steht halt so ein lebensgroßes, also so ein riesiges Ei. Ja. Also im Hörspiel ist es ja nur so ein Straußenei.
Ja, nee, genau. Das ist nämlich hier im Buch viel, viel größer, ne? Groß wie ein Schrank, ja, ne? Also das ist schon wirklich
richtig, richtig groß. Und also im Hörspiel haben sie es halt verkürzt. Wir bleiben da halt im Kopperschmidt-Haus und da kommt ja der Express, der Hausexpress mit dem Ei angefahren. Genau. Also viel größer jetzt auch nicht sein dürfen. Das ist ganz nett im Hörspiel verkürzt.
Richtig.
Aber das mit dieser alten, dunklen Fabrik und so, das ist noch also ein bisschen gruselig.
Total, ne? Macht eine tolle Stimmung. Macht aber auch total Sinn, das in die Fabrik zu legen. Entschuldigung.
Gesundheit.
Und macht also total Sinn, ne? Weil das da so diese Städte, wo das alles gebaut wurde, ne, nochmal schön ist, wenn man da nochmal Einsicht kriegt in diese alte Fabrik und diese stimmungsvolle Sache. Und dann überlegen die ja, ob das Kupferei jetzt schon das Meisterwerk ist, ne? Also da sind sie ja wirklich schon
Es sieht schon so aus, also ne, so ein riesiges Ei sieht schon cool aus, aber sie öffnen dann das Ei.
Na.
Oder das Ei öffnet sich von allein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja, irgendwas machen die, wie ist auf das Ei? Nee, die lösen schon einen Mechanismus aus. Es ist ein Knopf irgendwie. Nee, Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel. Caitlin hat einen Schlüssel natürlich. Und dann offeriert sie ja Craig sogar, möchtest du? Und er sagt, mach nur. Ne? Also auch wieder so dieses, reiche dir jetzt doch die Hand. Ne? Wo sie sonst immer gesagt hat, das mache ich. Oder keiner anderer darf das machen, ne? Weil sie es sehr an sich reißen wollte. Genau. Und dann entblättert sich dieses Ei. Das ist eigentlich wie so, als ob so eine Blüte aufgeht. Ne? Genau, und darin ist etwas versteckt.
Genau, das Bild der Familie Kopperschmidt, und zwar aus glücklichen Tagen, als sie noch alle beieinander waren und als sie sich noch alle mochten.
Ganz genau. Und da realisieren dann die 3 das, was es ist, ne? Das eigentliche Meisterwerk ihres Vaters sind nämlich die 3 selbst.
Ja, das ist natürlich sehr prosaisch, aber es ist auch sehr wahr. Ja. Also ich finde, im Buch kann ich dem auch total gut folgen. Ja, es ist ein bisschen kitschig, aber ich finde, die Geschwister haben auch sehr lange gearbeitet, um dahin zu kommen.
Ja.
Und dass ihnen halt klar wird, dass der Feind halt Missgunst und Hass ist und dass der die Familie bedroht. Also das Meisterwerk ist die Familie und von außen ist halt Missgunst und Hass. Ja, hätten sie mal das Testament besser aufgesetzt, hätten wir uns den ganzen Zirkus sparen können.
Hätte die
können,
Mama das mal ein bisschen
Gott.
Besser erklärt alles oder das einfach
Mann,
mal der
Mann,
Papa
Mann,
mal ein
Mann,
bisschen,
Mann.
Ne? Oh, nee.
Naja, und sie erkennen halt, dass Felix das alles vorbereitet und sich ausgedacht hat und genau, und am Schluss kommt er sogar höchstpersönlich
Ja,
dazu.
genau. Als dann wirklich sein Plan aufgeht und sie dann das auch finden und das auch realisieren, dass sie das Meisterwerk sind und was es eigentlich für eine tiefgreifende Bedeutung hat, dann gibt er sich endlich wieder zu erkennen und dann wird nochmal alles erklärt.
Und das ist ja im Hörspiel auch
Ja.
so. Also dann kommt er halt, also er ist dann halt in dem Haus und da Martha Lynn hilft da auch und stupst noch so ein bisschen, da verlassen sie das Haus ja nicht. Aber auch da kommt, nachdem sie es erkannt haben, die Kinder, er kommt Felix halt auch dazu und alle sind glücklich. Und da habe ich auch gedacht, okay, das habe ich noch nie gehört. Bis dahin war ich immer schon eingeschlafen.
Ja.
Da war halt auch so ein ganz neuer Moment. Nicht nur in dem Buch an vielen
Ja.
Stellen, sondern auch so, ah ja.
Genau, nee, und das ist halt richtig schön. Da wird nochmal alles aufgearbeitet. Dann in
Ja.
dem letzten Kapitel, ne, ein Meisterwerk für Felix. Ne, er erklärt nochmal, warum er das gemacht hat, ne, dass es kein Rankommen war. Er hat es ja auch schon ein paar Mal versucht, die Kinder zusammenzubringen, aber es führte einfach keinen Weg rein. Sie waren halt einfach zu stur, zu verbohrt und er hat einfach keinen anderen Weg gesehen, als dieses Rätsel aufzusetzen und einfach zu hoffen, dass sie das hinkriegen. Ne, und ja, da auch gute Helfer hatte. Also die Martha Lynn war eingeweiht, der Quinn war eingeweiht und die Schwarze Dame war eingeweiht, das alles mit auf den Weg zu bringen. Und am Ende ist es doch auch sehr löblich, dass sie es auch hingekriegt haben. Die haben allerdings nur nicht mit den drei Fragezeichen gerechnet, was eigentlich ziemlich
Nee,
geil ist, ja.
die waren halt die Unbekannte und die eigentlich fast alles ins Wanken gebracht hätte. Und da ist das, worüber ich schon nachgedacht habe, ne? Es braucht halt drei, um diese Rätsel von Felix zu lösen. Und eigentlich hat er seinen Kindern jeweils irgendwie so gewisses Wissen zugeordnet. Also der eine hat es mit Geschichte, Theologie und Pflanzen, der nächsten mit Zahlen und Code-Geknobel und dann nochmal einen für den körperlichen Einsatz. Das
Woher
passt halt
kennen
zu
wir
den
das denn?
Kindern. Genau, also mit Jeremy deshalb halt, ne, so ich kann an der Wand
Genau.
hochklettern, weil ich bin halt Kletterer und die Anwältin Caitlin, die halt für Zahlen und Code-Geknobel ist und bei Craig haben wir halt rausgefunden, dass der sich für Theologie interessiert, also auch das Buch, was er am Anfang liest,
Genau.
das war so ein Heiligenbuch und er kennt sich mit Pflanzen und Geschichte gut aus, deshalb war das genau so, dass sie es nur zusammen lösen können. Ist halt doof, wenn wir so universal drei Fragezeichen haben, die das halt auch alle
Ja, richtig,
können.
wo wir dann den Justus haben, der das erfüllt mit den Rätselknobel lösen. Bob, der Rechercheur, der sich dann hier mit Büchern, Heiligen Schrift, bla bla bla. Und Peter, der Sportliche. Ne? Also es passt eben auch genau auf die drei. Ne? Und die waren natürlich super angefixt und haben das ratzfatz dann auch mitgelöst.
Und deshalb musste halt Anthony Quinn eingreifen und er hat halt diese Warnungen verschickt, damit sie halt damit aufhören. Er wusste sich halt auch nicht
Was
anders
soll er
zu
machen? Ne? Und er hat
helfen.
ja diese Spielereien sich da ausgedacht und sagt aber, also aber geschossen habe ich nicht. Ne? Also das war nochmal so ein Fakt, der doch ein bisschen unbekannt war. Und da hat aber die schwarze Dame dann gesagt, naja, das war dann wohl ich. Ich kann nämlich den Turm sehen von meinem Zuhause aus. Aber
Und gut schießen kann
ich
ich
habe nur
auch.
einen Warnschuss abgegeben. Im Hörspiel sagt das der Quinn, ne? Und sagt, er hat Platzpatronen
Ja.
genommen, aber sie hat tatsächlich halt scharfe Munition genommen, aber sie hat halt einen Warnschuss abgegeben. Sie wollte ihn jetzt nicht. Na, also wirklich nur vor Schrecken, ja klar.
Genau, also
Genau.
die schwarze Dame haben sie sich im Hörspiel einfach gespart.
Ja.
Das fließt dann alles in die Figur des Anthony Quinn. Genauso, dass die Martha Lynn, die hatte halt auch immer wieder noch im Buch ne, so auch dafür gesorgt. Also die drei haben zusammengearbeitet, zusammen mit
Ja.
Felix. Und was war jetzt nochmal mit George?
George war einfach nur der, also der war,
Ja.
glaube ich, einfach nur da, um einen Verdächtigen ins Spiel zu bringen, wo man sagt, ja klar. Der ist es gewesen, ne? Der hat mit der Caitlin ein Motiv, aber
Ja.
der ist an sich einfach nur ihr Mann.
Das stimmt. Oder ihr
Oder
Verlobter
Verlobter
oder
oder
so.
so,
Aber
aber
der will nachher auch wissen,
genau,
so.
also der sagt auch, was, ihr habt mich verdächtigt? Also der ist auch ganz überrascht und sagt, ich habe damit doch überhaupt nichts zu tun, ich wusste doch von gar nichts. Also ich glaube, der hatte einfach keine Peilung, was hier eigentlich abgeht.
Genau, und im Hörspiel hat George halt nichts zu tun. Also so, da, also das finde ich halt schön, dass er halt jetzt im Buch auch da nochmal eine Stelle bekommt, wo er nochmal was zu tun hat oder auch was erkennt.
Ja, genau.
Damit also jede Figur auch so einen kleinen Part hat.
Ja, richtig, genau. Und Justus entschuldigt sich ja auch nochmal und sagt, wir hatten ja wirklich keine Ahnung, ne? Aber wenn wir ein Geheimnis wittern, dann sind wir entfesselt, dann muss man halt mit sowas rechnen, wenn man auf den Schrottplatz der drei Fragezeichen kommt, ne? Aber das konnten die ja alles überhaupt nicht ahnen, ne? Aber ziemlich geil.
Und die wollten ja auch die drei Fragezeichen nicht anlocken, aber sie haben vorher immer schon gestreut. Ah, da bei Titus Jonas gibt es halt vielleicht so Mobimax-Kram, damit die da halt auch mal
genau,
hingehen,
weil der eben
damit,
auch
damit es noch glaubhafter ist, dieses ganze
Rätselgemurkse. Genau, die wollten auch, dass die sich genau an dem Ort her treffen. Und das ist natürlich klar, da irgendwie so einen Trödelhandel vorzuschlagen. Und da ist natürlich der bekannteste und tollste und beste natürlich Titus Jonas, ist doch ganz klar. Und das ist ja auch nicht aufgegangen. Die sind ja dann leider da aneinander vorbei. Ne? Also die Caitlin war zu früh da und die haben sich ja da nie begegnet. Und der Craig ist gar nicht erst hingegangen. Ne? Also allein dieser Fakt ist ja schon gar nicht passiert. Und hätte es dann letztendlich die drei Fragezeichen nicht gegeben, dann hätten ja wieder Quinn, Martha Lynn und die schwarze Dame sich irgendwas einfallen lassen müssen, um die doch
aber
wieder
das hätten sie schon
aber die hätten das geschafft. Das hätte die drei Fragezeichen jetzt nicht generell gebraucht. Ne?
Nein. Trotzdem ist insgesamt, also es ist eine gute Geschichte und im Hörspiel ist es ja auch ähnlich. Sie erklären dann auch nochmal, die letzten Rätsel werden nochmal aufgelöst und dann die letzten Worte hat eigentlich auch, oder fast letzten Worte hat Anthony Quinn, der dann halt sagt, also ne, wie sie halt auch zum Schrottplatz gelotst haben, ob das denn nicht eine kostenlose Werbung sei,
ja,
doch super,
genau.
Sagt er zum Justus und Justus sagt, ja, also wie könnte ich da was gegen haben? Und dann haben sie einen Abschlusslacher. Das ist ganz schön, das ist aber nicht zu vergleichen mit dem Schluss, den es im Buch.
Richtig, denn da ist alles fertig, sie gehen zurück zum Wagen und Peter sagt dann nochmal, ja, alles schön und gut und was lernen wir aus dem Abenteuer? Ja, und schön finde ich, dass Bob dann sagt, dass nach einem erfolgreich gelösten Fall nicht immer jemand ins Gefängnis wandert.
Zum Beispiel, wir haben ja keinen Bösewicht, wir haben keinen Kriminalfall, wir haben kein Verbrechen.
Finde ich ganz schön.
Sondern die Botschaft hier, alles ist aufgeklärt, alles, ne, die Familie ist beisammen, und dann kommt die Botschaft, auch Freunde, ähnlich wie in einer Familie, weil die Familie Kopperschmidt hat ja nicht mehr miteinander geredet, jetzt schon. Und sie übertragen das und sagen, ha, aber auch Freunde sollten alles miteinander besprechen.
Richtig, man muss immer miteinander reden. Und dann holt Peter noch mal die Lys-Geschichte raus und sagt, jetzt wollen wir doch endlich mal wissen, was das hier mit ihr auf sich hat. Ne?
Und dann reden sie über Lys und alles Mögliche, und zwar bis die Sonne aufgeht.
Die ganze Nacht wird geredet. Wir erfahren natürlich nicht, was sie reden, weil das Buch ist nämlich dann zu Ende.
Ich brauche da auch keine Details, aber damit hat Lys auch ihren letzten Auftritt scheinbar. Ja. Und aber sowas haben wir halt auch in der Form so noch nie gehabt. Also auch so eine, sowas.
Nee.
So. Also letztendlich, ne, was zählt, ist die Freundschaft. Und kein Abschlusslacher. Mm-mm. Und ich finde es, also ich bin richtig gerührt bei diesem Buch.
Ja. Ja, also das ist, das Buch macht wahnsinnig viel mit einem, weil ich glaube, dieses ganze Thema, was ja auch ein ziemliches Novum ist, weil so Familie und Geschwister und sowas, glaube ich, im Drei-Fragezeichen-Universum ja auch so nicht oft behandelt wird, ne?
Es ist zwar immer dabei, weil die Leute ja miteinander verflochten sind, aber dass es auch mal Streit gibt, aber also dass quasi die Hauptintuition ist, eine Familie wieder zusammenzubringen, hat so, glaube ich, in der Form noch nie gegeben mit Aussöhnung. Also Aussöhnung gibt es schon mal, aber dass das das zentrale Motiv des Buches ist, das hatten wir
genau, dass das wirklich ein ganzer Fall dem gewidmet wird, ne? Den ja die drei Fragezeichen sogar drohen zu vereiteln, statt zur Auflösung beizutragen, ne? Ist ja auch was komplett Neues und so geil, ja, weil es halt wirklich mal was ganz anderes ist und dennoch trotzdem alle Elemente aufweist, die wir geneigte Drei-Fragezeichen-Fans uns von einer Folge auch wünschen. Ne? Wir haben Rätsel, wir haben die Detektivarbeit, wir haben Beschattung, wir haben Knobelei, wir haben was Aktives. Ne? Also es ist ja trotzdem alles dabei. Ja,
ja. Und das ist diesmal, dass die Also, dass der Fall den drei Fragezeichen, was für ihr Leben bringt, ist insofern was Neues. Also normalerweise müssen die ja kommen und irgendein Problem lösen und sie werden zum Katalysator für den Fall, selbst wenn es vielleicht gar keinen Fall gegeben hat. Und jetzt ist es so, du hast es gesagt, dass sie fast diesen Fall zum Scheitern gebracht hätten durch ihr Eingreifen, aber trotzdem haben sie dann zugeguckt und da ja was rausgezogen für ihre Freundschaft.
Ja. Ja, und das ist das ganz Besondere, ne, was einem leider durch die Lappen geht, wenn man das Hörspiel nur kennt. Weil das macht ja im Hörspiel überhaupt gar kein Thema. Da geht es ja überhaupt gar nicht um die Freundschaft oder um das Miteinander der drei Fragezeichen. Da steht halt wirklich dieser Familie Kopperschmidt-Fall im Fokus. Ist ja im Buch auch so. Aber es ist so schön, dass das so einen Nebeneffekt hat, ne? Weil man kennt das halt so auch aus dem eigenen bekannten Familienkreis und sowas, ne? Und mehr denn je kann man sich in sowas echt super reinversetzen, weil ich glaube, das kennt irgendwie jeder, ne? Entweder von der eigenen Familie oder von Freunden oder Bekannten, wenn so eine Familie auseinanderbricht, ne? Und auch wegen den beschissensten oder blödesten Gründen, ne, die man manchmal auch gar nicht nachvollziehen kann, ne, wo man ja auch sagt, man möchte alle Seiten irgendwie verstehen, aber das machen ja die wenigsten, ne, da gibt's immer nur Schwarz und Weiß, ne, wo man dann auch sagt, klar kann man Caitlin verstehen, wenn es da ums Erbe geht und sie da sich benachteiligt fühlt, ne, aber was hält sie davon ab, das mit ihren Geschwistern zu besprechen, ne, also warum kann man sich da nicht vernünftig an einen Tisch setzen und das aufarbeiten, ne? Warum zieht man sich dann eher zurück und gibt sich seiner Enttäuschung und seiner Frustration und seiner Verletztheit hin, dass das so ist? Letztendlich müsste sie ja auch, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, mal sauer auf die Mutter sein, wenn die das so angewiesen hat, ne? Und lässt das dann an ihren Geschwistern aus, die ja per se ja erstmal auch nichts dafür können, ne? So. Und warum kann man da nicht miteinander reden, ne? Also ich glaube, also André Marx hat da echt ein Thema aufgefasst, was sehr, sehr lebensnah und einfach, also wo man sich absolut reinversetzen kann, ne? Also was man vielleicht auch nicht immer alles verstehen kann, aber was man kennt, ne?
Und das finde ich auch, also ich finde auch, dass selten ein Band bis jetzt so viel Botschaft hatte, obwohl es jetzt keinen richtigen Bösewicht gibt und es aber fiese Drohungen gibt. Das ist schon dabei. Und also manchmal habe ich das auch, dass ich das Motiv vom Bösewicht nicht verstehe. So. Aber hier ist es alles durchaus verständlich. Hast du da noch eine Tür?
Ja, nee, es sind die Kinder. Ach so. Also bei mir ist heute ein bisschen mit Geräusch zu rechnen.
Ich versuche das rauszufiltern, vielleicht hört ihr das auch nicht so. Ne? Genau, aber es ist ja Familie, das passt ja, ja super zu so einem Familienfall. Heute. Da ist halt auch mal ein bisschen Action im Hintergrund, weil vielleicht fangen bei mir auch gleich die Katzen wieder an zu schreien. Ja, also es ist wirklich, ich würde schon sagen, dass es ein Novum ist. Und was halt auch ein Novum ist, ja, dass wir nochmal diese ganze Lys-Geschichte da abgedeckt haben, ist kein Novum, aber dann haben wir die auch mal abgefrühstückt. Mhm. Aber also ich habe so gedacht, ob das auch, weil das ja die Folge 119 ist im Hörspiel. Und im Buch ist es halt der Fall, bevor die große Pause kommt. Mhm,
genau.
Wo auch der Rechtsstreit kommt. Und ich habe so überlegt, deutet das vielleicht schon auf späteres Mal hin?
Mhm.
So. Vielleicht wusste man das schon. Aber das da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ansonsten, was ich sehr schön finde in diesem Fall, ich höre halt trotzdem noch, ich höre den Schrottplatz, ich habe die Zentrale, ich habe Onkel und Tante, die noch vorkommen. Die Visitenkarte ist da, die observieren irgendwas, Rätselraten, und die Rätsel sind wirklich schön.
Ja, sind sie wirklich. Und das ist auch so richtig schön, also gereimt, ne? Also so, ja. Ich finde es klasse. Also das muss man auch erst mal können, ne? Also so da ganze Gedichte zu verfassen, ne, die als Rätsel zu verpacken, ne.
Und auch dieses ganze, nicht Interieur ist jetzt das falsche Wort, sondern das ganze Setting mit diesem Kopperschmidt-Haus, mit den Movimaxen, mit dem Schlupfkrabbler und den ganzen so, das ist, und dem Hausexpress, das kann ich mir so vor meinem inneren Auge vorstellen und habe dauernd das Gefühl, ich will da auch hin, ich möchte da sein, ich will das auch haben, und das ist toll, dass André Marx schafft, da so eine Atmosphäre zu erzeugen.
Ja, und ich finde auch, es ist auch so geil, also kannst du jeden drei Fragezeichen-Fan fragen, Schlupfkrabbler kennt jeder, ne? Also das ist auch so einen hohen Wiedererkennungswert, ne? Dass man einfach da auch genau das Hörspiel kennt, die Folge kennt, da ist jeder mal dran vorbeigegangen, ne? Also ohne das wieder zu vergessen, ne? Also das ist halt wirklich was sehr erinnerungswürdiges und auch eine sehr außerordentliche Folge, wieder mal. Ne? Also muss ich wirklich mal sagen, André Marx, wieder mal eine außergewöhnliche Folge erschaffen. Ne? Also wie jetzt Nacht in Angst zum Beispiel, ja, die ich wirklich äußerst feier. Ja, weil die auch so für sich steht, in ihrer ganzen Thematik und in ihrem ganzen Setting und ne. Toll.
Ja, finde ich auch. Und das hast du vorhin auch gesagt, dass die drei Fragezeichen super gezeichnet sind, weil jeder hat so seinen Part und nicht nur ein Justus, der alles aufklärt, sondern alle haben was Mutiges. Sie machen alle so einen Alleingang auf eine gewisse Art und machen aber auch mehr als sonst. Also auch ein Peter, der dann mal sagt so, nee, ich gehe jetzt weiter, ich bin jetzt mutig. Ja. Oder da analytisch rangeht und sagt, ah, vielleicht hat der uns da warnt mit den Drogen, vielleicht hat der jetzt Angst vor uns, weil wir eben so nah auf die weil wir ihm zu nah auf die Pelle rücken und auch, also Bob, muss ich sagen. Also sonst werden wir uns fragen, was macht
er? Ja, ich finde, Bob ist Mann der Stunde. Also das ist für mich auf jeden Fall der, also die Kruspe da, sich da hinzusetzen und da auf den zu warten, wenn er wusste ja, auf wen er wartet, ne? Also das aber so geil zu machen und dann auch wieder André Marx, der das so geil inszeniert, ne? Der uns da auch total im Unklaren lässt, wer das erstmal ist, ne? Ja. Also ich hätte ich jetzt das Hörspiel nicht gekannt, hätte als erstes das Buch gelesen, ich hätte es nicht gewusst. Also ich weiß es eben nicht, aber ich hätte es, glaube ich, nicht vermutet, dass es jetzt der Quinn war. Vielleicht hätte man noch über die Schwarze Dame nachgedacht, aber weiß ich nicht. Dazu habe ich das einfach nicht zu unbefangen lesen können. Ne? Aber hätte ich gern mal.
Wenn du nachher weißt, es ist eine Familiengeschichte, dann ist es was anderes und das vergisst du halt auch nicht unbedingt. Aber das kann natürlich, wenn es jetzt um vielleicht irgendeinen Schatz, also wirklich einen materiellen Schatz jetzt ging und da ist noch irgendein Unbekannter, den wir noch gar nicht kennen, der da aber der den Schatz selber will. Oder vielleicht auch ist es Felix selber. Also es gibt schon.
Da habe ich auch ganz kurz überlegt, ehrlich gesagt. Ich habe ganz kurz überlegt, ob jetzt der das Oberhaupt jetzt hier in Erscheinung tritt. Aber also das.
Und es ist wirklich schön, weil also nicht nur die drei Fragezeichen wirklich gut ausgemalt und gefüllt sind, sondern auch alle anderen Figuren, die vorkommen, eine eigene Persönlichkeit haben, eine eigene Funktion. Also das ist noch ein bisschen mehr ausgefeilt als im Hörspiel. Also dass selbst der George die Funktion hat, irgendwie abzulenken oder aber auch die Frau von Craig und die Schwarze Dame und der Quinn. Und die haben alle, also es gibt keine Figur, die rausfällt, also die nix, die einfach nur Staffage ist, auf die hätte verzichtet werden können.
Ja, genau. Und alle sind auch greifbar, ne? Alle sind in ihren Motiven nachvollziehbar, alle sind total auch schön gezeichnet, ne? Um dann auch zu, man kann sich richtig die vorstellen. Also es ist richtig so, also man liest das und hat genau auch Bilder vor Augen. Also es ist sehr, also ich habe das ja manchmal so, dass ich die Figuren nicht so greifen kann, ne? Und mir die manchmal nicht so vorstellen kann. Und da habe ich richtig Gesichter und Sachen vor Augen, weil es eben auch gut beschrieben ist, ne, weil die auch da wirklich auch so aus der Sprache heraus kann man das so richtig gut nachvollziehen. Ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Caitlin spricht, also ohne dass ich jetzt das Hörspiel kenne, ne, kann man sich vorstellen, wie die drauf ist, ne, oder auch die Martha Lynn und sowas, also dass die schon komplett verschieden sind so als Frauencharaktere. Ja. Wäre jetzt auch spannend für unsere Extra-Folge, ne, die Frauen im Drei-Fragezeichen-Universum, ne, also sind ja auch wieder zwei oder drei Frauen, die da vorkommen, ne? Wie werden die so dargestellt, ne? Also wo du dann auch die Caitlin als Kratzbürste hast, die halt wirklich, die taffe Anwältin, die sich hier nichts vom Butterbrot nehmen lässt, ne? Und dann die Martha Lynn, die eher so ein bisschen wie ein Hausmütterchen rüberkommt erstmal, gell? Und so, und auch, wollt ihr einen Tee, ne? Also auch wieder zwei verschiedene Frauenbilder, ne?
Ja, und dann diese weise alte Dame, die da so im Hintergrund auch noch an Strippen zieht, haben wir auch schon mal gehabt. Also ich finde, die Frauen sind jetzt nicht unbedingt nur.
Nee, das ist das auf keinen Fall. Aber man kann sie schön
aber sie kommen halt
vor.
Und
sie haben eine zentrale Rolle, ne? Also
das stimmt. Und doch, insgesamt bin ich da voll des Lobes. Und das haben wir am Anfang nicht gesagt, um es noch mal zu verorten. Also das Buch ist von 2004, also es ist jetzt 20 Jahre alt. Das ist schon ganz schön was her. Und sowohl im Buch als auch im Hörspiel ist die Folge davor, ist die 118, ist das düstere Vermächtnis. Und bei den Büchern ist die nächste Folge, weil es halt die 119 ist, ist es halt die Spur ins Nichts. Und das ist halt nach der langen Pause, wo dazwischen die drei waren. Mhm. Und bei den Hörspielen kommt noch der schwarze Skorpion. Der ist dann noch als 100, Folge 120 noch dazwischen geknallt. Und da ist 121 dann die Spur ins Nichts, wo es dann weitergeht nach der langen Pause. Aber geschrieben war, glaube ich, der schwarze Skorpion vorher. Von daher, also ja. Ich finde es, also für mich persönlich ist es so, dass der geheime Schlüssel so das letzte, die letzte Folge, die letzte Episode ist, bevor der große Bruch kommt. Mhm. Und ich sehe das da schon drin. Aber wissen tun wir es ja nicht. Und da kann man dann natürlich an dieser Stelle auch mal den, der es erfunden hat, fragen. Und ja, wir haben André Marx gefragt. Und der kennt uns, hat er uns gesagt. Also er wüsste, wer wir sind mit unserem Podcast. Und er war gerne bereit, unsere Fragen zu beantworten.
Ja, und was?
Und was er uns zu sagen hat, das
hört ihr jetzt.
Sag's.
Ja, dürft ihr jetzt.
Hört ihr jetzt.
Ja, hallo zusammen, hier ist André Marx und ich freue mich, Teil dieser Folge sein zu dürfen. Ja, ihr habt den geheimen Schlüssel besprochen und mir ein paar Fragen geschickt, die ich jetzt natürlich gern beantworte. Ich fange mal hinten an bei der letzten Frage, die lautet: Wusstest du, als du dieses Buch geschrieben hast, dass es der vorerst letzte 3-Fragezeichen-Roman vor der längeren Pause sein würde? Nee, das wusste ich natürlich nicht, denn der Rechtsstreit, den es damals gab, der kam ja aus dem Nichts, der war ja nicht angekündigt. Und ja, wir haben immer relativ langen Vorlauf mit den Büchern. Also wenn ein Buch heute erscheint, dann habe ich daran vor 1,5 Jahren oder so gearbeitet. Also zum Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, wusste niemand irgendwas von Rechtsstreits. Das kam dann ziemlich aus dem Nichts. Und wie genau... Also wo genau das Fallbeil runterkam, welche Arbeit es von mir unterbrochen hat oder ob ich mich davon überhaupt habe irritieren lassen, das kann ich euch gar nicht mehr sagen, weil es schon so lange her ist und ich auch viel davon verdrängt habe, weil es einfach eine sehr unangenehme Situation war, dass ich das wirklich nicht mehr so genau weiß. Aber es war niemand vorbereitet und dass ja Spur ins Nichts dann angekündigt war und nicht erschienen ist als Hörspiel, das war auch alles Zufall. Ja, die nächste Frage: Wie bist du auf Anthony Quinn gekommen? Da steckt doch sicher auch eine Geschichte dahinter. Ich nehme an, ihr meint den Namen und die Antwort ist ein bisschen lame, da steckt gar keine Geschichte dahinter. Ich erfinde Namen immer in der Sekunde, in der ich sie brauche. Und mir schoss Anthony Quinn durch den Kopf und ich dachte, ja, wieso sollen Leute nicht so heißen und dann ständig drauf angequatscht werden? Ich werde auf meinen Namen ja auch ständig angequatscht, also auf meinen Nachnamen. Und that's it, nichts weiter. Ich fand es lustig. So, letzte Frage. Ich habe das Buch meinem Lieblingsbruder Olaf gewidmet. Das ist korrekt, ja. Und ihr mutmaßt, dass wir eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, weil es ja mein Lieblingsbruder ist. Also die Wahrheit ist, er ist mein einziger Bruder. Und das mit dem Lieblingsbruder ist so eine Art Running Gag. Wir nennen uns halt gegenseitig so. Ja, klar habe ich auch eine besondere Beziehung zu ihm. Also hat man ja immer zu seinen Geschwistern. Und er ist derjenige, der mich mit den Mobimax bekannt gemacht hat. Deswegen habe ich ihm das Buch gewidmet. Und da passt es ganz gut, dass es ein Geschwisterfall ist. Aber das eine hat das andere nicht beeinflusst, sondern ich dachte, das ist ein richtig gutes Buch, um es Olaf zu widmen, weil es irgendwie, weil es gut passt. Genau. Aber ihr habt recht, ihr habt nämlich festgestellt, dass im 3-Fragezeichen-Kosmos das Thema Geschwister nicht so häufig vorkommt. Und ich habe mal drüber nachgedacht und es ist wirklich wahr. Und das finde ich eine sehr interessante Feststellung. Also bei den 3 Fragezeichen wimmelt es ja auch von Onkeln und Tanten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Entenhausen-Effekt. Wir sind so ein bisschen damit groß geworden, dass in bestimmten erzählerischen Kontexten Onkel und Tanten wichtiger sind als Eltern oder Geschwister oder auch Beziehungspartner. Die kommen ja eigentlich auch nicht so wirklich oft vor. Ja, es ist eine interessante Feststellung. Da könnt ihr ja mal drüber sinnieren und vielleicht fällt euch dazu noch etwas Kluges ein. Ja, ich werde mal auch selber in Zukunft drauf achten und vielleicht auch mal ein paar andere Entscheidungen diesbezüglich treffen. Ja, dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß mit eurem Podcast. bis vielleicht zum nächsten Mal. Bis denn.
Wow. Bis dann und hoffentlich also bis ganz bald.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, André, für deine tollen Antworten.
Wir haben so viel erfahren.
Also wirklich. Erstmal geil, ich habe das mir schon fast gedacht hier, Lieblingsbruder, das ist ja auch immer so ein geiler Running Gag, ja, wenn man von seinem Lieblingsbruder spricht, wenn man natürlich nur einen hat, ne? Das ist ja auch, wenn man so Kind hat und sagt, du bist mein Lieblingssohn oder mein Lieblingsneffe, ja, ich bin ja wie bei König der Löwen, ja. Mein Lieblingsneffe, ja, ist ja klar, ich bin auch dein einziger Neffe. Ne? Schön, aber das ist natürlich geil, dass dann die Geschwister inspirieren zu solchen tollen Fällen. Also muss man ja deinem Bruder André wirklich danken, dass er mit den Mobimax dich da aufmerksam gemacht hat und dann dich zu so einem geilen Familienfall inspiriert hat.
Hallo Olaf, unbekannterweise vielen
Grüße.
Dank an dieser Stelle.
Klingt
und
raus.
Wir sagen nicht nur vielen Dank an André und an Olaf, sondern wir sagen auch alles Gute zum Geburtstag, denn heute am Erscheinungsdatum dieser Podcast-Folge hat André Marx Geburtstag am 1.1.
Happy Birthday. Jawohl, also besser hätte man es nicht timen können, ja?
Als hätten wir es vorher schon gewusst. Nein, total toll und wir hoffen, dass André nochmal bei uns, dass du nochmal bei uns zu Gast bist, wenn du Lust hast. Und das wird nicht unser letzter André Marx Fall gewesen sein.
Mit Sicherheit nicht.
Ach, wie rund. Ja, ich bin unfassbar froh, dass wir dieses Buch besprochen haben, Jenny.
Ja, ich auch. Also das ist wirklich da kommt man nicht drum rum und es hat auch mega Spaß gemacht, das auseinanderzunehmen und zu besprechen und da reinzutauchen und nochmal die ganzen Beweggründe zu eruieren und auch nochmal die drei Fragezeichen so in ihrem ganzen Zusammensein nochmal so kennenzulernen und also mehr davon. Ne? Also es ist ja auch schön, also ich muss ja auch mal sagen, dass durch unsere Fragen jetzt André auch inspiriert wurde, vielleicht das Thema Geschwister und das nochmal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Also wir freuen uns auf neue Fälle, die dann geschrieben werden zukünftig, ja, auf die wir uns dann wieder stürzen können, wenn die natürlich dann auch wieder so eine Thematik benutzen, weil ich das auch sehr spannend finde und wir uns da sehr drüber freuen.
Ja, also, und ich muss echt sagen, also ich habe dann ja, also ich war halt sehr berührt nach dem Buch und dann habe ich das Hörspiel danach auch nochmal gehört und wie gesagt, da waren Passagen gerade im hinteren Drittel, da wusste ich nichts, da war viel für mich neu und es ist aber auch, also sie eignet sich hervorragend als Einschlaffolge, weil wirklich viel Musik gehört und gespielt wird und halt nicht, es ist halt nicht laut und unangenehm, es ist sehr, sehr angenehm und wenn man sich auch, weil die Szenen auch so schön erzählt werden und wenn ich dann mit dem Hausexpress so durch die verschiedenen Räume fahre und der Mobimax da irgendwo rumkrabbelt und so, das ist schon sehr angenehm, eine sehr angenehme Folge zum Lesen wie zum Hören.
Ja. Absolut. Ne? Also nehmt es euch gerne vor, wenn es euch nicht gereicht hat, dass wir drüber gesprochen haben. Lest das Buch einfach nochmal selbst und taucht da auch
nochmal
ein. Auch
wegen
der
ganzen Rätsel, da sind wir ja jetzt nur so dran vorbeigeschraubt. Die haben wir euch ja jetzt nicht in Gänze nochmal zu Gehör gebracht. Und dann könnt ihr auch nochmal bei den anderen Rätseln gucken. Da sind ja noch viel mehr drin. Und das ist schön.
Ja, sehr lesenswert. Macht das einfach so über die Feier. Ach Quatsch, hahaha, jetzt war ich gerade schon wieder in der Vergangenheit. Es ist ja schon der 1. Januar.
Vorsatz
ich wollte,
fürs neue Jahr, mal wieder mehr Bücher lesen, das ist doch
ein
sehr
schöner, guter Vorsatz. Das ist sowieso ein schönes Credo, lest mehr Bücher.
Ja, es lohnt sich wirklich und ihr müsst ja jetzt nicht die gleichen wie wir lesen, ihr könnt ja auch einfach mal so eins von den drei Fragezeichen aus dem Regal ziehen und so und dann lest es mal. Also wahrscheinlich wird es euch überraschen, also bei mir hat es mich jetzt fast immer sehr positiv überrascht.
Ja.
Und ich glaube, sonst wäre es auch furchtbar. Also wenn es einfach immer nur die Vorlage wäre, wenn es das Drehbuch quasi zum Hörspiel wäre, dann hätten wir es schon dran gegeben.
Ja.
Weil das braucht ja keiner.
Nee, ist richtig. Ne? Also das ist ja gerade wirklich das Schöne, dass man durch die Bücher immer noch auch noch mehr erfährt. Ne? Also außer jetzt, ja, vielleicht bei den Minninger-Fällen, ne? Weil klar, dass das natürlich jetzt nicht ganz so viel Neues dann bietet, ne? Obwohl die mir die auch nicht außer Acht lassen müssen, weil die teilweise auch echt gut sind, ne? Und wir also sehr besprechenswert sind natürlich. Aber man bei den anderen Fällen ja immer noch mehr Infos kriegt, ne? Und deswegen werden wir das noch eine ganze Weile weitermachen.
Ja,
und mit dem Startschuss für das 24 haben wir es jetzt schon getan.
Genau, wir haben nämlich auch schon eine Idee für die Februarfolge. Es wird kein Minninger, so viel können wir an der Stelle schon mal verraten. Und es wird auch kein Marx, aber alles andere ist
offen. Also seid ihr ganz überrascht. Wir wissen es schon und ihr dürft euch, ihr dürft gespannt sein und euch dann schon auf den 1. Februar wieder freuen, wenn dann die Folge 14 erscheint. Genau.
Genau. Und ihr dürft aber auch noch ganz viele andere Sachen machen. Ihr dürft uns abonnieren und bewerten und weiterempfehlen und auf jeden Fall anhören bei Spotify, bei Apple, bei iTunes, bei YouTube.
Ja, genau. Und uns auch viele schöne Kommentare zusenden auf Instagram, Facebook und so weiter. Und uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter dgdb@freenet.de. Da freuen wir uns riesig, wenn ihr euch meldet. Und uns ein bisschen was zu eurer Kindheit erzählt mit Spielzeug und Mobimax. Wie hat euch der Fall gefallen? Was sagt ihr zum geheimen Schlüssel? Lasst uns einfach mal eure Meinung da.
Genau. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon besser. Nach über einem Jahr.
Ja, richtig.
Von daher, wir sind ja jetzt quasi so ganz intim und beieinander. Und ja, seid auch bei der kommenden Episode wieder mit dabei. Denn
wir lesen auch den nächsten Fall.
Ich habe mich gar nicht bei dir bedankt, Jenny. Danke fürs zusammen besprechen.
Ja, danke.